Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hey. Wir haben es angekündigt.
Benvenuto a casa nostra.
Oh, bravo.
Bravo.
Alter,
guck mal, gestern war im Urlaub, jetzt kann er Italienisch.
Ein paar Wochen kann ich Italienisch. Dann zum nächsten Kreta-Urlaub habe ich wieder alles vergessen. Dann lerne ich Griechisch.
Oh. Ja, wir haben es angekündigt. Alessandro ist in the house.
Yes.
Live und vor Ort.
In the land, in the Stadt und in the house.
Wie habt ihr mich denn angekündigt?
Na, wir haben das schön erwähnt, dass du kommen wirst.
Richtig schön.
Dass wir deinen hohen Besuch erwarten und dich das erste Mal live vor Ort vom Mikro haben. Weil das hat ja jetzt wirklich schon über die Jahre diverse Male online stattgefunden. Mhm. Und jetzt ist das erste Mal, dass du hier mit uns in Berlin in meiner Butze sitzt und wir zusammen aufnehmen. Voll cool.
Der Bielefelder Präsident ist diesmal vom Mike direkt vor Ort.
Meinst du, Bielefeld ist so klein, so luschig, da kann ich auch Präsident sein, oder was?
Du bist der Präsident von Bielefeld, auf jeden Fall. In unserer Vorstellung bist du es schon lange.
Und was heißt das auf Italienisch? Sag es auf Italienisch.
Präsidente? Ihr Präsidente?
Ja, zum Beispiel.
Okay, das ist auch ja schwer.
Kein Präsident gibt bei uns oder bei hier in Bielefeld.
Nee, ich glaube, El Presidente ist Spanisch.
Il Presidente, habe ich gesagt.
Da muss man sagen. Aber das ist schon recht. Die meisten, wenn sie Italienisch sprechen wollen, sprechen Spanisch. So im Restaurant, wenn sie bestellen wollen. Dann machen sie dann voll selbstbewusst einen auf Spanisch. Mhm. Glauben dann. Aber na, das wird auch nicht mehr
verbessert. Por favor und so.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
So eine Sachen.
Ja, mega geil hier zu sein. Es ist echt krass. Wenn man überlegt, so seit 5 Jahren, ja, ist man so am Connecten und so.
Das ist krass, ja.
Und dann irgendwann, ich meine, so weit weg ist es ja auch nicht. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch geil, dass sowas stattfinden kann, trotz der Entfernung, ne? Hier mit allen. Und das ist echt, wir haben uns ja getroffen letztes Jahr. Da haben wir uns ja real gesehen das erste Mal.
Stimmt, das war das erste Mal, ja.
Ja, dass wir uns überhaupt mal gesehen haben, mit den anderen auch. Das war schon irgendwie crazy. Das ist halt immer, man labert die ganze Zeit. Man sieht sich irgendwie so fanbeziehungsmäßig. Und dann trifft man sich und man denkt immer, wie ist das? Ne, ich jedenfalls bin so ein Typ und so, machst dir auch Gedanken, so ist das komisch, bla bla. Dann ist man da, dann ist das so, wirklich, als würde man sich schon lange kennen. Es ist so locker flockig,
ja, ja,
dann so.
Ja,
das ist so.
Weil man kennt sich ja trotzdem irgendwie, ja, man auch wenn man sich selten live gesehen hat. Aber du siehst das ja selbst, hast ja gestern erzählt, bei dir und Hakan ist das ja ein ähnliches Ding. Also ihr wohnt noch näher jetzt, ne, weil du meinst, das ist nicht wirklich eine Strecke so, Berlin-Bielefeld. Aber das ist natürlich trotzdem viel zu weit, um auf der Basis regelmäßig einen Podcast zusammen aufzunehmen. Also das geht, glaube ich, schon nur, wenn man eben jetzt wie wir in der gleichen Stadt wohnt. Hm. Und ich meine, selbst wenn du jetzt in Friedrichshain wohnen würdest, wäre es schon ein Pain in the Ass.
Ja, ja, klar.
So gesehen haben wir Glück gehabt.
Wir sind ja auch, haben wir ja öfter mal gesagt, dass wir auch klar in der Minderheit sind von denen, die sich auch wirklich regelmäßig im gleichen Raum treffen und da aufnehmen.
Voll, ja.
Die meisten connecten sich ja dann on the line.
Hm. On the line, sehr gut.
Und machen dann Podcast.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, live ist halt was anderes. Also wenn du live die Leute live. Einfach, live ist live.
Ja.
Na, das andere ist ja im Grunde auch live, aber wenn du halt die Leute vor Ort hast, so ist, ich finde, es ist energetisch,
ja, klar,
dynamisch, ein ganz anderes Ding.
Deswegen sagen wir auch zu den Leuten, die uns besuchen kommen und die mal in Berlin unterwegs sind, so wie Jan neulich, müssen wir ausnutzen, Alter.
Klar.
Kommt ran hier, weißt du, weil dann nehmen wir lieber direkt auf, als das nächste Mal sich wieder über Fernschalt irgendwie zu verbinden.
Ja.
Das muss man schon mitnehmen.
Ja, und in Alessandros Fall haben wir ja eben angekündigt, dass du zum Fantasy Filmfest nach Berlin kommen wirst. Und jetzt haben wir das heute so getimt, dass wir das vor der ganzen großen Action quasi mal abfrühstücken. Das, was wir mit dir vorhatten. Zumindest jetzt den Teil, der nicht ums Fantasy Filmfest geht. Und deswegen steht das ja eigentlich alles noch an. Ja,
das stimmt. Das ist eigentlich hier ein Bonus-Track hier. Eine normale Episode, die wir noch mit Alessandro aufnehmen.
Bonus!
Und, das war tatsächlich so ein Fragezeichen, weil ich habe ihm die 3 Auftragsfilme geschickt, die anstehen, habe ihm gesagt, so ja, vielleicht vorsichtshalber guckst du dir die an, vielleicht nehmen wir mit dir auf, weil wir wussten ja auch nicht, ob du den ganzen Tag da beim Fantasy Filmfest bist oder wie es da läuft. Aber heute passt das, weil Programm geht später los.
Geil, ey, bist so nett. Guck dir mal vorsichtshalber 3 Filme an. Wissen wir nicht, ob das zum Zug kommt, aber mach mal.
Ich habe nicht gesagt, dass er das muss, aber ich habe gesagt, vielleicht wäre es hilfreich. Entschuldigung, dass ich vorgeplant habe. Das ist natürlich, fatal.
Nee, es ehrt dich nur. Ich finde halt so, wenn es um 3 Filme geht, wäre es schon cool zu wissen, passiert das auch oder habe ich mir die unter Umständen umsonst angeguckt?
Es kann ja auch unter Umständen sein, dass er die schon kennt und gesehen hat und deswegen weiß zumindest, dass wir in der Folge darüber reden und kann sich so ein bisschen mental darauf vorbereiten und recherchieren. Das sind ja alles Sachen, die man zumindest, es kann nicht schaden, das zu wissen und einen von den Filmen haben wir ja auch zusammen gesehen, wo er alles andere gesagt hat, den können wir auch zusammen zu Gemüte führen, weil er der Herr ich habe ja einen Untermieter jetzt, das ist ja der Italiener hier, ist ja Untermieter bei mir.
Genau, haben wir gar nicht.
Wäre jetzt auch geil, wenn wir 5 Jahre befreundet sind, weißt du, und du jetzt mein Portemonnaie klaust einfach so. Du jetzt einfach nur diese 5 Jahre darauf vorbereitet hast, meine Wohnung auszuräumen.
Ein lang geplanter Coup.
Ein lang geplanter Coup und dann einfach ghosten. Nie wieder auf unsere Anrufe reagieren.
Und nach deinem letzten Urlaub geht er da wahrscheinlich mit 3,50 Euro raus. Super.
Ja, ich lerne ja nicht draus, insofern weiß ich nicht. Ich habe mein Portemonnaie jetzt offensichtlich so liegen lassen in der Gegend, habe ihn getestet, aber wenn er schlau ist, macht er das eher in der zweiten Hälfte.
Ja, bei dir ist so voll, Alter, also jetzt im positiven Sinne, ne? Es ist viel los, ich finde das einfach nicht.
Ach so, du findest das
ja, ich habe es einfach übersehen, das liegt halt nicht so schön hier wie drapiert im Hotel oder so.
Der Vorteil ist, es ist so voll, du kannst immer so ein, zwei Sachen mitnehmen, so links und rechts, ich merke nicht. Ja, da jetzt ein Film fehlt im Regal, keine Ahnung, Alter.
Was hast du nochmal jetzt gerade? Also hat er seinen Tisch aufgeräumt, da findet er so ein Paket von vor 2 oder 3 Jahren. Man sieht so drin, dass so ein Chromecast noch, den er mal bestellt hat. Was
nein,
er
das war nicht auf dem Tisch, Mann, nein.
Ach, irgendwo
da. Als wir halt beim Renovieren waren und so weiter, war halt noch so ein Amazon, so ein verpacktes Amazon-Paket, so im Karton noch original verpackt. Da habe ich 2022 einen Chromecast bestellt.
Und nie
genutzt. Weil Sky wohl mit Untertiteln nicht über die App geht, sondern halt nur über diesen Chromecast. Und das habe ich vergessen, dass ich den bestellt habe. Jetzt packe ich den aus und denke so, ja, okay, Alter, jetzt mittlerweile habe ich Smart TV und so alles Mögliche und super obsolet geworden, die Bestellung. Aber ich habe total vergessen, dass ich den hatte.
Ja, wobei ich glaube, für ein paar spezielle Fälle könntest du das immer noch brauchen.
Also der wird für 35 oder so gerade verkauft. So viel habe ich definitiv damals nicht bezahlt. Insofern ist es, kann man den vielleicht mal noch zum Verkauf anbieten, der ist noch original verpackt.
Ja, behalte noch 2, 3 Jahre. Der Wert steigt.
Ja, ja, genau. Ist eine krasse Geldanlage gerade auf jeden Fall, der Chromecast.
Technisch stimmt. Funktioniert super. Sammlerwerte werden bei sowas enorm steigen.
Ja, ich dachte auch, dass der, ich habe dann gleich gegoogelt und dachte auch so, okay, wird für 5 Euro jetzt wahrscheinlich rausgeballert, weil niemand braucht mehr Fire Sticks und so. Mhm. Aber dann war ich doch erstaunt, okay, doch 35 und so.
Ja, die gehen auch klar, gerade so alte Fernseher, also alte, ne, die alten Flachbildfernseher und so, die werden ja noch genutzt hier dann für Schlafzimmer ein.
Die dann kein Internet haben, ja, ja, genau. Ja,
dann nutzt du die dann so, ne, für das Gröbste, was du hast und das läuft schon und so, ne.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Technologia, ne.
Technologia.
Das kann er so gut, ja.
Technik-Guest, dafür ist er bekannt.
Genau. Naja, aber auf jeden Fall gut, dass wir das hier vor dem Fantasy-Filmfest machen, bevor der Kopf dann noch voller ist und so. Das
stimmt.
Ist schon, gerade wenn man viel sieht und hintereinander weg und dann mischt man das. Und
ja, hast recht, da können wir uns komplett aufs Fantasy-Filmfest konzentrieren. Ne?
Ja. Ja, ich habe mich ja gefragt, wie du das angehst. Also bist du da so ambitioniert, dass du sagst, ich muss so viel wie möglich da mitnehmen? Und
du hast einen Pass, muss man dazu sagen. Du hast hier diesen.
Ja, das haben wir schon erzählt, ja.
Genau, nee, es muss nicht sein.
Okay.
Aber ich mache schon gerne, weil ich es einfach mag, ins Kino zu gehen, da rumzuhängen. Ja, und gerade auch da mich überraschen lassen und dann jedes Mal ja, ne, ich vorbereitet bin, jedenfalls nicht bei den meisten, ne, so, okay, Toxic Avenger und so, da weiß man, was so ne, einen ungefähr erwartet. Aber jetzt beim Eröffnungsfilm, Dog Boy heißt jetzt, glaube ich, ne?
Good Boy.
Good Boy.
Ja.
Aber es hört sich doch genauso an.
Dog Boy, ja.
Aber stimmt, was ist das für ein Scheiß? Dann, Da weiß ich nicht, was kommt und so und fertig. Und so. Das ist schon die Spannung an sich so, ne? So dieses Kino-Überraschungselement. So. Und die ganze Zeit kommen irgendwie die Filme und man ist in so einem anderen Modus irgendwie. Und das ist halt so geil. Weil dann so ein Festival auch irgendwie wirkt auf seine Art, ne? Weil letztendlich geht man ja auch nur ganz doof ins Kino. Hier in eurem Fall in ein Kino, wo ihr sowieso wahrscheinlich öfters mal seid. Und ja. Aber das Feeling ist geil. Und so, sonst mache ich das oft, dass ich wirklich alles gucke. Einfach was geht.
Du hast ja auch gar nichts recherchiert, oder? Also,
nee, gar keinen und so. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ey, wir gehen jetzt einmal, keine Ahnung, essen oder wir nehmen da einen Film auf, einen Podcast auf, dann sage ich jetzt, ich muss da jetzt nicht reingehen und so, ne? Da hängt jetzt nichts dran.
Okay.
Bei so einem Pass ist es so, 20 Filme, glaube ich, sollten es schon sein? Nee, Quatsch. Ich habe egal, auf jeden Fall ein paar Filme, dass
du
man den wieder drin hat.
Aber wann der sich lohnt.
Aber selbst da ist es jetzt nicht, weil es darum auch geht, diese Lockerheit und so, ne? Man muss nicht gucken, wer wo, welcher Platz das noch kriegen
noch
oder
Tickets
eben,
und
so. Ja.
Und die Freiheit zu haben, gehe ich jetzt rein oder nicht und so, ne? Wenn das jetzt nicht bei Null rauskommt. Ich meine, gestern haben wir auch schon einen Film, der war jetzt ja auch drum sozusagen, ne? Das wusste ich ja nicht, weil man da auf Gäste so reinkam, wenn man einen Pass hat. Ja, das war das so
cool. Okay.
Ich freue mich einfach dann auch so, ne? Mal sehen hier in Berlin, was so am Start ist, wie das Publikum da ist. Ich habe jetzt, war jetzt ja in Hamburg oft und noch öfters in Köln.
Erste halt Mal fällt es für fest in Berlin.
Genau. Berlin war ich eh schon lange nicht mehr, habe ich dir erzählt, vor 12 Jahren das letzte Mal.
Wow, so
und
lange,
insgesamt nur 4, 5 Mal.
Okay.
Fing an mit einer Klassenfahrt. Da hatten wir uns erstmal verliebt, weißt du, du gehst so als 16-jähriger Klassenfahrt. Ah,
ich
Berlin.
Auch auf Klassenfahrt in Berlin, ja, Mann.
Ach so,
9. Klasse oder so.
Achso,
ja.
Das hast du noch nicht gelesen. Ja, du bist noch nicht so lange hier, okay. Du bist ja nicht aufgewachsen. Ich weiß gar nicht,
nee, ich bin nicht hier aufgewachsen, aber ich bin jetzt auch schon 20 Jahre
in
Berlin. Krass, Alter, dieses Jahr sind das 20 Jahre.
Aber du bist dann hergekommen.
Die Zeit vergeht.
Ey, vor allem ziemlich genau. Oder vor einem Monat oder so war das, dass ich 20 Jahre in Berlin bin.
Das Geile ist, meine erste Klassenfahrt war auch in Berlin. Weil wir sind da einfach. Nee, tatsächlich. Weil wir sind dann irgendwo zum Botanischen Garten gefahren. So, da war dann irgendwie das Schullandheim, wo unsere erste Klassenfahrt war. Also, wir waren noch in der Stadt. Die zweite, also dann irgendwie so 3 Jahre später, so die Klassenfahrt, das war dann irgendwo im Harz. Aber die erste Klassenfahrt war dann noch so ein paar Bezirke weiter von den Eltern. Das war ja oft ein bisschen albern. Ja,
aber das war bei uns auch so.
War es auch so, dass man da in der Nähe
irgendwo... irgendwo in Schwarzwald, ja.
Ja, okay. Ich wusste nicht, ob das überall so gehandhabt wird oder ob die einfach nur den Berliner nicht zutrauen, dass sie zu weit weggehen sollen.
Ja gut, aber das war halt verbunden mit so, ne? Man ist halt in dem Alter 16 und dann war es irgendwie ganz cool, die richtigen Lehrer dabei gehabt, ne? Was so ein Gymnasium und so und alles. Und da konnte man da in die Stadt. Man war in einem richtigen Hostel. Also wirklich so, du weißt ja, Meininger war das noch. Mhm. Damals diese Kette. Dass du wirklich so hast, jeder zu seinem Zimmer, zu dritt und so, weißt du? Und das war mehr so hotelartig schon. Und da war es so geil, okay. Und ein Riesenstadt. Und dann bist du mit den Lehrern sogar, konntest du einfach da schön irgendwo da in einen Biergarten und hast dann gesoffen und so, ne?
Aber Dance klar, es war so Abenteuer, locker, ja. Die Großstadt.
Ja. Ja, und da war halt so richtig viel, das kam richtig cool und so, ne? Also,
jetzt hast du gesagt, erste Liebe, hast du dich da niemand aus deiner Klasse oder warst du dann schon eine Berlinerin, die du hier gesehen hast, wo du gesagt hast, wow.
Nee. Ja, ich war ja auch noch so ein Honk, ich habe ja meine Kamera mitgehabt, ne?
Ja.
Und hab gleich das gefilmt, ich hab dann die ganze Klassenfahrt gefilmt wie so ein Nerd.
Okay.
Und hab dann nachher so ein Video geschnitten und so. Das ist heute noch, das habe ich gehört von Gästen aus dem Restaurant, wo die Kinder jetzt hingehen, wird heute noch gezeigt. Ach, vor den Klassenfahrten und so, weil ich noch so eine...
Als abschreckendes Beispiel.
Wie cool das sein kann, gucken sich das an, weil... So alt ist wahrscheinlich jetzt auch. Das ist, jetzt hat es einen anderen Wert wieder, so dass man sagt, guck mal, wie es früher war, so ungefähr.
Fahren Sie Mini-DV wahrscheinlich, ne?
Ja, Mini-DV. Hast du noch so Jumpscares und so eingebaut?
Ich habe so, hier, mein zweiter Name ist ja Pasquale, ne? Mein zweiter Vorname. Und das hieß dann so Pasquale Productions, ne? So Pipi. Wow. Hat sich das so gedreht und so richtig geil so mit Leuchten und so, ne? Dann habe ich da waren wir natürlich hier ganzen Mahnmäler und so, ne? Denkmäler und den ganzen Quatsch. Und dann habe ich da so Schindlers Liste Musik drunter gehauen. Okay. Aber pietätvoll noch alles und so, ne? Das habe ich schon so, ne?
Okay, aber schon ein bisschen dramatisch für so ein Klassenfahrtvideo.
Ja, musste ja alles mit rein, was man gemacht hat, ne? Von Party bis was weiß ich. Aber das war schon witzig, was gerne drauf kam. Aber das sind so die Berlin-Erinnerungen.
Dann ich später habe selten einen so starken Mann gesehen.
What the fuck, Alter? Was?
Aber, warte mal, was wollte ich sagen? Achso.
Schön ist hoffentlich.
Weißt du, woher Alessandros Frau kommt?
Nee. Woher soll ich das wissen?
Hast du eine Vermutung?
Ich kenne sie doch nicht. Jetzt kann ich völlig random raten.
Warte doch nicht jeder Gedanken drüber so, ne? Ich meine, du hast ja auch mal einen Podcast bestimmt gehört.
Entschuldigung, aber ich war Dings, Alter. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte die ganze Zeit, es ist auch eine Italienerin. Und deswegen war ich erstaunt, dass es halt keine Italienerin ist. Deswegen dachte ich, ob du das vielleicht mitbekommen hast.
Wow.
Ja, okay.
Mind blown.
Dazu muss man auch sagen, dass ich mit Alessandro ein bisschen mehr hin und her geschrieben habe, mehr kommuniziert habe. Deswegen hast du es wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Ja, so, genau. Weil sie Daniela heißt, ne? Ist ja auch, kann auch italienischer Name sein und so, ne? Ist natürlich, und sie spricht auch Italienisch. Hat sie dann auch gelernt, als wir es kennengelernt haben und so. Also, die hat sich da schon Mühe gegeben.
Ja, meine Freundin spricht auch fließend Italienisch, ist deswegen trotzdem keine Italienerin. Aber, okay. Und jetzt löst du das Mysterium auf?
Was war denn mal für ein Mysterium? Was war los?
Woher deine Frau kommt.
Ach so, die ist einfach Deutsche.
Die ist einfach Deutsche.
Ja, das ist die Gemeinblauen.
Das ist ja unglaublich, Alter.
Ja. Ich habe nicht gesagt, dass das eine Mindblowing-Geschichte ist. Ich habe gefragt, ob du weißt, wo sie herkommt. Also, dass ich jetzt eine Mindblowing-Geschichte präsentiert habe und vorbereitet habe, das hast du so hingestellt.
Naja, aber du hast es ja gefragt, schon... Ich
habe gefragt, weißt du, woher seine Frau kommt?
Ja, aber du hast gesagt, du bist aus allen Wolken gefallen.
Ja.
Und beim besten Willen, ich verstehe es nicht anhand der Geschichte.
Gut.
Aber da sieht man, wie unterschiedliche Erfahrungen und so und Erlebnisse für einen sein können. Aber es ist schön, hier mittendrin diesmal live dabei zu sein, wenn ihr eure geilen Diskussionen habt.
Eben, ja.
Ich könnte jetzt wieder mit einem gewissen Schubladendenken anfangen, aber machen wir lieber nicht. Weil das passt schon ein bisschen.
Ich bin sowieso schon in sämtlichen Schubladen drin, die gehen.
Ja, aber also man kann es ja verstehen. Also jetzt ungeachtet, ob es das Schubladendenken ist oder nicht, ne, weil so alles ja passte. Dass man einfach nur eine Kleinigkeit, man geht einfach davon aus, ist in so einem Kopf drin die ganze Zeit und dann kommt da so der Umschwung, das ist es nicht, das ist nur eine dumme Kleinigkeit, aber trotzdem ist es irgendwie so,
ja, aber das gibt sowas. Aber es, ne? Müsste so. Doch eigentlich ein Hinweis darauf sein, in was für Strukturen man denkt. Ne, ja. Dass er jetzt in dem Fall davon ausgegangen ist, dass es logischerweise eine Italienerin sein
muss. Ja, aber weil das alles zusammenpasst. Er sagte, er hört auch so einen kleinen Akzent raus und Daniela der Name. Und
Daniela
dann weiß
ist ein italienischer Name. Der Sohn heißt Giacomo. Insofern, für mich war das so ein italienisches Pärchen. Und so, weißt du,
ich spreche noch manchmal italienisch, weil er hört ja die Podcasts.
Sie hat ja auch italienisch gelernt und so. Also das sind ja alles Sachen so. Und dann erfährst du, okay, sie ist keine Italienerin, sie ist eine Deutsche. War ich in dem Moment erstaunt, ja, scusi.
Aber es ist schön, interessiert sich halt ein bisschen für mein Privatleben. Ich aus, ne? Wie, das kann man natürlich. Dir vorwerfen, du nicht anscheinend.
Ja, wir haben aber natürlich auch lange nicht so viel Kontakt wie Guess und du. Aber klar, interessiert mich das generell. Aber ging dir das dann bei Hakan auch so?
Was, dass er mit einer Deutschen verheiratet ist?
Ja.
Nee, weil Frauke oder wie sie heißt und so weiter,
Ich will jetzt nicht ihren Namen. Hat er dich schon mal erwähnt?
Hat er schon ein paar Mal erwähnt. Okay, ja. Er sagt ja im Podcast auch mal. Ach ja, Friederike, genau, ja. Bei Friederike habe ich mir jetzt nicht gedacht, dass das wahrscheinlich eine.
Klingt nicht so typisch.
Eine Chilenin ist, aus, die im Krieg in Syrien groß geworden ist. Nein.
Ja, kann es ja auch alles andere als ein Türke, außer der Name jetzt vielleicht und so, ne? Also ja. Von allem, was da.
Ja, ja.
Das ist ja auch, ich meine, wenn der mir eine Geschichte erzählt, der redet so wie in seinem Business. Der erzählt hier, ah ja, die kamen auf mich zu und haben mir proaktiv erzählt, gesagt zu mir, dass ich abgenommen habe. Und so redet er dann so privat.
Proaktiv,
ne? Ja. So, ja, dann denke ich, okay, what the fuck.
Ja, er spricht ja auch kaum Türkisch. Ja, kann er kann ja nur so einzelne Vokabeln und so.
Ja, das kann er nicht. Der war auch nie in der Türkei und so. Mhm. Na, also ist total allem dem entgegen. Ja.
Das stimmt.
Offenbar, ne?
Und in meiner Vorstellung ist Hakan ein ausgezeichneter Autofahrer gewesen, bis jetzt immer, ja. Wurde auch widerlegt.
Das ist gut. Hakan, wir lieben dich.
Ja, schönen Gruß an Hakan. Er hört das auf jeden Fall, wenn du hier zu Gast bist. Sonst hört er uns nicht, aber wenn sein Bruder hier am Start ist, dann wird er schon einschalten.
Meine Sachen hört er auch nicht. Cinema Volante oder so.
Hört er auch nicht.
Ja.
Wer hat schon Zeit, Podcasts zu hören? Ja. Erst recht die Leute, die Podcasts machen.
Machen, ja.
Deswegen, die Sachen, so, die wir gemacht haben, so, wo er gesagt hat, so, ja, machen wir bei dir oder machen wir bei, er hat immer gesagt, so, ja, nee, machen wir bei, wir quatschen über Filme, so, weil da, das hört er dann da wenigstens noch. Sein eigenes Format.
Nee, da bringt es was, wenn er mitmacht und so und alles, ja, das ist sein.
Ja. Ja, es kommt noch eine Cinema Paradiso Episode raus, die wir noch irgendwie vor sämtlichen Urlauben aufgenommen haben, irgendwann vor 2-3 Monaten.
Ja, er betreibt
nicht. In dieser Dreierkonstellation.
Ja.
Die wird noch released.
Habt ihr hier schon besprochen, ne? Also du jedenfalls.
Ja.
Muss ich auch noch nachhören. Ne?
Ja.
Ja, aber du bist ja der Mann mit vielen Formaten. Gibt es denn da jetzt irgendwas? Der Mann
mit vielen
Formaten?
Total.
Ist das
Alter.
Nicht Hakan?
Ja, auch. Also haben sich ja zwei gefunden. Aber ich meine, Alessandro hat...
Ich wollte Body-Shaming-Witz machen, aber der ist ja, zu subtil.
Ja. Aber guck mal, wie lieb Lee ist.
Ja, ja, der.
Wie lieb der ist, weil er nicht darauf kommt,
sein
dass
Name
du das Böse
ja.
meinst und so.
Sein Name steckt in dem Wort.
Ja, der Name ist Programm.
Ja, der Name ist Programm. Ja,
das ist richtig gut, Alter. Ja, mein schon. Ja. Ja, danke. Ich habe
nee, ich wollte eigentlich, du hast viel Zeugs, ja. Und deswegen die Frage, ist da jetzt irgendwas dramatisch dazugekommen oder weggefallen oder müssen wir irgendwas ankündigen?
Da kommt auf jeden Fall was.
Aha.
Was Heftiges.
Was, was heftig ist.
Also mindblowing quasi, wie eben das mit dem, dass ne, Daniela keine Italienerin ist.
Ähnlich spektakulär.
Aus am Herzen halt, ne? Aber wir haben ja alle einen kleinen Italiener in uns, oder?
Bestimmt.
So, ne? So ein bisschen. Wir haben ganz viele Leute in uns und so, unter anderem auch einen kleinen Italiener. That's what she said. Auf jeden Fall. Okay, das war schrecklich, Alter. Das war echt aber.
Schrecklich.
So, ja, das ist ja eine Wolke.
Apropos, ich habe recherchiert wegen Kommando.
Ja, okay.
Wo das herkommt, weil Dave ja gefragt hat, ne, und ich jetzt so beim Nachhören mich wieder gefragt, und dann dachte ich so, ey, ja, er hat recht, wo kommt das her? So.
Gute Frage.
Ich versuche das zu recherchieren, gar nicht wirklich viel Zuverlässiges gefunden, auch nur so Vermutungen halt, aber anscheinend aus dem Vietnamkrieg. Wobei ich finde, gerade in so einer feuchten Gegend ohne Unterwäsche mit den Armeeklamotten und so, stelle ich mir echt unangenehm vor.
Aber schon von den amerikanischen Soldaten
anscheinend,
ursprünglich, okay,
ja.
Weil vielleicht hatten die Vietnamesischen kein Geld für Unterwäsche und daher kam das.
Nein,
so
nein,
das
also von den amerikanischen Soldaten wohl, dass da ja, eben das Going Commando richtig. Dafür stand, keine Unterhosen zu tragen.
Kennst du den Begriff?
Commando? Nee, nicht.
Auch nicht.
Kannte es auch nicht, okay.
Also jedenfalls nicht, dass es mein Kind
scheint auch nicht so geläufig zu sein, wie ich dachte.
Und im Zuge dieser Recherche habe ich festgestellt, jetzt halte ich fest, dass das in manchen Kreisen auch Italiener genannt wird.
Ach.
Okay.
Okay. Das war
den kannte
neu.
Ich nämlich auch noch nicht.
Okay, ja. Muss ich auch nicht. Machst du nicht.
Weil da hat einer online so eine Umfrage gestartet, wie sie das nennen, wenn man keine Unterwäsche trägt. Dann ganz viele halt, ja, Kommando, Kommando, Kommando. Mhm. Und dann aber auch ganz viele halt, ja, Italiener, klar.
Italiener heißt das, okay.
Ach,
das alternativ. Das wusste ich nicht.
Okay.
Mhm. Interessant.
Ja.
Ja.
Ich habe welche an, wenn ihr das wissen wollt. Also, das war so still, deswegen dachte ich,
good for you.
Komm jetzt wir sind raus. Beruhigt. Ja.
Ja, ist schön, danke.
Ja, Leo und ich waren uns einig, dass das irgendwie gefährlich ist, wenn man so Jeans trägt und so. Dann hat er irgendwie, keine Ahnung.
Ja.
So Jeans ohne Rund.
Schon ein bisschen mit,
verrückt nach
mit Abenteuer. So. Ja, genau.
Okay, ach so, gefährlich. In dem Sinne, ich dachte jetzt allgemein, irgendwas scheuert oder so.
Ja, das,
und
das auch,
so.
Ja. Klar, ist auch nicht geil.
Aber das ist sehr gefährlich, ja, das ist eine heftige Szene.
Also, Reißverschlüsse und.
Ist schon ein empfindliches Körperteil bei männlichen Personen.
Ja, ja.
Kann man nicht anders sagen.
So, und die Frauen mal kommen mit ihrer Schwangerschaft und so, pff, ist doch gar nichts.
Was ein Vergleich.
Oh, wow. Ja, so, was machen wir denn heute?
Wir reden über Filme und ich glaube, es ist jetzt die letzte Rutsche der Auftragsfilme August, die wir noch hier auf dem Plan haben. Also wir nehmen nicht immer, wir releasen nicht immer chronologisch, wie wir aufnehmen, aber es sind zumindest die letzten Filme, die wir noch auf der Liste haben und dann fangen wir mit den neuen Filmen an. Also, und das sind noch drei Auftragsfilme,
ja,
die wir heute zusammen besprechen und jeder hat noch ein eigenes Projekt. Und das ist die Marschroute.
Wunderbar.
Ja, und Larifari-Ära. Wir haben nichts vorher ausgemacht, wer was macht und wer anfängt und in welcher Reihenfolge wir was machen. Insofern, let's do this. Wer fängt an? Womit fangen wir an?
Das ist gut. Entschuldigung.
Ja,
das,
ja, Entschuldigung. Ja, lange Struktur war mal.
Wir nichts machen und so. Ja, ja, wir überlegen es einfach.
Sollen wir mit gemeinsamen Film anfangen?
Ja, los.
Komm. Ja, lass uns mit einem gemeinsamen Film anfangen.
Und welchen?
Das ist jetzt die nächste Frage.
Dem Jüngsten einfach kommen. Dem Ältesten meine ich. Entschuldigung.
Für Lee waren das 3 Neusichtungen, richtig?
Ja.
Okay, keinen von denen kannst du vorher.
Obwohl, nee, bei The Descent meinte ich doch,
du bist
dass mir da sehr viel bekannt vorkam. Das kann echt gut sein, dass ich den schon mal gesehen habe.
Das war der Status, richtig.
Ja. Ja. Deswegen sucht ihr euch das aus. Wir können ja gerne mit The Descent anfangen, weil den habt ihr ja zusammen gesehen.
Das stimmt, ja.
Wir waren Badewanne-Film. Haben wir beide in der Badewanne.
Ja, schön in der löchischen Stelle.
Wo ist
in der
das
Badewanne.
Video
das
dazu, geguckt. Alter? Oh Gott, ey.
Da ist so viel falsch an dieser Aussage. Ja. Schon diesen Film da auf dem Badewannenfernseher zu sehen, ohne Surround-Anlage, da ist der größte Fehler, ja.
Da entstehen schon wieder Bilder im Kopf, Alter. Herrlich.
Die löchischen Stellung und wir beide zusammen in der Badewanne kommt erst irgendwann 60. Stelle von So Wrong. Aber,
da kann man so
aber ein Horrorfilm machen. Im Badezimmer, nein, das
ja,
schon
mal. Das ist auf jeden Fall einiges schwierig an dem Szenario. Aber nee, allen voran interessiert es mich natürlich deswegen, weil wir ja mit Alessandro, der immer schon wieder irgendwelche Horrorfilme hier mitgebracht hat, vor allem in so Paranormal Activity Richtung. Mhm. Und im Zuge dessen haben wir natürlich auch mitbekommen, dass du da eher zu der schreckhaften Sorte gehörst und dass du bei so Horrorfilmen tendenziell halt jemand bist, der sich da sehr schnell fürchtet und dass deswegen halt auch, du hast erzählt, dass du dann bei manchen Filmen auch pausiert hast und das lieber am nächsten Morgen weitergeguckt hast, weil
das wäre vielleicht wichtig, genau, er guckt sie normalerweise tagsüber
und so weiter.
Morgens und
genau, und deswegen bin ich jetzt sehr auf deinen Bericht dahingehend gespannt.
Mein Bericht ist einfach, ich habe ihm gleich den Stachel gezogen und habe gesagt, ich gucke mir nicht den Descent irgendwie um 13 Uhr, das okay. Kannst du schon mal abhaken, sondern wir werden auf jeden Fall gucken, wenn es dunkel geworden ist und nachts, abends und so. Und wir waren ja dann bei dem Vorfilm des Fantasy Filmfest, über den wir auch wahrscheinlich berichten werden, hier Planet der Vampire. Mhm. Und dann sind wir irgendwann um 23 Uhr oder so nach Hause gekommen und haben dann The Descent geguckt und was soll ich dir sagen, er ist eingeschlafen.
Wow.
Ja. Also irgendwann im letzten Drittel, ich weiß nicht, ob zwischendurch auch, aber
nee, letztes Drittel
im letzten Drittel habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass du pennst.
Ende war ich wieder wach, ne, so zum Ende hin.
Ja, genau.
Das habe ich dann heute nochmal wiederholt. Ich kannte den Film aber schon.
Ja.
Also ich habe den im Kino damals gesehen. Mhm. Und dann natürlich hinterher mindestens nach ein, zwei Mal so komplett ganz von Anfang bis Ende. Und so, ne? Aber, ja.
Ja, und heute Morgen hat er sich die verschlafenen Szenen hat er sich nochmal angeguckt.
Ja, nochmal
das passt da auch überhaupt nicht in mein Bild vom schreckhaften Alessandro. Vielleicht, weil ich da war oder so, keine Ahnung, aber.
Ja, gut, aber da kamen ja schon ein paar Sachen rüber. Kommen wir ja gleich drauf. Was so, also nicht schreckhaft dergleichen, aber gerade wenn man was. Ja, aber es sind ja auch verschiedene Filme. Also ich liebe das Genre Horror. Mhm. Auch, wie das andere oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Guck mir ja jeden billigen Scheiß an, jeden Slasher auch, der auch im Kino dann diese ganzen Dinger, die auch so naja sind, wo ich es vorher schon weiß. Und mit diesem Angstding war eben, was du angesprochen hast, war eben mehr so Paranormal Activity wirklich. Mhm. Weil das so ganz komischen Nerv trifft.
Ja.
Ne? So einen anderen Grusel und so. Ne? Okay, das ist genauso stimmt. Wie so ein Schlüssel bei mir. Zack, das passt und so, da muss viel gemacht werden. Aber jetzt solche Filme, The Descent, ja, der ist auch gruselig. Aber allein aufgrund dessen, dass ich ihn schon so gut kenne, jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde ihn einfach nur. Ach, ich will ja nicht so viel sagen jetzt, aber das spricht mich dann anders an jetzt, nicht so ja, nur okay, zum verstehe. Horror. Das ist jetzt nicht, dass jeder Horrorfilm, wo es so ein bisschen, oder wenn das dann nicht ist, gruselig, dass er dann schlecht ist oder so. Ne?
Okay.
Aber außerhalb der Paranormal Activity-Reihe gibt es auch den einen oder anderen Horrorfilm, wo du dich dann, wo du schon Schiss hattest.
Ja, alle, die so in so eine Richtung gehen, ja, so ein bisschen, nee, sagen wir jetzt nicht. Alles gut. Ja, okay. Das passt schon.
So. Ja, okay. Wir wollen mal noch, bevor wir Punkte raten, das müssen wir auch noch machen, wollen wir natürlich die beiden Herren grüßen, die hier hinter diesem Film stehen als Schirmherren. Das war einmal Zero Famous, der diesen Film in den Lusthof geworfen hat. Also schöne Grüße an ihn. Und Atombomb hat ihn dann zum Auftragsfilm gemacht.
Ach, das war wieder eine Kollaboration.
Das war eine Kollaboration aus diesen beiden Herren, genau. Der wurde aus dem Lusthof praktisch zum Auftragsfilm gemacht von einem anderen Herren. Mhm. Und ja, wie ich finde... Ja gut, ich will nicht zu viel Informationen rausschicken, insofern Raten wir erstmal Punkte.
Okay, ich fange mal an. Ich habe mir für Alessandro 7 notiert und für Guess 7,5.
Okay. Ich sag Lee 5,5 und Alessandro 8.
Bam. Bam.
Ich sag's dann für Lee, sage ich 6 und für Guess 8.
The Descent, Abgrund des Grauens. Wie er mit deutschem Untertitel heißt.
Ja, wer möchte berichten, was hier geht?
Kann ich gerne machen.
Das ist ja eine überschaubare Handlung.
Fängt eigentlich mit einem traumatischen Erlebnis für die Hauptfigur an, die da Sarah heißt. Und weil wir haben ihre Familie, also beziehungsweise ihr Mann und ihr Kind sitzen im Auto und sind gerade auf der Rückfahrt von einem Zusammentreffen auch mit Freunden, die wir auch im späteren Verlauf noch sehen werden in diesem Film und so Bekannten. Und dann sind die auf dem Weg nach Hause und haben einen Autounfall, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehen will, was da passiert genau. Aber Sarah wacht dann im Krankenhaus auf und ihr Kind ist tot. Also sie hat dann noch eine gewisse Vision und dann wird sie von ihren Freunden empfangen und die erzählen ihr, dass das Kind quasi gestorben ist. Was sie natürlich in eine tiefe Depression schickt, beziehungsweise ein Trauma bei ihr so ein bisschen aufmacht, was später auch noch eine Rolle spielt in dem Film. Und dann vergeht ein bisschen Zeit und sie war allgemein so, dass sie mit ihren Freunden auch immer so ein bisschen so Hiking-Touren gemacht hat und so eine Geschichten. Und diese Freundeskreistruppe, die nur aus weiblichen Menschen besteht, findet sich zusammen, um so eine Höhle zu erforschen. Und praktisch sich in diese Höhle abzuseilen und dann da zusammen durch diese Höhle durchzugehen. Und da laufen ein paar Sachen nicht nach Plan. Unter anderem ist das nicht die ursprüngliche Höhle, die geplant ist, die schon mal erforscht worden ist, sondern eine von denen hat auf eigene Faust entschieden, wir wollen die entjungfern und hier war noch keiner in dieser Höhle und wir wollen praktisch hier das Ganze zu unserem Ding machen und hat deswegen den anderen gar nicht gesagt, dass diese Höhle noch gar nicht irgendwie groß erforscht worden ist. Insofern wissen sie nicht so richtig, worauf sie sich da einlassen. Und dann wird natürlich eine Menge gespielt mit dieser klaustrophobischen Atmosphäre, weil die sich da teilweise durch Öffnungen drängen müssen und zwängen müssen und so weiter, wo andere auf jeden Fall Panik kriegen würden, die da so ein bisschen anfällig sind.
Und ja, dann, wobei davor sind sie ja eigentlich schon an einer Art Point of No Return.
Das stimmt, ja. Genau. Und hatte ich mit Alessandro auch während des Films so, das ist ja tatsächlich vorgekommen, dass bei diesem Höhlentourismus, dass da welche einfach mal irgendwo stecken geblieben sind und dann da gestorben sind vor Ort.
Weißt ja, du? Bestimmt.
Klar. Weil du kannst dich nicht mehr irgendwie zurück, du kannst nicht mehr zurück, du kannst nicht mehr vor und sitzt fest.
Das ist so gruselig, ne?
Das ist wirklich.
Ich hatte es nochmal, dieser eine Typ, ne? Entschuldigung, das hinterwäsche ich, aber der ist da durchgekrochen und dann hat er so die falsche Abzeigung genommen mit diesem Kriechen, so wirklich nur mit dem ganzen Körper. Und dann ging das runter und es war eine Sackgasse und dann hing der da.
Boah, Alter.
Und steckte fest so am Ende, ne? Ja. Und der ist dann nach 28 Stunden gestorben. Daran halt, weil sein Körper das Blut ja immer falsch rumpumpt, die ganze Zeit auf den Kopf hängt und so. Das Herz dann irgendwann aufgegeben und so, ne?
Naja, klar.
Die haben die versucht, mit Flaschenzügen hier alles irgendwie rauszuziehen. Dann haben sie am Ende nur noch das Telefon hingehalten, damit es ihr verabschieden konnte, so. Und das war's dann, ne? Also richtig eklig. Und die haben es auch nicht rausgegeben, dann haben sie das Ding zugemacht und so, ne? Und fertig, da.
Das ist auf jeden Fall hart, ja.
Ja, also bei manchen Extremsportarten kann man sich schon ein bisschen die Sinnfrage stellen, ne?
Das ist es eben, weil meistens tun die sich das ja freiwillig an. Ich meine, die eine Dame, die da irgendwie auch jetzt diesen einen Berg irgendwo erklommen hat in Asien und so und da jetzt festsitzt, weil sich das Bein gebrochen hat und nicht mehr bewegen kann. Und eine Drohne hat noch gesehen, dass sie lebt irgendwie, obwohl sie schon für tot erklärt worden ist. Aber es kommt da keiner ran, weil es kann kein Hubschrauber, kein Rettungshubschrauber, kann er landen.
Wie jetzt aber nicht die Biathletin?
Nicht die Biathletin,
nee. Okay, nee. Weil die wurde ja für tot erklärt, nachdem die da ein, zwei Tage, die ist ja auch auf ihrem Trip in den Bergen verschollen. Und dann mussten die davon ausgehen, dass die verunglückt ist. Und dann haben die ja auch ein, zwei Tage gesucht. Und dann hieß es, nee, die ist tot. Zumal die auch selber wohl festgelegt hatte, dass in so einem Fall sie nicht möchte, dass andere Leute ihr Leben riskieren, um sie zu retten.
Wenigstens das, weil das
weil
ja
die
auch
selber
so
halt so eine
wird,
intensive
ne?
Alpinistin war und die hat irgendwie auch im Biathlon, die hat halt schon alles erreicht, was du da erreichen kannst. So, weiß nicht, wie viele Goldmedaillen und sonst was.
Aber das ist ja so ein Aspekt, den die immer nennen, dass Leute so ein Risiko eingehen und dann da irgendwo gerettet werden müssen und dann andere ein fast genauso großes Risiko eingehen müssen, um die wieder zu retten. Und
das, ja, ja, ja. Das ist halt so das Cliffhanger-Szenario.
Ne? Genau, das werfen ihnen halt vor und so, ne? Ja. Aber wenn die das sagt vorher, na gut, ob das macht.
Hat die von vornherein gesagt, ey, sollte jemals sowas sein, weil die hat, ich glaube mit 25 oder so, schon alles erreicht, was du da halt im Biathlon erreichen kannst. Und dann hat die gesagt, okay, jetzt mache ich was anderes. Und dann ist die eben so Bergführerin und hat eben dann so Extremgeschichten gemacht und ist jetzt halt dabei verunglückt.
Dann war sie da oben so, egal was ich gesagt habe, hol mich raus und so alles, du Gott.
Nee, die Dame,
die
ich meine,
schon gelebt.
Das war in Kirgisistan, habe ich gesehen. Und die wurde halt irgendwann zurückgelassen, weil nämlich die Rettungskräfte da nicht hinkommen. Das ist auf 7000 Meter Höhe. Die hat sich das Bein gebrochen, kommt da nicht weg. Also die Drohne konnte irgendwie hochfliegen. Aber hier steht, dass die Behörden dann die Bemühungen eingestellt haben, sie zu retten, weil halt das Wetter zu schlecht ist für Bergungsaktionen. Temperaturen bis zu minus 30 Grad. Und insofern, da kommt keiner hin, um die da irgendwie rauszuholen auf dieser Nische, wo sie halt irgendwie festsitzt. Und die wird dann irgendwann wurde die dann zum Sterben zurückgelassen, wie es sie heißt. Also,
boah,
schon hart.
Ja gut, da erfrierst du halt, bevor du verhungerst. Ne?
Ja, und die wurde schon für tot erklärt, irgendwie 2-3 Tage, bevor diese Drohne hochgeflogen ist. Und sie hat halt gewunken so.
Ach so.
Da wurde das nochmal revidiert. Aber auch das wieder so. Das ist halt so freiwillig ihre Entscheidung gewesen, da alleine hochzukratzen.
Ja,
und so, weißt du? Und einfach nur so für den Kick und so. Und das ist natürlich auch mal...
Ja, aber ich meine, sieh's mal so, die belastet niemand anderen damit. Also weißt du, es gibt ja schon auch Extremsportsachen, wo du, wenn ordentlich was schief geht, du unter Umständen halt auch andere Leute mit reinziehst.
Ja, ja, klar. Gut, jetzt sagen wir mal, jetzt hätte sich jemand entschieden, da eine Rettungsaktion zu starten und wäre auch in Gefahr gewesen dann, weißt du?
Ja, eben.
Also das ist dann natürlich nicht cool. Und das ist ja jetzt, weißt du, ist jetzt nicht so, dass jemand jetzt irgendwie sich verlaufen hat, sondern die begeben sich ja dann wirklich freiwillig in irgendwelche Gefahrensituationen. Mhm. Und das finde ich auch immer ein bisschen fragwürdig.
Okay, aber das heißt, diese Klaustrophobie-Sache hier in dem Film, die hat bei euch gezündet. Also das funktioniert für euch.
Die hat bei mir auch gezündet, obwohl ich eigentlich nicht klaustrophobisch oder Höhenangst habe oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber das war schon fies hier, das zu sehen, dass eine hier Panik kriegt, weil es einfach nicht mehr weitergeht und dann auch Schnappatmung kriegt und so. Und das hat der Film schon gut rübergebracht.
Ich finde, er macht das primär über Sounddesign.
Vieler.
Also zumindest habe ich das so wahrgenommen, weil ich finde so bildsprachlich, kommen wir bestimmt noch zu, aber ich finde zum Beispiel den Schnitt wirklich schwierig in dem Film.
Okay.
Also bis hin zu richtig beschissen.
Es dauert tatsächlich eine ganze Weile, bis es losgeht. Und es wird erstmal sehr viel diese Freundschaft etabliert und was es damit auf sich hat. Und dann feiern die erstmal auf der Hütte so ihre letzte Nacht, machen ihr Foto. Und dann auch, wenn die in der Höhle erstmal unterwegs sind und so, das dauert eine ganze Weile, bis wir dann sehen, worum es hier geht, weil die sind nicht alleine in dieser Höhle. Und hier kommen wir zu diesem Horroraspekt, weil, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wie gesagt, es gibt Lebewesen in dieser Höhle, die denen nicht so wohlgesonnen sind. Und die begegnen denen dann irgendwann tief unter der Erde. Und das ist dann... Da beginnt dann der eigentliche Überlebenskampf neben dem Versuchen, irgendwie aus der Höhle wieder rauszukommen. Weil, das kann man noch erwähnen, also Weg zurück gibt es nicht, weil nämlich der Rückweg verschüttet worden ist. Und der Gang, wo die reinkommen, sind ursprünglich mal abgesehen davon, dass es in manchen Stellen viel zu schmal ist, wird zugeschüttet. Das heißt, die müssen irgendwie einen anderen Ausweg raus aus dieser Höhle finden.
Ja, und das ist ja schon relativ schnell, nachdem die die Höhle betreten haben. Ne? Also
ja.
Das dauert nicht allzu lang.
Ja, ja. Das vielleicht zur Story und zur Handlung. Und jetzt kommen wir zum Rest, oder? Oder zu unserer Meinung. Oder?
Ja.
Habt ihr da noch was hinzuzufügen? Nicht wirklich, oder?
Nö. Ja, erzähl mal, wie habt ihr das gefunden?
Ich weiß nicht, ich habe geschlafen. Ja, wie gesagt, gestern hat ja einen neuen Riesenfernseher, so ein Riesending. Wir sitzen ja quasi davor. Das war schon mal geil dafür, ne, für die Atmo. Und ich war mir halt, ich dachte auch so, ne, ich kenne den mehr oder weniger in- und auswendig und fand den damals mega, die Fallhöhe ist groß, weil das hat mich triggert und davor hatte ich so ein bisschen Angst schon fast irgendwie wieder, witzig, dann hatte ich doch Angst irgendwie.
Zum Schlafen hat's gereicht.
Und das Ding ist, der hat mich wieder vollgepackt, voll, ne, weil in diesem in diesem in dieser Höhlensystem, also Hölle wollte ich sagen, aber passt ja auch, diese, wie das aufgebaut ist, ne, dass das von der Atmosphäre passt und von dem, von dieser filmischen Architektur, weil eigentlich erzählt er überhaupt nicht. Man ist ja eigentlich voll orientierungslos. Aber ohne. Ja,
deswegen funktioniert das mit der Architektur Moment. Für mich überhaupt nicht.
Ja, aber doch eben, er schafft es nämlich trotzdem dann so diese Orte einzeln immer für mich voll so haptisch darzustellen, weil er macht das ja eh immer dadurch, dass es total dunkel ist und so, ne, es ist ja immer, und das auch wieder dieses, ne, man hat wenig Geld und macht da irgendwie was und für mich funktioniert das immer noch voll gut. Also richtig gut, besonders weil es verschiedene Räume sind, die jedes Mal auch anders sind, die immer echt aussehen, obwohl das ja alles nur gebaut ist, was er auch gut hinkriegt. Und dass man durch Orientierungslosigkeit, was man sagen könnte, dass es schlecht gemacht ist, dass er uns nicht sagt, wo wir genau sind jetzt, mal so kartenmäßig, was ja auch nicht geht, immer trotzdem ein geiles Gefühl gibt, was ich immer denke, ich bin da unten irgendwie meilenweit unter der Erde und muss da durch und so. Und das funktioniert, habe ich mich jetzt noch mal überrascht, dass es klappt. Und eben diese Klaustrophobie bringt, immer noch, volle Kanne. Und dann auch eben was anderes nach der Hälfte des Films erst passiert, was noch nicht mal hätte sein müssen für mich so sozusagen. Also der hätte auch so funktioniert.
Habe ich auch überlegt.
Aber das finde ich halt umso geiler und so. Also das ist halt so, ist das nochmal, weil in dem, was er dann ist, ne, mit dem Wesen, ne, darf ich es dann so Creature Feature nennen, so ein bisschen auch so, Monster-Ding. Das funktioniert auch richtig gut und das ist mit einer der besten, weil das auch nicht so gut so oft gibt, dass du irgendwelche neuen Viecher hast oder irgendwas, die etabliert werden, die ihm Angst machen, denen so ein bisschen so eine Geschichte gibst oder so, ne?
Aber auch nicht unbesiegbar sind. Also nicht so ein Creature-Feature, wo du, keine Ahnung, wo du 500 Mal auf ein Monster einschießen musst oder einstechen und so weiter, damit das überhaupt irgendwie eine Verletzung davon trägt. Also sind ja schon, man kann sie ja schon besiegen, so was hin und her. Das sind jetzt keine unmenschlichen, komplett übermenschlichen Wesen, was ich auch gut finde an dem Film. Sonst wär's ja. Weißt du, es gibt ja manche Creature-Feature, wo du denkst, ja, Alter, okay, alles klar. Das Monster ist verbrannt, explodiert, in die Luft geflogen, wurde ertränkt und so und am Ende steht es immer noch auf.
Ja, hier ist es halt so ein bisschen dadurch, also Creature-Features zahlen sich ja meist dadurch aus, so eher, dass es dann so ein Ding ist, so vielleicht, also das auch, ja, ne, so dieses stimmt. Klassische, ne? Klar sind es auch viele, ne, das heißt nicht, dass nicht mehr sein dürfen, aber hier ist halt die Anzahl natürlich wichtig und so. Also was sie unbesiegbar macht quasi, verstehst du?
Ja,
so,
ja klar, Sinne, die Masse, ja.
Die sind ja dann doch unbesiegbar sozusagen, ne, also insgesamt gesehen. Aber dass wir ein bisschen mehr Futter haben, was war jetzt hier auch, was ich nicht mehr im Kopf hatte, dass es so viele Mädels sind, die da runtergehen. Ne? Es sind 6 Stück. Das hatte ich so gar nicht mehr verstehen, weil natürlich auch nicht alle wirklich einen mega Hintergrund kriegen oder dergleichen. Und trotzdem funktioniert es für mich gut. Weil wir bei der unser Haupt, wie heißt der mal, Sarah oder so?
Ja.
Ja, Sarah sind, ihre Geschichte kennen und hauptsächlich bei ihr dann noch diese 2, die wir schon mal gesehen haben, so bei dem, hier bei dem, was ist das da? Wie nennt sich das, wenn die da mit dem Wasserfall da lang düsen und so? Dem Fluss entlang.
Rafting
und so, ne? Dass sie sowas machen, dass man so ein bisschen das drin hat, die Beziehung und dann kommt so neue dazu und wir fühlen es halt wie die, weil die ja auch nicht kennen wirklich und so, ne? Dass so eine neue Girl dabei, eine ein bisschen jünger und dies, was auch voll okay ist und so. Und irgendwie homogen funktioniert auch nur, dass es Mädels sind, ist auch super und so. Also das ist auch, gibt so ganz andere Atmosphäre wieder und so, ne? Als wenn jetzt irgendwie ein Typ wäre, dann wird sofort automatisch sowas kommen wie, egal, auf jeden Fall haben die es drauf und so und das checkt man die ganze Zeit, ne? Sind ja auch ganz klassisch wie im Horrorfilm eine so ein bisschen, ne? Rambo-mäßig, was ja auch nee, so wörtlich noch nicht bei ihr passiert, aber anders. Eine halt, egal, das sind also verschiedene Charaktere, aber auch nicht übertrieben plakativ dargestellte Charaktere, oder? Viel wird da auch nicht erzählt.
Nee, aber das ist, finde ich, auch gleichzeitig ein Problem. Also nicht, dass ich da jetzt größere Archetypen gebraucht hätte, aber ich war zwischenzeitlich schon bei so 1-2 Figuren so, warte mal, wer war sie jetzt nochmal? Achso, nee, das war die andere. Und ne, solche Momente hatte ich. Aber für mich hat ganz viel anderes nicht funktioniert. Mir war das unterm Strich egal, ob das jetzt 5 oder 6 oder 7 Ladies waren, weil diese Bedrohung, also mal davon abgesehen, dass der wirklich zu lange braucht, um in die Gänge zu kommen, weil ich finde diesen, den anfänglichen Unfall, finde ich richtig cool. So, weil das ja, finde ich, eben so ein
Jumpscare-mäßiger Unfall.
Ja, und vor allem hat es ein bisschen was von so einem Final Destination-Tod. Und das fand ich cool und dann braucht er aber wirklich ewig, bis das eigentliche Problem mal stattfindet. Na, also da sind wir ja schon fast irgendwie eine Stunde im Film. Und die Bedrohung, die über dieses Eingesperrtsein dann dazukommt, die fand ich so lame. Also erstmal, klar könnte man jetzt bei so einem Creature-Feature sagen, drauf geschissen, ob das irgendwie logisch ist, was da erzählt wird, wie das überhaupt zustande kam, ne? Und also, dass wir dann diese Bedrohung in der Form haben, weil die Herleitung fand ich so absurd und korreliert für mich auch überhaupt nicht mit den Skills, die dann da dran hängen. weißt du, weil dieses nur hören können und so, also das ist einfach nicht konsequent zu Ende gedacht, finde ich. Also erst recht nicht in Kombination mit den Aktionen, weil halt voll oft passt das nicht zu dem, was erzählt wird, finde ich. Und dann kommt dazu, dass die Konfrontationsmomente noch mehr zur Orientierungslosigkeit beitragen, weil es wirklich so zerhackt ist im Schnitt, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und da passieren dann auch noch Dinge, dass ich dachte, ne, du hast einmal diesen Moment, wo eine voll abgeht mit ihrem Eispickel, was sie da hat. Oder diese
Haken
ist ja, diese Spitzhake da. Zum Bergsteigen. Und dann dreht die sich um und haut nochmal zu. Ne? So, ich auch dachte, wer macht denn das? Wer nähert sich denn so einer Situation? Du hast gerade quasi zugeguckt, wie laut rumgeschrien wurde und so. Und dann näherst du dich wortlos? Really? Wer macht denn sowas? Also, das waren ganz viele solche Momente, wo ich ja halt gemerkt habe, ne, das ist halt, erfordert halt wieder ein dummes Verhalten der Figuren, damit wir die Situation überhaupt haben. Ja, und eben das in Kombination mit der Bedrohung und diesem furchtbaren Schnitt ist nicht viel übrig geblieben. Also ich fand so ein paar Shots auch wirklich cool. Es gibt zum Beispiel diesen einen Moment, weil das, was du meintest, dass die Sets an sich eigentlich ganz cool aussehen und die Höhlen sich auch unterscheiden voneinander und so, wenn die dann eins weiterkommen. Ich hätte gerne so ein bisschen mehr Orientierung gehabt, halt einfach, dass ich ansatzweise weiß, wir haben irgendwie die Strecke zurückgelegt und müssen noch dahin oder so, dass man so ein bisschen was bekommt, aber sei es drum. Ich fand den einen Shot ganz cool. Die zünden dann so eine Flare und dann gibt es so eine untersichtige Kamerafahrt, fast ein bisschen Bad Boys mäßig.
Genau, wo die so,
die
cool
so um die so, rumfahren, ne? Und die stehen alle fast wie in einem Freeze-Frame da. Genau, cool. Und die Flare geht halt ab. Das war ein wirklich geiler Shot. Und so da, von solchen Shots gibt es irgendwie so 2, 3. Die fand ich ganz cool, aber ansonsten finde ich das bildsprachlich wirklich halt gezielt orientierungslos aufgezogen, damit du eben nicht weißt, wo, wie, was.
Ja, aber das hatte ich auch gedacht. So, genau das, aber ich dachte, genau das ist gut. Würde ich das wollen? Genau, wenn die mal zwischendurch kämpfen, dass man da noch mehr Choreografie sieht oder dann auch die Orientierung, weil die eine ist dann ja, die kämpfen, dann geht die andere weg. Wohin geht die jetzt?
Ja, nicht nur Choreografie, es ist die Auflösung, weißt du? Weil du hast fast nur nah und die aber im ganz schnellen Schnitt, sodass du bräuchtest nur zwischendurch eine in so einer halbtotalen oder halbnahen, würde schon reichen. Aber du bist da fast nur im Close-Ups und dann Schnitt, Schnitt, Schnitt und so. Du weißt gar nicht, wie, wo, was, wer, warum und so.
Aber das passt für mich trotzdem, das habe ich gedacht dann, weil gerade diese Dinge.
Ja, damit machen sie es halt leicht, finde ich. Was so?
Ja, aber es funktioniert ja und es ist ja auch nicht schlimm.
Ja, für mich halt nicht.
Weil wenn ich, nee, das Problem ist, für mich würde es nicht mehr funktionieren, wenn wir zu viel Orientierung hätten und so, wenn er mir zu viel sagen würde. Das sollten die gar nicht versuchen, weil dann, ich brauche ja diese Orientierungslosigkeit.
Na, naja, guck mal, das also um es vielleicht besser zu verdeutlichen, es gibt diese eine Situation, wo wir eine unserer Protagonistinnen haben und dann von dieser Bedrohung 2. Und wir sind die ganze Zeit so nah an ihr und ihrem Gesicht und dem Gegenüber, dass wir die ganze Zeit halt nicht wissen können, wo ist Figur 2. Bedrohung 2. Ne? Und das meine ich mit, damit macht er sich's halt total einfach, weil ja, dann braucht er sich auch nicht überlegen, wo der in der Zwischenzeit ist, weil er dann halt wieder, wenn er gebraucht wird, um wieder anzugreifen, halt dann da wieder ins Bild kommt. Und das finde ich halt nicht nur lazy writing, sondern halt auch lazy inszenieren.
Nee, also, das finde ich passend und das ist horrormäßig genau das Richtige. Also genau das, so macht man es eigentlich, finde ich.
Ja, für mich hat es keinen Effekt.
Ja, weil dann vielleicht nicht auf dieses Genre-Ding so richtig. Also für mich hat es genau das Richtige, weil ich da mit ihr da bin und ich bin quasi mit ihr da drin und habe auch keine Orientierung, kämpfe nur und weiß auch nicht, wo ich gerade bin. Und bin dann ja auch überrascht wie sie, auch mit dem, was passiert. Weil wenn sie kann sogar die andere Charaktere, ja, die eine Person, wo du sagst, ne, die dann näher kommt, an was zu sagen, die hat wahrscheinlich was gesagt oder nicht. Aber wir sind jetzt gerade bei ihr, auch wenn es jetzt billig ist mit Poivy, was so los ist, weil wir genauso im Adrien-Ding sind. Und das finde ich halt gut, weil ja die ganze Zeit diese Nervosität und alles damit bringt. Auch wie natürlich dann nachher Charaktere sich entwickeln oder so. Und ne, das ist alles, was einfach so extrem ist. Also ich wäre wahrscheinlich, wäre was mit mir passiert wäre oder was ich gemacht hätte. das ja, passt genau.
An diesen Punkt komme ich überhaupt nicht, weil ich das Szenario bis dahin überhaupt nicht in der Form glaube, weil es mir wirklich zu viel Wirkung vor Logik ist.
Achso, nehmen wir, also das, gerade auch so, ne, die Setpieces da. Ich meine, nehmen wir Predator im Dschungel, da weiß er nicht auch nicht, wo du bist. Und trotzdem ist es der geilste Dschungel, die Atmosphäre und alles Mögliche, was es gibt. Und da kommt mal so ein Piece, okay, da sind sie mal da, dann ist da mal eine Brücke, dann ist da mal ein Teich.
Ja, aber du hier siehst dann ja trotzdem irgendwie, heißt dann, hey, jetzt, okay, wir müssen die und die Strecke zurücklegen, weil wir dorthin wollen.
Ja, aber man sieht ja trotzdem nicht,
du siehst natürlich trotzdem nicht die komplette Distanz dann im Detail. Trotzdem kriegst du da ein besseres Gefühl
für, wo befinden wir uns. Aber die wissen ja nicht, wo sie hinwollen. Die wissen ja nicht, wo der Ausgang ist und so. Und das ist ja auch so cool gemacht. Hier kriegen wir manchmal, dass er so ein bisschen was entwickelt, dass es erstmal wirklich aussieht, wenn wir dann das Inferno, wir gehen immer weiter in die Hölle, weil es wird ja immer matschiger, immer nasser, immer blutiger, das Set auch und so. Das macht das schön und so immer weiter, immer weiter. Also anstatt, dass die wirklich rauskommen, gehen die eigentlich immer tiefer rein und so, ne? Weil es ja dann bildsprachlich auch für sie steht und so ein bisschen, kann man sagen, metaphorisch und so, ne? Dass sie eh abgefuckt sind. Und das wird ja dann durch Monster immer gezeigt und so, ne? Weil mit ihrem Drama da in ihrem Kopf. Und dann haben wir mal schön dieses, wo sie dann über diesen Abgrund müssen mit den Klettern. Sowas ist geil gemacht, ne? Dass es immer so Pieces hat und so, ne? Das ist eigentlich richtig cool, perfekte Genrefilm. So horrormäßig. Und dann auch wieder, da war ich wieder voll erstaunt, da muss ich sagen. Da war ich richtig drin, außer da, wo sich da hangeln und dann also wieder so ein kleines Ding, ah, oh, das ist ein Haken von früher, hier waren schon mal Leute und so, ne? Dann irgendwelche Pfeile oder sowas, ne? So Kleinigkeiten, immer passiert eine neue Sache. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber die gibt einen nicht neue Orientierung, aber irgendwie was Neues hinzu, wie so ein kleines Gimmick und so, ne? Und das macht er richtig gut, der Film, auch in den richtigen, richtigen Positionen. Richtigen Stellen. Geil, ja, ich bin voll irritiert, weil das so gerade so durchkommt und dann ist es da. Ist
ja, ne? Ich habe mich gerade auch gefragt, ob das jetzt durch die offene Tür bei dir nochmal verstärkt wird. Ja, draußen werden die Straßen geputzt.
Hier in Berlin ist nämlich sauber.
Fenster offen. Ja, genau.
In Bielefeld gibt sowas nicht.
Da machen die Leute keinen Dreck. Ja, okay, ey, es ist fett für euch, dass das scheinbar, also gestern ging es genauso, ja? Das hat.
Ich bin dabei, Alessandro. Ich finde, also gerade so dieses Immersive, was dieser Film hier.
Okay. Ist jetzt eine Alarmanlage dazu.
Nein, begrüßen mich, danke, Benny.
Wow, ich mache mal kurz das Fenster zu.
Okay, das ist dann Lies Aufgabe, das rauszumischen. Nee, aber dieses Immersive, was auch die Inszenierung und diese Orientierungslosigkeit ausmacht, bin ich bei dir. Die hilft mir beim Zugucken dieses Films, weil die sind alle völlig in Panik. Du siehst anhand der Kamera und anhand der Schnitte eben, weißt du selber nicht, was hier abgeht, und das funktioniert für mich. Total. Also auch diese Szene, wo sie halt ankommt, es ist so, wie du sagst, ich weiß gar nicht, ob sie was gesagt hat, ob sie nichts gesagt hat. Sie ist auch gerade voll in Angriffsposition und so hin und her und vielleicht wusste sie noch nicht mal, wo sie hinläuft, vielleicht weiß sie gar nicht, dass sie vor ihrer Freundin steht, all diese Sachen so, das hat für mich gut funktioniert und das war für mich alles so in diesem Wust der Orientierungslosigkeit, weil die wussten ja vorher noch gar nicht, dass sie es mit irgendwelchen Wesen zu tun haben. Bis jetzt ging es ja nur darum, irgendwie da rauszufinden aus dieser Höhle und plötzlich bricht diese Hölle auf die ein, Alter. Und,
ja, das ist halt auch wieder sowas, ne? Die unsere Hauptfigur, also die eine, die da so ein bisschen federführend ist, die Sarah, die sieht ja was. Und natürlich denkt sie sich, nee, behalte ich mal lieber für mich.
Ja,
aber ist halt so,
ja, das Problem ist, die nimmt ja auch Tabletten und so, ne? Irgendwelche Antidepressiva oder halt zu den Genen und so am Anfang lässt
ja,
sie
ja, aber
da
das
liegen.
Meine ich, das ist halt immer dieses, du brauchst denn dieses Verhalten, was für die Handlung so super convenient ist.
Aber hätte sie was
ist.
Gesagt? Was hätten ihr dann gesagt? Ich meine, sie sagt es auch irgendwann und dann glauben sie ja nicht zweimal.
Ja, siehst du. Ja, dann hätte sie vielleicht schon mal vorher gesagt, so, hey Leute, hier ist was, ich habe was wahrgenommen.
Ja, aber dann hätten sie da gesagt, sie glauben es nicht immer noch. Dann denken sie nur, sie wird verrückt.
Sie ist ja die traumatisiert.
Ja, aber das ist doch so ein Trope, Alter.
Ja, aber es passt da sogar so gut wie noch nie. Das ist ja das, dass er alle Tropes hat. Und die so schön verpackt und so neu und so zwei Sachen da mischt und so auch, ne? Mit diesem klaustrophobischen, mit einem Fuck und dem anderen einfach Monster-Ding. Und dass er so einfach ist, aber das so schön macht, also in jeder Hinsicht. Weil diese ganzen Truppen, natürlich wird alles erfüllt und alle Klischees, aber von Anfang, da kannst du sagen, okay, es zieht sich so ein bisschen, bis es losgeht, wenn du weißt, da geht's irgendwie los und so mit den Mädels, ne? Wenn sie da sitzen in ihrer Tanz der Teufel-Hütte da und so, ne? Und dann erst mal ein bisschen labern, aber eigentlich geht das auch schnell weg. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, dann kommen eben ein, zwei Jumpscares, um die Leute nochmal zu erklären, okay, Leute, keine Sorge, es ist ein Horrorfilm, wir wissen, was wir immer, ja. Kommt bald. Aber ich mag ja auch Jumpscares und die sind nicht mal so übertrieben auf die laut aufgedreht Pegel und so, ne? Das ist gegen heutzutage, gegen Jumpscares, hat Guess auch gesagt, so, ne? Ist das ja Pipifax und so, ne? Deswegen sind die ganz schön. Und das Ende ist geil in dem Film. Das Ende ist super, es steigert sich alles gut. Hier ist es auch nie langweilig. Und was wir ganz vergessen haben, der ist blutig. Die Effekte sind immer noch cool auch, finde ich. Also mal abgesehen von den Settings, die so geil aussehen. Und das mit dem Licht gemacht wird auch immer jedes Mal anders. Mit den Stirnlampen, Taschenlampen, dann mit den Fackeln, mit den Flares und so, ne? Wie toll
ist
das
natürlich dankbar, dass du nicht alles siehst, weißt du, und dass du so einen gewissen Lichtpegel hast und das viel im Dunkel spielt. Dadurch ist er halt relativ zeitlos, weißt du. Wenn das jetzt alles so im Hellen spielen würde, weiß ich nicht, ob das immer noch geil aussieht.
Ja, aber siehst du auch da, dass du dann hast du so eine rote Flair, dann ist das Ganze, sind die alle in Rot und dann später hast du einen Raum, dann sind sie alle in Grün. Mhm. Finde ich nicht wirklich geil.
Okay, ja, gut. Das war, aber genau, Splatter ist noch da, das sieht auch immer gut aus, so kleine Sachen, die da passieren. Eklig, bedrohlich. Das muss man auch erwähnen und so, ne? Und auch für die Zeit und so, dass dann was Geiles kam. Denn ich habe den damals auch ganz von meiner Zeitung gelesen, dieser Erwin, ne? Die kam jeden, keine Ahnung, Donnerstag, genau, weil da neuen Filme kamen da immer raus. Und ich sah schon auf dem Bild, war schon dieses Vieh da, ne? Ist okay. Guck mal rein, gehe ich rein mit einem Kumpel, mit zwei Kumpels. Und die wussten das nicht. Und die sind dann richtig abgegangen, als sie wiederkamen und so. Ne? Das ist so geil gewesen. Und ich war aber auch so, das weiß ich noch ganz genau wie heute, wie so ein Film, ne? Wann war das? 2005, ne?
Ja.
Dass ich auch die Hand vor den Augen hatte und so, ne? Bei manchen Szenen und so, ne? Wow. Ja, ja, richtig heftig. Also dieses Mal, als ich mit Gäst geguckt habe, muss ich weggucken, als die da hier, wenn die da eine kriechen und so, ne, durch diese Dinger. Da muss ich weggucken. Ja. Wenn ich schon dran denke, kriege ich jetzt schon ein Herzkasper und so, ne? Also das ist mal davon ab, so diese Sache. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass das noch so gut funktioniert. Aber das macht er halt richtig gut. Weil die auch lange gezogen, heutzutage wird das alles so durchgezogen. Ja, schnell, wir haben so ein Setpiece. Ja, machen wir schnell den Effekt weiter. Mhm. Aber hier wird es aufgebaut, die kriechen langsam eine nach der anderen. Die zweite, es sind ja auch sechs, damit wir ein bisschen Blut haben und so, ne, zum Splattern. Dann kommt die nächste und dann ganz, das dauert alles so ein bisschen, aber es ist nicht langweilig und dann kommt die halt und so. Mhm. Und dann passiert da was und selbst das wird, da wird ein bisschen Zeit gelassen, wie beruhigt wird und was gesagt. Der Spruch ist auch nicht schlecht, den sie dann der anderen sagt und so. Von wegen, ne, hier, dir ist das Schlimmste schon passiert, Alter, das wird nicht schlimmer und so, ne. Mhm. Ist natürlich auch nochmal witzig, ne, ist ein cooler Spruch, aber ist auch mal witzig, weil die nicht wissen, was noch kommt in den Ding.
Ja.
Hat was und so, ne. Und wenn du den natürlich jetzt guckst, trotzdem ist er für mich zeitlos, aber für dich vielleicht wäre noch ein Ticken besser gewesen, wenn du ihn damals gesehen hast und nicht schon vieles andere. So wie mit der Kamera haben sie auch noch dabei. Da haben sie auch noch ein Gimmick, ne? Was können wir alles damit reinbringen, dass es irgendwie mal was Neues gibt? Das ist ja auch geil und gut gemacht und passend.
Ja, gut, das werfe ich ihm noch nicht mal vor. Ich finde auch, das muss man ihm echt zugutehalten, dass der für die Zeit recht gut aussieht. Mhm. Also der hat nicht dieses schlimmste Color Grading, was man sonst so aus der Zeit ganz gerne kennt.
Ja.
Dafür sieht er echt noch ganz gut aus.
Das hat halt so ein bisschen in dieser Hüttenszene und so weiter, wo du denkst, das sieht hier und im Krankenhaus, wo du denkst, so ein bisschen sieht das auch color grading-mäßig, ein bisschen flach aus, ne, von der Gestaltung und so ein bisschen so wirklich dann C-Movie. Ja,
die Kontraste aber halt dann, so ein bisschen hochgedreht, ne, das haben wir auch ganz gerne bei sowas.
Da war zum Beispiel eine Szene, ne, wir haben den ja, ne, gestern Mare Bava gesehen und so, ne, Terror nello Spazio und dann haben wir den Descent direkt danach, The Descent, und da waren auch Szenen, wo es dann so schön zusammengeklebt ist, ne. Mhm. Und wo du dann wirklich gesehen bei The Descent jetzt, wo du siehst so, okay, da ist das stehen, da sieht man den Vieh stehen, da rechts stehen die und man sieht so, okay, das passt logisch eigentlich zusammen von der Tiefe, Perspektive, wie das jetzt gebaut ist und dass sie es so zusammengebastelt haben. Aber es sieht geil aus, es wirkt irgendwie, gerade weil es nicht funktioniert. Und das war genauso bei Terror in der Spazio vorher, wo du doch gesehen hast, wie die schön so versucht haben, die stehen vorne, so die Minimodelle und so, ne, da muss ich mich voll dran erinnern, auch wegen Licht und so. Das hatte was. Und die Marshall, habt ihr den mal was anderes von dem gesehen?
Ich habe Dog Soldiers irgendwann mal gesehen, glaube ich.
Sein Vorgängerfilm.
Der ist von dem, ich habe Dings noch gesehen hier.
Centurion wahrscheinlich.
Diesen Endzeitfilm. Nee, nee.
Doomsday.
Doomsday kenne ich auch von ihm.
Der neue Marvel-Film,
Britischer Regisseur und britische Produktion übrigens. Und ich finde tatsächlich.
Hellboy hat er ja gemacht, den hast du schon auch gesehen, den letzten Hellboy.
Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay. Ich habe hier mal gemacht, ja.
Okay. Schwierig.
Ja, da hat er aber auch gesagt, ne, da hat halt. Weil er sowas eher in der Richtung macht und dann Produktion. Ne, da war ja wieder was, konnte nicht mal, was er wollte, wie das immer ist bei den Superheldenfilmen, wenn ich jetzt auch. Weiß man nicht, ne, ob er mehr geschafft hätte oder nicht. Entschuldigung, Guess.
Ja, für mich hatte ich einen geilen Film gedreht, hingelegt. Ich wollte noch sagen, am Anfang so diese paar Jumpscares, die so billig daherkommen, weißt du, wo sie an dieses Fenster kommt und so. Das hätte es gar nicht gebraucht für diesen Film, so, weißt du.
Ja, aber ich fand es damals geil zum Beispiel mit 18 oder so, ne?
Das fand ich wieder so ein bisschen 2005, so, weißt du, der Style so. Also. Aber was, wie der danach abgeht, und ich bin deiner Meinung, also der Film wäre auch spannend gewesen ohne die Creatures. Das heißt, wenn du da rausfindest, wie die da rauskommen und so weiter hin und her, das fand ich schon ein spannendes Szenario. Als dann noch die Viecher dazu kamen, Alter, das ist dann noch so das Sahnehäubchen auf der Torte. So. Da war ich dann auch damals richtig, wo ich dachte, Alter, okay.
Das ist witzig, ich sehe da nur Typen großartig. In Latexanzügen, ne? Das ist echt. So krass.
Das ist so krass, dass du da
nicht... sind es Typen in Latexanzügen. Das muss man schon alleine so geil.
Und keine finden, CGI-Figur. Ja, fair enough. Aber trotzdem so ist es für mich halt eher lächerlich als bedrohlich.
Okay. Das ist krass, ey. Also was das Sounddesign angeht und wie die aussehen und so.
Das Sounddesign habe ich ja schon positiv hervorgehoben.
Ja,
das
Klackern und so wie bei Predator.
Mhm. Ja, und auch wie es abgemischt ist und so. Das ist schon, also Sounddesign und eben so ein paar Shots finde ich ganz geil. Darüber hinaus habe ich leider nicht so viel.
Ja, dann haben wir ja gut geraten. Nicht.
Ja, denke auch. Was ich noch sagen wollte, weil am Anfang hat es auf jeden Fall eine Information gegeben, aber dass Attenborough mal hier einen guten Film reinschmeißt, den ich schon damals gut fand, das ist schon sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ist der Herr ja eher für die unteren Punkte zuständig bei mir, aber...
Naja, jetzt ist mal andersrum.
Aber als er den Descent reingeworfen hat, dachte ich so, okay, ja genau, jetzt andersrum, dachte ich so, okay, geht ja anders hier aus nach Österreich.
Ja, bin ich heute mal der Partypooper.
Heute bist du der Partypooper. Ja, schade. Für mich nach wie vor ein richtig geiler Film.
Richtig geiler Film.
Ja, Mann.
Wow.
Also gerade so, was das Horrorgenre angeht, habe ich in der Zeit zwischen 2000 und 2010 habe ich sehr, sehr viel gesehen und der hier und Severance und so, beide jetzt aus Great Britain und dann noch so ein paar andere waren für mich die Filme, wo ich gesagt habe, sind richtige Highlights, Alter, die sind gut.
Ja, auch, dass die sich dann so wehren, Hills so wie Ice. Sie sich wehren und so. Und das ist nicht hier typisch, oh, ich habe Angst und so und dann laufe jetzt nicht wegen Frau, egal welcher, ob Mann oder Dings da gewesen wäre, ne? Aber dass ja. du so den Unterlegen bist und nur wegläufst die ganze Zeit. Mhm. Sondern irgendwie, dass du so ein bisschen abgefuckt bist und dass du selbst mit Charakteren, die vielleicht nicht hundertprozentig gut drauf sind, dass die halt dann mit denen so viel was und denkst so, ja, das ist ein Arschloch, aber die hat's drauf. Also hoffe ich auch, dass die was hinkriegt und so.
Vor allem
ne?
hat ja
mit denen so, ne? Macht die fertig.
Und diese Charakterentwicklung und dieses Trauma von ihr spielt ja dann auch im Verhalten der Figuren auch eine Rolle am Ende. Das fand ich ja auch ziemlich geil. See. Dazu muss man sagen, also wir haben ja hier über die zwei verschiedenen Enden geredet, weißt du, über das europäische und das internationale. Und
können wir da was zu sagen, ohne zu spoilern?
Ja, es wäre ein Spoiler, aber ich könnte auf jeden Fall sagen, dass ich das kompromisslosere Ende einiges natürlich besser finde als das.
Klar.
Als das Wischiwaschi-Ende, wo es dann, ja, so viel kann ich zumindest verraten. Ging euch genauso, ja?
Ja. Yeah.
Mhm.
Okay.
Also nicht, dass es viel ausgemacht hätte, aber ja.
Okay.
Das ist schon
gut,
was.
Dann sind wir uns ja zumindest einig.
Ja gut, es hat nichts mehr gebracht. Ja, ja, gut. Verstehe.
Ja, dann haut mal Punkte raus.
Ja gut, fange ich an. Ich bin bei einer 10.
Oh. Eine 10, okay. Ja, ja,
also. Bitte was?
Ja.
Das meinst du jetzt nicht ernst?
Doch, nicht ernst.
Doch, ich glaube auch, dass du das ernst meinst.
Das meine ich wirklich
Sei dir gegönnt.
Wirklich, also das ist für mich immer eine 10 gewesen.
Kannst du mir mal die Stifte
Deswegen geben? Hatte ich ja so viel Angst, dass es eben keine mehr ist, ne?
Alter, was?
Aber ich habe doch nur, ich hab auch nur positiv gut, ich muss es dir nicht hinterher raten, aber...
Nee, nee, aber...
Warum bist du denn so entsetzt? Gönn ihm doch die 10 Punkte.
Ich gönn ihm das voll, ich bin nur... Also guck mal, du bist schockiert bei der Vorstellung, dass er eine deutsche Frau hat. Ich bin gerade schockiert, dass das Ding 10 Punkte sind, ey, wow.
Also für jemanden, der so schreckhaft wie Alessandro ist, der ist ja bei mir schon, hat er irgendwie einen Impact hinterlassen. Bei ihm ja noch mehr, ist ja, kann ich schon nachvollziehen.
Ja gut, du saßt halt auch neben ihm jetzt, ne? Muss man
schon... Na, nicht gestern, sondern allgemein halt irgendwie in der Vergangenheit auch, wo er den gesehen hat.
Okay, jetzt habe ich Angst. Und Guess, bei wie viel bist du
Guck, gegangen? Jetzt hast du doch Angst.
8?
Ja.
Okay, gut, das ist ja ansatzweise in der Region. Ich bin mal 3,5.
3,5.
Mhm.
Die Nation ist enttäuscht.
sorry, das ist nicht meine Sorte Film, Alter.
Ja, merkt man gar nicht.
Ja, ne?
Aber
ja, ich dachte auch,
10 hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich zugeben, okay. Aber ist okay.
Ja, ich habe so an 9,5 gedacht und so und dachte ich so, nee, wieso?
Gib ihm eine 10.
Ja, das ist so.
Crazy.
Ja, der macht schon einiges richtig, ich mag den auch. Alright, dann würde ich sagen, Lee,
ja,
vielleicht was Eigenes, was 3,5 Punkte starken könnte?
Machen wir.
Cool.
Mein aktuelles Los.
Ah.
Jetzt habe ich leider den Zettel nicht da. Alessandro, kannst du mal gucken, da links, da liegen so ein paar Lose rum. Ist da Nowhere Special dabei?
Ja, ist es.
Sehr schön.
Leutnant Ferrante.
Mhm. Leutnant Ferrante, schönen Gruß.
Ja, liebe Grüße dahin.
Er ist übrigens, gerade die Punktevergabe von Alessandro hat mich an Leutnant Ferrante erinnert, weil wir sind ja auch connected bei Letterboxd. Der ist zum Beispiel auch einer, wenn er Filme total mag, dann gibt er den 4,5, 5 Sterne, 4 Sterne. Der ist dann nicht so, ja, nee, wenn das ein richtig guter Film ist, kriegt der von mir 3 Sterne und so. Und
3,5
kriegt keiner und so. Sondern Ferrante ist dann auch einer, der eher optimistisch ist, wenn ihm ein Film gefällt und kaum was auszusetzen hat, dann kriegt er halt seine 4 Sterne und gut ist. Mhm. Finde ich auch mal sehr sympathisch.
Ja, voll. Und der hat uns das Los reingeschmissen und ich habe es gezogen und passenderweise zu einem Film, den ich eh sehen wollte. Und der heißt eben Nowhere Special aus dem Jahr 2020.
Okay.
Insofern hat mir das gut in die Karten gespielt. Ja. Sagt euch das was? Habt ihr den gegebenenfalls sogar gesehen? Wie sieht's aus? Nein.
Kommt gar nicht bekannt vor.
Nee, glaube nicht.
Nicht mal der Name.
Das ist auch wirklich ein kleiner Film, so ein bisschen die Sorte Festivalfilm aus England von einem italienischen Regisseur, der aber primär in England arbeitet, Uberto Pasolini. Mhm. Der hat deutlich mehr Produktionscredits als selber Filme inszeniert. Das sind nämlich nur ganze 4 Credits. Still Life könnte man kennen mit Eddie Marson. Und jetzt hat er letztes Jahr The Return gemacht mit Ralph Fiennes. Den will ich nämlich auch sehen. Und diesen Film hier, den hatte ich auch auf dem Schirm, weil ich eben damals mitbekommen habe, dass der auf Festivals so ein bisschen eingeschlagen ist. Und ja, ist ein sehr kleiner Film. Wir befinden uns in Nordirland und das Ganze steht am Anfang, ist inspired by true events. Und es ist wirklich eine sehr überschaubare Handlung. Der Film geht auch nur 93 Minuten und ist wirklich insgesamt eh ein recht kleines Ding. Beschränkt sich eigentlich auch auf zwei Hauptfiguren, die wir hier haben, die wir auch auf dem Poster sehen. Das ist nämlich John mit seinem kleinen vierjährigen Sohn Michael. So, und jetzt sind wir eben in Nordirland und John ist 35 Jahre alt und Fensterputzer vom Beruf. Und er hat diesen vierjährigen Sohn Michael und muss sich alleine um den kümmern und hat aber auch sein Leben dem Sohn gewidmet jetzt, dass, weil die Mutter ist kurz nach der Geburt des Kleinen, hat die gesagt, ich kann das alles nicht und ist abgezogen. Und so ist John alleine mit Michael gewesen und das ging bisher alles gut. Jetzt nur das Problem, dass John todkrank ist und absehbar ist, dass der jetzt nur noch ein paar Monate zu leben hat. Also macht John sich jetzt mit Michael auf die Suche nach einer neuen Familie. Halt idealerweise die perfekte Familie für Michael. Mhm. Und das heißt, wir verfolgen ihn, wie er mit den zuständigen Behörden kommuniziert, wie die sehr bemüht sind, aber ihm auch zu verstehen geben, so im späteren Verlauf des Films, hey, das Ding kannst du nicht ewig machen. Also wir haben hier schon wirklich viele Familien angeguckt, ne? Aber irgendwann musst du auch eine Entscheidung treffen und natürlich ist das, wie er halt sagt, die wichtigste Entscheidung seines Lebens, weil es natürlich darum geht, wer nach seinem Ableben auf seinen kleinen Sohn aufpasst. Und was ein bisschen untypisch ist für diese Sorte Film, der Kleine ist das unproblematischste Kind, was du dir vorstellen kannst. Der ist immer gut drauf, die haben die tollste Beziehung so, er ist aber auch ein wahnsinnig liebevoller Vater, aber da gibt es nie Streit oder irgendwie Unstimmigkeiten. So einmal gibt es so ein bisschen bockigen Moment, weil er irgendwie sein Tigerschlafanzug, also mit so Tigern drauf, der ist dreckig und deswegen in der Wäsche und den neuen will er nicht anziehen. So, dann gibt es kurzes Hin und Her und wird halt der Dreckige aus der Wäsche geholt. Aber das sind so Sachen, die wahrscheinlich, ich meine, Alessandro, du bist selber Vater, das sind Situationen,
Classic, ja.
Die kriegt man schon immer wieder mal mit und ich habe da auch gerade ein paar Freunde mit witzigerweise auch Söhnen in dem Alter und Alter, was du da für Diskussionen führst oder beziehungsweise wenn du halt nicht diskutierst, dann wird natürlich auch schnell geweint und so, also es ist eigentlich in der Regel nicht leicht, aber hier so also John und Michael, die kommen wunderbar miteinander klar und sein kompletter Fokus, weil halt klar ist, das Ding mit der Krankheit ist, ne, das ist so wie es ist, muss er so hinnehmen, hat er auch gemacht und jetzt geht es halt drum, wie kann er die beste Familie für Michael finden. Und das klingt vielleicht sehr viel dramatischer als es ist, weil der Film kommt ohne große emotionale Ausschläge daher, aber ist natürlich trotzdem sehr, er hat sehr viel Herz bei dem, was er macht und das ist schon schön, alleine eben zu sehen, wie sie diese Vater-Sohn-Beziehung etablieren, das ist wirklich cool. Aber er ist gleichzeitig halt auch ein bisschen ereignislos dabei, weil das ist jetzt so ein bisschen, beschränkt sich ein bisschen darauf, dass die jetzt eben zu zweit dann losziehen und halt immer wieder dann bei anderen Familien sitzen und dann natürlich auch die unterschiedlichsten Situationen vorfinden von so sehr strengen Eltern, die auch schon andere Kinder aufgenommen haben, die aber halt ein krasses Reglement fahren in ihrem Haus. Dann haben wir so eine alleinerziehende Mutter, die das mehr aus finanziellen Gründen macht und na, so die unterschiedlichsten Modelle und dann so ein älteres Paar, die irgendwie nie selber Kinder kriegen konnten und die sich deswegen irgendwann entschieden haben, ja gut, dann ist es unsere Aufgabe halt anderen Kindern ein gutes Zuhause zu bieten und so und die da eben auch mit sehr viel Liebe rangehen und irgendwie findet John halt in allen Familien was Positives, aber er ist da auch wahnsinnig, jetzt nicht passiv, aber schon sehr zurückhaltend. Also in diesen Situationen sehen wir ihn eigentlich immer nur, wie er Michael beobachtet, wie er jetzt mit den neuen Leuten irgendwie klarkommt und ob er mit denen connected und so. Und da sind schon halt sehr leise Töne, die der Film so anstimmt. Und den Teil mochte ich wirklich sehr daran.
Dass er nicht das große Drama draus macht.
Ja, klar, das hätte er auch. Ne? Das hätte natürlich ein permanentes Geschrei sein können, so ein Systemsprenger. Und so ist der wirklich wahnsinnig ruhig und die Beziehung zwischen beiden funktioniert wahnsinnig gut. Also James Norton, der John spielt, das ist nicht der größte Name, aber den habt ihr auf jeden Fall auch schon immer mal wieder irgendwo gesehen. Der hat 53 Credits, Brite. Bei Little Women hat er, glaube ich, eine größere Rolle gehabt, habe ich selber nicht gesehen. Aber jetzt aktuell ist er die Hauptrolle in King and Conqueror, einer neuen Serie, wo er an der Seite von Nikolai Coster-Waldau spielt. Also der hat schon eine ganz gute Karriere und das ist auch wirklich ein geiler Typ. Und so sein Ding als Fensterputzer, das ist halt auch so, ne, das, den Job macht er mit so viel Herz, wie es halt irgendwie geht, aber ist sich halt auch vollkommen bewusst, dass er damit jetzt eben nicht die besten Voraussetzungen für den Kleinen schafft, erst recht nicht, wenn er dann stirbt, so, weil er halt auch sagt, ey, komm nicht drum rum, mich irgendwie wie ein Versager zu fühlen, weißt du, so für den Kleinen, weil, also was soll der denn denken? Die Mutter wollte nicht da bleiben und der Vater hat es vorgezogen zu sterben, so. Ne, also er hat halt total Schiss, dass der Kleine immer so gar keine gute Erinnerung dann irgendwie an ihn hat, haben wird. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass er ein gutes Umfeld kriegt. Und das ist aber eben, kommt wie gesagt sehr leise daher und ist trotzdem schön. Und Umberto Pasolini, der war Oscar nominiert für The Full Monty, weil er den produziert hat.
Ah, Full Monty.
Und deswegen meinte ich ja vorhin, er hat als Produzent hat er 16 Credits schon.
Ist aber nicht mit dem Altregisseur hier, Pier Paolo Pasolini, irgendwie im Verwandtschaftsverhältnis.
Das wollte ich noch recherchieren. Weißt
aber du sagst
das?
Doch Pasolini, ne? Oder Paul?
Stimmt, Pasolini ist mit das zwei anders. S, ne?
Nee, aber der wird Paolo. Aber du sagst die ganze Zeit Pasolini, ne?
Ja.
Ja, der ist aber Paolo-Solini. Also,
welcher jetzt?
Der andere. Der, deswegen ist er nicht. Der Name, so.
Nee, der hier heißt Pasolini.
Ja, ja, das
gut, dann unterscheidet sich.
Ja, ja, also der Name ist ja schon anders. Aber okay. Jetzt nochmal, ne? Ich bin gerade ein bisschen müde.
Der ist Römer.
Habe ich dich richtig verstanden? Also der Vater, so, Entschuldigung, dass ich mal zusammenfassen muss für alle, die, also der, weil ich gerade bin so müde, ich weiß nicht wieso. Der Vater, nicht wegen deiner Erzählung jetzt.
Gestern hast du beim Film eingeschlafen, vielleicht schläft er jetzt beim Podcast ein. Das wäre auch eine Premiere.
Ich bin schon beim Zahnarzt eingeschlafen, hatten wir ja gestern das Thema, als wir echt mal beim Zahn gemacht wurden, bin ich eingeschlafen. Ohne irgendwelche Medikamente da oder so. Der Vater hat das dem Jungen erzählt, dass er stirbt. Und weiß er das bewusst oder darf er das jetzt nicht sagen? Ist das so?
Das ist natürlich, er versucht natürlich, den Jungen möglichst gut vor dieser schrecklichen Realität zu schützen. Und ja, das ist eine Gratwanderung, da geht es eben auch drum im Film. Okay. Sage ich ihm das? Wie sage ich ihm das? Weil das ganze Konzept Sterben ist natürlich für einen Vierjährigen halt auch erstmal was du begreifen musst. Die lesen dann abends immer so ein Buch, wo Dinosaurier anhand von Dinosauriern übers Sterben gesprochen wird. Mhm. Das soll den Kindern halt so ein bisschen den Tod näher bringen. Und das mag der auch total gerne, aber das macht der Kleine auch wirklich gut, zumindest, oder es ist zumindest sehr gut inszeniert, dass der halt schon sukzessive rafft, was da passiert. Und dann fällt irgendwann auch der Begriff Adoption oder Adopting und dann will er wissen, was ist Adopting. Dann sagt er, das will ich nicht machen. Ne, so, also irgendwie nee. Mhm. Und so, also so langsam wird er dann schon mit dieser Situation natürlich konfrontiert, obwohl es eben natürlich der größte Wunsch von John ist, ihn von all dem fernzuhalten, weil er halt eben sagt, so Mann, ey, die Mutter ist schon abgezogen und wird dann auch natürlich von neuen potenziellen Pflegemüttern gefragt, so willst du, dass ich deine Mutter bin? Und er weiß gar nicht so richtig, wie er reagieren soll, ne, weil er dieses Konzept mit der Mutter, es halt hängt halt irgendwie an der, die abgehauen ist und so.
Kennt das gar nicht.
Weil die Geschichte ist natürlich, die der Vater ihm erzählt hat, so die Mutter musste halt weit weggehen. Logisch. Ja, und deswegen ist das natürlich, geht das ans Herz.
Aber nicht auf die Fresse ans Herz, du hast da so ganz.
Nein, nein, nein. Also du bist beim besten Willen, gehst du ja nicht komplett zerstört raus. Das ist schon eher eine
so
Badewanne-Film-Kuscheln-Geschichte.
Ist das eher. Ja, aber das hört sich an wie diesen Japaner, den wir schon oft hatten. Der wird auch mal reingeworfen. Wie ist der nochmal, diese Filme?
Koreeda.
Ja, aber ja, die Koreeda. Kommen bei uns ja nicht so doll an.
Nee, aber ich meine so ein bisschen so die Sensible und so ein bisschen dieses Zeitlos und Langsam und das irgendwie auf eine ganz andere Art so rangehen, ganz leicht, weil hier auch ja erstmal diese, wie du erzählt hast, alles unterlaufen wird, was man jetzt denkt, was da passieren müsste oder nicht.
Voll, also ja. Vor allem auch, wenn du das, glaube ich, nicht einfach auf dich wirken lässt, dann könnte dir das eben schon wahnsinnig ereignislos vorkommen alles.
Ja, und diese schöne Dings, die so schwer ist, ne, wo es immer keine richtige Antwort gibt, wie bei vielen, wie bei anderen Filmen, wenn wir es nachher noch haben oder einem besonders. dass, ja, kann ich dir eine Antwort drauf gibt, wie gehst du jetzt damit um? Du willst dein Kind schützen, aber du musst auch einen Schritt weiter gehen und so, und dass er das so schön behandelt.
Du kommst nicht drum rum, dass er diese Realität irgendwann begreifen muss.
Genau,
ja.
Wie macht man das und so? Egal, wie sensibel und wie gut, perfekt der Mensch ist und so, ist es unmöglich, das zu schaffen, auf nur eine bestimmte Art und Weise, so wie man sich denkt, dass es perfekt wäre. Und das andere, diese Beobachtung in einer Familie ist bestimmt auch gut und so, wenn man so andere Systeme kommt und so.
Ja.
Und die so zu beobachten von außen und so. Und dann, dass es da, dass das auch so klischee-mäßig so ein bisschen gebastelt wird und so. Das ist so, und das ist so, was Familie bedeutet und so. Gerade wenn du, das ist ja unmöglich, das ist ja voll die heftige Frage eigentlich so.
Ja, eben.
Ja, das ist schon interessant gemacht, finde ich gut und so.
Ja, und ich glaube auch, das ist wieder mal die Sorte Film, wenn man da selber einen Bezug zu hat. Ne? Also ich glaube jetzt, wir haben ja ein paar in unserem direkten Umfeld.
Ja, überleg einfach, genau, stell dir vor, du musst Guest abgeben. Fertig. So muss ich es vorstellen. Dann könnt ihr es auch noch, oder andersrum, dann Guest müsste Lee abgeben. Podcasten.
Ja,
Podcasten.
Nur da lacht der Lee sich gerade
durch. Ja, weil ihm würde ich so ein bisschen Eigenverantwortung zuschreiben, weißt du, dass das drin ist, dass er da selber auch ein bisschen sich mit einbringt und mir zeigt, was cool wäre oder was nicht. Aber bei dem Vierjährigen, also er hat auf jeden Fall Facetten eines Vierjährigen hin und wieder, aber ich glaube, in dem Bereich ist er safe.
Aber ein bisschen mehr Credit kriege ich da trotzdem von ihm.
Das auf ist, jeden Fall.
Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was ich je von dir gekriegt habe. Besser wird's nicht.
Ja, bisschen mehr gibt's doch.
Bisschen mehr Charakter als ein Vierjähriger.
Gut.
Ja, und der war in Venedig nominiert für den besten Film, in Warschau, in Stockholm, und hat halt da eben so seine Festivaltour gemacht.
Mhm.
Und kam bei der Kritik sehr, sehr gut an.
Cool. Den gucke ich mir an.
Klingt so.
Obwohl es wieder so ein Emotionsding ist und so, da kriegen wir wieder einen Kollaps bestimmt, aber.
Ja, also wie gesagt, mich hat er nicht. Aber das ist halt vielleicht das Ding, ne? Ich kann da halt nicht wirklich anknüpfen, wenn es um dieses Kinderthema geht. Trotzdem hat er natürlich was mit mir gemacht. Aber wir haben ja öfter so kleine Independent-Filme, die mich dann schon plötzlich mit dem kleinen Mikrokosmos, den sie da erzählen, voll bekommen. Und hier war das trotzdem so ein bisschen, ich war noch so ein bisschen der Zuschauer von außen halt.
War noch Raum also, nach oben.
Auf jeden, das will ich damit ausdrücken.
Aber trotzdem immersiver dabei als bei Höhlenumbeheuern, oder?
Auf jeden Fall.
Bei dem Sterbedrama, ja. Okay.
Also Familie können auch Monster sein oder bestimmte Höhlen.
Ja, weil hier werden halt wahnsinnig echte Menschen erzählt.
Hast du Come On also, inzwischen eigentlich gesehen?
Nee, stimmt. Muss ich
mit
auch
Joaquin Phoenix, ja. Da? Mit dem? Nee, da habe ich auch Angst vor.
Der ist auch
ja, schön. Aber das haut ja in eine ähnliche Kerbe.
Ja, schon.
Ja. Mit dem Jungen. Mhm. So, Punkte zu Nowhere Special.
Mhm.
7,4 auf IMDb. Metascore ist bei 80 und Letterboxd 3,9. Also es gibt Fans.
Vorbildlich schnell abgehaktes Los vom Lee. Ja. Wer fängt an?
Alessandro.
Ich sag 7,5.
Sag ich auch.
Das ist richtig.
Cool.
So nachmachen. Spaß.
Sehr gut.
So viel zu dem Film. Und jetzt wahrscheinlich wieder was Gemeinsames, oder?
Ja, wieder was Gemeinsames, ja.
Okay. Gut. Sollen wir ein Private Life machen?
Ja, das können wir. Was gerade passt, oder was? Ne, so ein bisschen.
Stimmt, ja. Geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Ja, so wie er Themen behandelt und so. Oder wie man entscheiden kann und wie also Themen versuchen zu beantworten. Wieso und warum man etwas macht. Und ja. Ob das möglich ist oder nicht.
Ja, aber das geht ja auch um Eltern und ihre Kinder oder um Verantwortung von Eltern gegenüber ihren Kindern und so weiter.
Im weitesten Sinne ist es auf jeden Fall beides ausschließlich Privatleben, ne? Weil also auch jetzt bei Nowhere Special die Tatsache, dass er Fensterputzer ist, sagt lediglich was drüber aus, dass er jetzt halt finanziell nicht das Riesenpolster mitbringt, um den Kleinen irgendwie ein bisschen Sicherheit mitzugeben, weißt du, sondern
Hat mir auch so einen Tick gegeben, als du es erzählt hast, und dann noch mit Fensterputz, auch wenn es ein bisschen weit her ist, mit Ladri di Biciclette irgendwie, weil Vater-Sohn-Beziehung und so, ne, versuchen auch was.
Stimmt, ja.
So in diese Richtung und nicht was Fensterputzer jetzt mit, ne, hier Plakat und so, aber trotzdem irgendwie so Kleinigkeiten, so Nuancen.
Ja.
Und weil Italiener ist, wer weiß. Also gesehen hat er auf jeden Fall, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, bestimmt.
So drin ist klar. Es irgendwie subtil, ja.
Fahrraddiebe übrigens, für den Rest der Nation, die nicht Alessandro Lee heißen.
Aber du hast es doch auch gewusst, die nicht Guess auch heißen tun.
Ich hab's gewusst, ja, aber.
Aber Guess ist ja auch tief drin in der Filmmaterie.
Naja, Lee sagt immer so schön, dass man es für den dümmstmöglichen erklären sollte und das macht ihr auf jeden Fall nicht in dem Fall.
Hat er recht.
Ich lerne von den Besten. Okay, Private Life.
Guess wieder. Das ist so ein Gönner, ey, Alter.
I love learning from you.
Danke dafür.
Kein Problem. So, Private Life ist ein Auftragsfilm von unserem alten Kumpel Nils.
Der alte Kumpel Nils.
Der alte Kumpel Nils, also schönen Gruß dahin.
Klingt auch wie ein Kinderbuch.
Ist ja auch der alte Kumpel Nils.
Findest du nicht?
Über so einen Bergarbeiter im 18. Jahrhundert.
Ja, jetzt wird es schon weniger Kinderbuch. Ja,
aber okay, jetzt ist er so ein.
Willst du mal die Story zusammenfassen? Hast du ja wenig gesagt. Und bevor du einschläfst, dachte ich, ich beschäftige dich.
Naja, ich kann es versuchen, auf jeden Fall.
Wir machen dann einfach mal laute Geräusche.
Also ich versuche es.
Also. Alessandro hat ja fast jeden Film, den wir heute durchgehen, hat ja fast irgendwie anderthalb Mal gesehen oder zweimal, weil als ich den dann gesehen habe und er hat ihn ja schon bei sich gesehen und dann hat er auch nochmal mitgeguckt. Also er guckt dann bei allen nochmal mit.
Die Hälfte, ne, so nochmal, oder das Ende irgendwie so, ne?
Ja.
Ja, da sind mir auch nochmal Sachen aufgefallen. Das ist halt heftig, wenn du den einmal so guckst und ich weiß, worauf dich einlässt und dann guckst du nochmal. Mhm. Da fallen dir die schönen Kleinigkeiten auf wieder.
Kommt was dazu.
Guckst du nochmal, wenn du wach bist und so weiter und dann fallen dir Sachen auf.
Ganz anderer Film, wenn man wach ist. Ey.
Das, ey, mit offenen Augen muss man einfach gucken. Hättest du das mal... Hättest du mal das den Viechern bei The Descent sagen sollen. Einfach mal Augen aufmachen.
Ja, ne, was sind die so blöd, ey.
Was ist da los?
Bei was für Stellen der auch eingeschlafen ist, Alter, wo jeder andere auf der Couch stehen würde. Ist
ja, die heftigsten immer, wie gesagt, wenn so Blockbuster auch, da kann ich am besten schlafen. Das sind so die Sachen, ich weiß nicht, ob das dann dieser Rhythmus ist oder dieses, wie gesagt, ich mag auch Lärm und so.
Okay.
Ja, wir haben ein Pärchen. Wir müssen hier ein bisschen weiterhelfen. Das sind ja, sagen wir mal, so eine intellektuelles Pärchen, ne? Die schreiben.
Ja.
Nennt man das so? Wie nennt man das so, wenn die auch hier sind Akademiker? So, das wollte ich noch sagen. Auch so Akademiker, ne? Haben so gute Schule besucht und so. Also es gibt ja auch Autoren, die dann so wären wie so ein Heini, der, ne, ist zum Schreiben gekommen. Aber es sind wirklich auch so Akademiker und so.
Aber hey, da muss ich mal kurz jetzt schon dazwischen grätschen, weil ich finde, da wird sich der Film, da wird er seinem Titel echt gerecht. Weil das erfahren wir super spät erst, was die beruflich machen. Mhm. Und das wird echt nur so in Nebensätzen mal kurz gedroppt, dass die eigentlich auch recht erfolgreich sind in dem, was die beruflich machen. Und wir sehen einmal, weil sie am Telefon dann eben, weil es um Buchcover geht und so. Aber das erfährst du halt wirklich völlig am Rande, weil es halt darum überhaupt nicht geht.
Ja, das stimmt.
Darum geht's nicht. Ist also schon für den Hintergrund vielleicht schon interessant oder dann doch so ein Ticken wichtig?
Ja, was ihre Situation angeht, klar. Also so finanzieller Background und sowas. Wobei
das wiederum zu dem Fensterputzer kann nicht schaden, dass man weiß, dass hier vielleicht dass sie schon finanzielle Möglichkeiten haben, ja.
Aber eben auch nicht unbegrenzt, das ist ja auch Thema. Mhm. Ja, sorry. So.
Genau, die beiden sind schon im fortgeschrittenen Alter, was immer das heißen mag.
So, Guess. Nein. Wir sind im fortgeschrittenen Alter. Face it, Alter. Das ist es.
Sagt Alessandro, der 3-4 Jahre jünger ist, Alter, okay.
Sind wir jetzt also alle im fortgeschrittenen Alter?
Ist ich meine, sie erwähnt einmal 41, ne? Sie sagen aber, sie ist Anfang 40 und deswegen.
Das ist fortgeschritten, ja.
Ich weiß es nicht, Alter.
Was sagt ihr da draus? Ab wann ist es
fortgeschritten? Was heißt das überhaupt? Ich weiß nicht. Das ist wieder so die Begriffe, die ich da mit den Deutschen da irgendwie so abgreife und ich weiß, was sie bedeuten und so, wenn die Menschen sind.
Hörst von deiner deutschen Frau, hörst du irgendwelche Wörter und dann übernimmst du die einfach.
Die hat gesagt, ich bin fortgeschrittenen Alters, also muss das alt heißen.
Das ist so heftig, wie sich oft verbessert, wenn ich irgendwelche Worte sage und ich sage die falsch. Und was war denn das? Und ich bin ja Deutscher, ich bin ja hier aufgewachsen, ne? Mehr oder weniger. Also irgendwelche habe ich auch vergessen und so. Ist auch gut.
Du hast
so
vergessen welche, okay.
Ja. Ja, doch, annähernd. Das sage ich irgendwie falsch. Mhm. Annähernd schlecht.
Ja.
Ist das falsch, ja, ne? Oder was ist jetzt das Richtige?
Das kannst du schon sagen.
Das kommt auf den Kontext an, ja.
Okay, irgendwas war. Egal, komm, scheiß drauf. Unter anderem das. So, die beiden wollen auf jeden Fall, sind so Anfang 40 ist sie jetzt, sag ich mal, ne? Da ist es so mit Kinder kriegen eigentlich ja noch, ne? Aber es ist schon.
Also er ist 47, sagt er am gewissen Punkt.
Ach so, das sagt er. Okay, schön, das habe ich gehört. Also das ist ein bisschen älter, das habe ich mir gedacht, aber wie viel? Und sie 41 dann doch,
so,
oder?
Ich glaube, ja. So.
Weil sie sagt ja immer 41-Jährige, ne? Und versuchen halt ein Kind zu kriegen, klappt nicht. Und sind halt jetzt dabei, wie sie es versuchen, mit verschiedenen Methoden wie in vitro, hier direkt Eizelle befruchten, Eizelle rausbefruchten mit Samensperma, dies, das und so. Und wie sie auch versuchen, Kinder zu adoptieren, ne? Dass man da kommt, die auf eine Liste, Warteliste und so weiter. Aber auch auf privaten Wege, dass man direkt Leute anspricht, so im Forum. Junge Mädels, die kein Kind haben wollten, jetzt schwanger sind und das dann abgeben wollen und in Kontakt sind. So, das sind so die mehreren Methoden, die sie unter anderem, also versuchen quasi alles. Ja, erzählen.
Ja, aber nee, auch das Leihmutterkonzept ist ja ein großes Thema.
Und soll ich dann auch erzählen, dann ihre von Sadie, ne? Sehe ich jetzt auch dann natürlich, oder?
Das ja, so, finde ja, ich schon, ich
ja
oder?
Ja, das ist schon
ja, klar, sonst könnte ich jetzt. Irgendwann, was ist das denn nochmal, verwandt? Wie weit ist die? Großnichte nennen sie ja irgendwie so? Oder irgendwie
naja, es besteht kein Blutsverwandt.
Nee, Verwandtschaftsverhältnis. Wir erfahren relativ spät, dass das nicht eine Blutsverwandtschaft ist, aber im Grunde wäre sie die Nichte.
Ja.
So, sowas in der Richtung. Ne? Sie kennen sie halt schon lange auch, seit sie klein ist.
Oder weil Molly Shannon ist die Schwester von Catherine Hahn.
Ja, genau.
Ja.
Und sie,
Sie nennt die beiden auch Onkel und Tante, genau, aber das so, ist kein Blutsfeind.
Gut, auch wenn sie Probleme hat und so, ne, und ihr nicht gut geht, dann geht sie lieber zu ihnen statt zu anderen und so, zu den Eltern oder so weiter. Und,
ja, zumal die halt auch in Manhattan leben, während ihre genau, Eltern halt nicht, außerhalb leben, ja.
Genau, das auch noch kommt hinzu und so, dieses Ortding und so, dieser kleine Zufall vielleicht auch. Und sie brauchen jetzt halt eine geile Eizelle, weil sie glauben, die von ihr funktionieren nicht. Die Ärzte sagen so, Leute, das geht besser mit einer anderen. Und die kommen dann irgendwie drauf, dass es vielleicht ihre wäre. Ne, weil sie kennen sie, sie ist jung und so und dann hast du keine Fremde, weil sie sich davor so einen Katalog angucken mit einer Mädels und das finden sie irgendwie komisch, halt einen Katalog zu suchen. Aber dann weniger komisch und anders komisch finden sie es halt, sie zu nehmen. So, und dann willigt sie ein und dann ziehen sie halt dieses Projekt durch. Das ist jetzt so als handlungsmäßig fertig, oder?
Ja, wir müssen auch noch Punkte
reden ja weiter. Gerade ein, ja. Ach, ja. Ach so, okay.
Machen wir gleich denn. Okay, ja, Handlungs...
Da war ja was.
Wir haben ja noch keine Meinung kundgetan, insofern können wir jetzt noch lustig Punkte raten.
Mhm.
So, ich sag Lee 8 und Alessandro 7.
Ja, ich habe mir für euch notiert Guess 7,5 und Alessandro 8.
Ich nehme bei euch beiden 7,5.
Mhm.
Das ist einmal Tortellini mit Gorgonzola-Soße und dann haben wir hier noch, achso, nochmal Tortellini mit Gorgonzola-Soße, logisch. Die 8 kommt sofort. Noch eine Vorspeise, oder?
Wenn du ein gutes Service bist, dann gut, dann schaffst du es immer, dass so wenig Pfannen wie möglich benutzt werden, ja.
Habe ich dir erzählt, dass Alessandro mir eine Pizza mitgebracht hat aus seiner Pizzeria mitten in der Nacht?
Nein, wirklich.
Ja, so das war die Geld, längste ja. Lieferzeit, auf die ich jemals gewartet habe, Alter. Wirklich.
Ja, aber
die war
wie geil
kalt.
Ist das denn?
Die
ja,
war kalt.
Guck mal, Digga. Der Undankbare sagt, ich hätte mich tierisch gefreut.
Ich habe mich auch gefreut. Ich habe sie auch komplett aufgegessen, sogar zum Frühstück noch weiter gegessen. Aber es war eine schlechte Bewertung auf jeden Fall auf,
ja.
auf Yelp.
So ein Assi. Was waren drauf?
Salami.
Ja, ich habe ihn gefragt. So. Schaff ja, Salami, ne?
Salami Picante. Das ist meine Lieblingspizza.
Ja, ist auch gut.
Immer wenn ich um exploitiere, geht's schief.
Ist ja auch eine gute zum, ne? Kaltessen oder wenn die da, wer weiß, wie lange im Karton ist und so, ne? Kannst du eigentlich. Kannst du machen. Ist halt dann fast.
Ich habe mir auch die Karte nicht angeguckt. Habt ihr denn so fancy Pizzen so mit Schnecken und Artischocken und
nein,
alles?
Schnecken drin? Haben wir aus dem Programm genommen, hatten wir echt. Aber nicht auf der Pizza, ne?
Okay.
So, ne? Aber nein, sowas fancy.
Wieso? Habt ihr keine mehr gefunden im Garten?
Was ist denn
oder?
Fancy für dich? Für dich ist ja schon Gorgonzola auf der Pizza oder Austernpilze oder so fancy, ne?
Eine Gorgonzola esse ich zum Beispiel.
Ja, aber Austernpilze, sowas?
Austern, nee.
Nein, Austernpilze.
Austernpilze?
Austernpilze.
Ja. Austernpilze, Mann.
Austernpilze.
Auslandpilze, ja.
Was sind denn Austernpilze?
Ist doch egal, weil auf
hast du wirklich Auslandpilze Auslandpilze?
Nee, Austernpilze aus Pilze, habe ich verstanden.
Was? Ist doch egal, weil auf jeden Fall, nein, wir haben nichts Fancyes jetzt übertrieben oder okay. so. Nichts besorgen.
Was ist denn das? Pilze aus Muscheln oder was?
Ach, hau ab jetzt, Mann. Geht jetzt also, Private Life. Haben wir geraten? Ja. Oh, ja erzähl mal Private Life. Was ist da los?
Ja, erzähl mal.
Erzähl mal Private
erzähl mal
Life.
Ein bisschen was von deinem Privatleben.
Erzähl mal von meinem Privatleben. Also.
Ich seh's ja jetzt, ich bin ja heute dabei.
Ja, wo sind wir jetzt? Bei der Meinung oder?
Bei deinem Privatleben waren wir gerade.
Bei meinem Privatleben? Ja. Was willst du denn gerne wissen?
Ich doch nicht. Er hat doch.
Gefragt. Was willst du denn über mein Privatleben
sagen,
wissen? Du wohnst doch bei mir.
Gestern, ich wohne ja bei dir. Ich weiß ja alles jetzt lange.
Ja.
Eine Nacht bei Guess gewesen. Ich weiß Bescheid. Ey. Ich brauche nichts mehr wissen.
Er weiß alles.
Guess ist ein offenes Buch. Viel tiefgründiger wird es da nicht.
Auf jeden Fall.
Ich kannte ja vorher schon. Ich kannte auch die Bilder. Ich kannte die Wohnung eigentlich schon fast und so. Ich musste eigentlich.
Hast du einfach nur nochmal bestätigt gekriegt, dass ich wirklich so
da reingekommen, bin. Check, alles so, wie ich mir gedacht habe. Ja, super.
Auf jeden Fall.
Weiß das Bescheid.
Ja, alles, ne, will ich dir noch was sagen, ne? Ich bin hier sehr herzlich empfangen, ne? Von Guest zu Hause aus,
ah,
richtig
danke.
Cool, ist richtig schön und so, gemütlich. Hier von dir auch und so. Wir haben es ja gestern getroffen, das erste Mal und so, ne? Deine Wohnung ja. ist auch mega geil und stylisch und so. Mhm. Deine ist halt mehr so wie ein amerikanischen Pulp-Fiction-Film, so ein Oldschool, weißt du? So aus Nachtsehen, also gemütlich. Nein!
Das ist ein amerikanischer Oldschool-Film.
So gemütlich.
Ich weiß nicht, ob das gut ist, Alter.
Na, doch, so American College, so richtig
dort wenn,
ist
er. Wenn das erste
kann nicht jeder
Attribut
zwei
gemütlich
haben,
ist, Alter, das weiß ich
voll,
nicht.
Voll, doch, das ist positiv.
Ob das
also,
so positiv ja. ist.
Okay.
Gemütlich, wie ja. aus den 80ern halt.
Ja, guck mal, wenn Dennis hier ist und so weiter, dann Dennis kommt ja unter bei Lee. Er will aber keine Ausländer in seiner Wohnung.
Das ist so ein Quatsch, weil
für
ich habe, das war nämlich das Erste,
das
was
das
ich
Deutsche
gefragt habe, ist, als er gesagt hat, Alessandro kommt zum Fantasy Filmfest, habe ich sofort gesagt, hey, hat er schon eine Unterkunft oder sonst kann er natürlich auch hier pennen.
Okay. Stimmt. Mhm.
Logisch. Und dann hat er aber gesagt, nee, haben wir schon eingetütet, mhm. der pennt bei mir.
Na, es gut, geht dann. Übrigens für alle, mit denen wir hier down sind durch den Podcast, also hier Mo und Co., also wenn ihr mal in der Stadt sein solltet, ihr könnt bei Lee, so wie bei mir auf jeden Fall, findet ihr ein Dach über dem Kopf. Das ist,
Mo lässt auch bei dir rein, ja?
Mo würde ich auch bei mir rein lassen. Ja? Der kann sogar seine ganzen Igel mitnehmen, da hatte ich auch nichts dagegen.
Oh, Alter, er hat mir Fotos von den Igel-Babys geschickt.
Ach,
die cool. Ja gerade so einen Tag alt sind oder so allzu hart.
Ja, die sind, die kaum gucken können, weil so total,
ey, die Augen noch zugekniffen. Winzig.
Und hier noch, die sind ja noch so Hautfarben, oder so? Wenn die,
die hatten schon.
Ach, das schon.
Da waren schon Stacheln.
Weißt du, was ein Igel ist?
Igel.
Gehörte das auch zu den fancy Pizza-Belegen, die ihr früher hattet?
Nein, das war auch so im Garten. In Bielefeld gibt es auch Igel. Die kommen.
Boah, Alter, krass. Die sind ja schon voll mit Stacheln und so.
Ja. Ja.
Ein Tag erst.
Ich auch.
Ich hätte jetzt gedacht, das sind so Embryomäuse so nach einem Tag.
Nee, ich habe ihn dann gefragt.
Krass.
Nee, 2 Tage waren die halt. Aber ja, trotzdem. Also süß, halt winzig.
Ja. Ja, danke nochmal hier an die, an ein paar von euch Supportern, die sich da.
Ja, voll gut.
Die da ein bisschen was rübergeschoben haben. Da hat er sich sehr gefreut. Und ja.
Okay, also ja, Mo wird bei dir auch reingelassen. Sehr gut.
Jederzeit, ja. Auf jeden Fall hier.
Gut, auch. Dann hast du nichts über dein Privatleben zu berichten. Dann ja, erzähl uns, wie du den Film gefunden hast.
Erstmal. Haben wir ja noch nichts über die Besetzung gesagt.
Stimmt,
und das Pärchen, was hier im Zentrum steht, wird gespielt von Catherine Hahn und Paul Giamatti. Und hier haben wir schon mal 2 Personen, die ich immer grandios finde und immer glaubwürdig und immer authentisch in dem, was sie machen. Und finde ich großartig. Also jetzt habe ich mich tatsächlich im Laufe des Films gefragt, was eigentlich das weibliche Pendant zum Shirt-Dicking ist. Weil da gibt es keine Definition, oder? Weil streng genommen...
Entenhausen.
Okay. Oder nennen wir es einfach Italienisch.
Nee, Italienisch ist ja mit Hose, aber ohne Unterwäsche.
Naja, ich dachte, es steht eigentlich für mehrere Sachen. Das ist immer so, wenn es kein Pendant gibt, dann...
Das ist im Zweifel Italienisch.
Im Zweifel, das ist
wow.
Italienisch.
Okay.
Was ist ein Italiener?
Ja, also es ist großartig also besetzt.
Es ist schon wieder so bezeichnend, dass du das erwähnen musst, Alter.
Und mir fiel auch auf, also mit Dennis O'Hare als Arzt, den ich auch aus American Horror Story kenne und anderen Filmen, aber auch John Carroll Lynch und Molly Shannon.
Molly Shannon ist auch immer gut.
Und wir haben so einen Cast, der aber auch sehr, sehr viel durch Comedies bekannt ist.
Voll.
Und das finde ich super krass, dass man hier so ein nicht bierernstes Drama hat. Also er hat auch seine witzigen Momente, aber zumindest hast du eine ernstere, zum Teil auch ernstere Tonalität und dafür aber einen krassen Comedy-Cast hier quer durch den Garten.
Ja, wobei, wenn du auf IMDb guckst, ne, die dominanten Genren sind tatsächlich Comedy.
Steht da, ja.
Ja, ja. Quirky Comedy und Comedy.
Ja.
Und, ja.
Also ich finde schon, dass es richtig, richtig lustig ist halt, ne?
Richtig, richtig lustig.
Richtig, ja, richtig ja, lustig. Richtig. Okay, wow. What the fuck? Also, zumal der Guest ja gerade gesagt hat, Catherine Hahn ist in jeder Rolle glaubwürdig und gut. Ich muss natürlich auch sofort an Step Brothers denken.
Mhm.
Alter, wie sie sich an ihn ranschmeißt, Alter, das ist so priceless. Ey.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Oder dieses Sweet Child of Mine A Cappella-Ding und so. Also ja, ich liebe Catherine Hahn auch, ich finde die auch,
sie ist halt auch
immer gut, aber eben auch Molly Shannon.
Ja, genau, sie ist halt auch uneitel in allem, was sie macht. Molly Shannon ist auch so ein Typ, so, weißt du, die,
voll.
Die geben halt alles für die Rolle, insofern, da scheißen die drauf, ob die da ihren Arsch in die Kamera halten oder sonst was. Das ist für die, finde ich immer gut bei denen. Die war ja sogar in dieser Marvel-Serie fand ich sie gut, als Antagonistin, diese Hexe da. Hier bei.
Die hat ja nochmal ihr eigenes Spin-off bekommen.
Ach, stimmt, ja, die hat nochmal ein eigenes Spin-off. Das habe ich nicht mehr gesehen, aber ich habe die mit Elizabeth Olsen.
Schwierig.
Die Staffel habe ich gesehen und selbst da war sie gut, weißt du,
als
Comicfigur.
Voll.
Ja, das ist natürlich großartig und Paul Giamatti bin ich eh ein großer Fan von.
Ich auch.
Also gute Besetzung, Story, Handlung, ja, nett hat. Irgendwie. Also so ein netter Indie. Film über so ein Pärchen, die halt mit Krampf versuchen, alles in Bewegung zu setzen, um halt irgendwie Nachwuchs zu kriegen. Aber ich bin jetzt auch nicht neu auf die Welt gekommen.
Beruhigend, weil ich war sehr überrascht, als ich hier die ganzen Bewertungen gesehen habe von Kritik und Co.
Mhm.
Alter
die
Falter,
steil, ja?
Ey, die sind alle ziemlich begeistert von diesem Film. Und ich mag viele Sachen an dem Film. Ich mag, dass das auch wieder so ein, der Film ist krass New York halt.
Ja.
Ne? Also das ist schon auch wieder irgendwie so wie so ein zusätzlicher Charakter. Dann
und
geht's
auch
mir natürlich
unaufgeregt, so was du auch eben gerade über den Film gesagt hast, weißt du, jetzt macht nicht so das Riesenfass auf.
Genau, auch hier wird es nie so dramatisch, wie es sonst ganz gerne wird.
Mhm.
Voll, aber es ist, finde ich, immer wahnsinnig vorhersehbar, wo der Film hingeht. Vom Ende mal abgesehen, wusste ich zu jedem Zeitpunkt, was als nächstes passiert.
Ja, also das Ding ist ja, er macht ja, eigentlich unterläuft ja immer diese Klischee-Sachen, aber das ist ja auch schon wieder so klar, dass sie das tun.
Eben.
Dass sie nicht so Klischee sind und dass sie genau das nicht tun. Aber jetzt auf welche Art die das machen hier, ne? Mhm. Aber fandest du jetzt das schlimm dann, wenn das vorhersehbar ist?
Ja, also, weil ich hatte halt zu keinem Zeitpunkt das, was du hattest, dass ich den in irgendeiner Form lustig fand. Ich fand das nett. So, ich fand's geil, weil die echte Menschen erzählen. Ich mochte, wie die das gespielt haben und auch natürlich, die sind alle immer gut und ist auch schön subtil inszeniert, weil zum Beispiel so dieses Ding gegen Ende sagt Paul Giamatti zu ihr was recht Prägnantes und diese Haltung, die in diesem Satz drin steckt, die siehst du halt langsam wachsen über den Film. Na, so, und das Spiel da super dezent, ist auch eben super dezent inszeniert. So, das mag ich alles, aber ansonsten die Handlung und wo die damit hinwollen, da kann ich halt nicht groß relaten, weil ich eher zu der Fraktion gehöre von, ey, wenn das nicht sein soll, dann ja, dann versuch's mit Adoption oder so, aber dieses auf Krampf eine Befruchtung herbeiführen und so, und ich will keiner Frau dieses Bedürfnis nach Fortpflanzung und dem eigenen Kind und so weiter absprechen. Ne? Nur ich für meinen Teil kann diese Obsession damit. Oder
auch Mann, ne? Also man weiß ja nicht, ne, bis dahin, also ne, bis so ein bisschen Punkt, will er es ja genauso, ne? Also ein Kind haben.
Ja,
gehen
ja.
Gehen wir mal von aus, ne? Also das ist ja auch so.
Ja. Und da bin ich halt, das kann ich nicht in der Form anknüpfen, dass ich da wirklich so sogar irgendwie emotional mitgehe mit dem, was sie hier durchleben, sondern ich kann mir das halt so von außen ganz angucken, finde es alles ganz nett und mag natürlich die Schauspieler, aber darüber hinaus habe ich halt wirklich nahezu nichts bekommen. Also auch hier wieder, sorry, ist leider so, fand das alles nett.
Ja, aber nett bin ich auch. Er ist halt, also sie ist halt auch immer mehr gereizt durch die Situation und dadurch, dass sie nicht wissen, wo es hin soll, weißt du. Und das
ja,
steckt
das
ihn auch so ein bisschen
subtil,
an. Er ist ja super gechillt am Anfang und versucht ja immer so ein bisschen deeskalierend und so. Und dann irgendwann rastet er selber aus und ist dann komplett irgendwie on edge, so weißt du. Und irgendwann ist er, weiß er selber nicht, was sie machen sollen und so. Aber vorhersehbar, das würde mich mal interessieren, weil also ein ausschlaggebender Punkt, den ja Alessandro gesagt hat, ist ja auch, als dann irgendwie Sadie dazukommt.
Ja, und ich finde, es in dem Moment, wo die dazukommt, ist klar, worauf.
Aber davor hast du, also davor kannst du natürlich nicht voraussehen, von wegen, dass sie jetzt jemanden aus der Familie nehmen und die als Leihmutter, oder hast du
sowas
schon vermutet?
Nein, aber in dem Moment, wo ihre Figur etabliert wird,
da, ja,
finde ich, ist
ja,
so sonnenklar, wo der hin will damit.
Okay, da natürlich schon, aber sie kommt
und
dann.
Und der Ausgang dessen, wie gesagt, so das Ende vom Film, das war dann für mich ein Moment, wo ich dachte, ach was, ja, okay, cool, hätte ich, ist nicht so konventionell, wie es bisher gewesen ist.
Hat dich das überrascht, oder? Also jetzt so ist,
was denn? Das Ende?
Na, die Handlung allgemein so. Also ist jetzt wahrscheinlich nicht, würdest du jetzt auch nicht sagen, oder?
Das, also ich war eigentlich, guck mal, beim ersten Mal gucken war ich so wie bei euch das Ding und war, okay, jetzt kommt so ein Thema und so, ne? Ich kenne das auch nicht so ab, so diese Themen so richtig. Also nicht jetzt, dass ich das so trifft oder so, sondern das interessiert mich nicht so. Mhm. Ne, ich hatte jetzt, sagen wir mal so, wir hatten kein Problem, oder? Aber dann habe ich gesehen, wie schön und pfeiflich der es macht, eben unaufgeregt. Und dass er eben so ein bisschen mit den Klischees auch vom Zuschauer wieder so umgeht. Dass er sagt so, er sagt eben nicht, das sind erfolgreiche Autoren und so weiter, sondern dass man denkt, das sind so Autoren, sind New York typisch, haben es nie richtig hingekriegt, versuchen es immer, leben so gerade so über ein Dings und so und jetzt denken sie so, das Letzte, was brauchen, ist ein Kind, weil das andere haben sie nicht geschafft, so ein bisschen so, ne, das ist das Nächste so. Dann zeigt er aber so, nee, das sind immer noch, die haben wirklich diese mega Abschlüsse, die sind erfolgreich, die haben es drauf eigentlich, weil sie
auch Preise und sonst
Geld
was, ja,
am Anfang sich leihen und so, denkt man auch so, da, von dem so viel, 10.000 oder so, ne, denkt man so, okay, what the fuck und so, ne, das kommt, also was heißt leihen, kriegen sie direkt erstmal und so, ne.
Ja, die geben am Anfang ja selber auch erstmal irgendwie eine Stange aus und dann müssen, weil das nicht gut geht, müssen sich dann für die nächste Prozedur gleich irgendwie nochmal Geld leihen.
Wo man sagt, so, die sind voll am Rande sozusagen von allem, was, ne? So
ja,
von,
ja,
von
nee, die sind schon ganz gut situiert, aber ich meine, ey, die Miete in New York, ne, habe ich neulich gelesen, durchschnittliche Miete in New York, $5.200.
Alter, was?
Ja, guck, deswegen habe ich das aufgegeben, mein Apartment direkt verkauft. So, und was ich halt gut finde oder interessant oder was er hier macht und so, ist halt die Frage, diese ganzen Fragen, die er aufwirft. Na, wieso will mit zwei Menschen, die eben Akademiker sind, jetzt dumm gesagt so, ne, die von oben sind, intelligent sind und so weiter, gerade weil die solche Leute es natürlich nicht ertragen können, wenn es nicht geht, dass es trotzdem wollen und so, können wir den Aspekt einmal angehen, ne, dass es so ist, ne? Mhm. Nee, wir stehen über Gott, jetzt doof gesagt so, ne? Über Natur und so, wir wollen das, also muss das passieren, fertig und so, egal was ist. Ob es jetzt darum geht, will ich das Kind zu haben oder nicht, das ist ja auch immer die Frage im Film. Mhm. Geht es jetzt nur darum, das zu machen? Ist das ein nächstes Projekt oder so? Wissen die überhaupt noch, was sie da eigentlich wollen? Weißt du, wenn du sagst, du bist die ganze Zeit da und so und dann am Ende kämpfst und kämpfst und weißt gar nicht mehr, was du eigentlich wolltest. Was machst du eigentlich, ne? Und bist in diesem Kampf die ganze Zeit drin. Mhm. Und das finde ich halt so interessant, dass er das sagt. Und dann auch, dass es so verrückt ist, in Anführungsstrichen, Private Life und so auch, dann jemand Fremdes zu nehmen, da das Kind wegzunehmen oder jemand Fremdes die Eizelle, die sie im Katalog aussuchen, dann jemanden, ja, die kennen wir doch aus der Bar oder so, jemanden kennen sie ja und so, ne? Aber dann ist es andere Extrem zu nehmen, was auf einer Seite logisch ist, ah ja, wir nehmen jemanden, den wir kennen schon lange, ist ja eigentlich ein guter Gedanke, aber eigentlich ist es der bescheuerte Gedanke zeitgleich. Es ist immer so mega gut, aber auch mega schlecht eigentlich die Idee. Und das ist interessant, was der Film die ganze Zeit macht, so die Regisseurin, auch eben mit dem Gedanken, Kind zu haben oder nicht, um was zu tun und so, immer diese, und das finde ich halt, weil das wieder Fragen sind, die man nicht wirklich beantworten kann. Wie alles, wieso will man überhaupt ein Kind haben und wie weit soll man dafür gehen, diese Fragen auch und so, ne, das beantwortet er so ein bisschen. Und letztendlich ging es dann, als ich das Ende, habe ich so das Gefühl gehabt, okay, letztendlich geht es wirklich darum, um deren beider Liebe, was man ja auch immer sagen kann, was viele vergessen, dass viele auch ein Kind haben, weil das dann so für manche oder so, jetzt auch genetisch-technisch, die Spitze der Liebeserklärung ist.
Ja, ja, klar.
Weil das ja etwas ist, was aus dir, das bist du und ich, wir haben jetzt zusammen wirklich was gebaut aus uns und so, ne? Dass das so, ne? Weil man ja auch sieht, wie schön das ist, wenn Sadie da ist, dass sie ja so eine Art Familienleben haben und so, wie toll das ist und dass sie dann weggeht und dann sind die beiden so, hatten so einen Spaß und dann geht sie weg und dann so, oh, wieso gehst du weg und so, ne? Und oh, jetzt sind sie dann wieder alleine. Dass man denkt so, die gehört dazu, wir brauchen sowas irgendwie Drittes oder so, ne? Aber brauchen sie es wirklich oder ist es nur jetzt so ein Gedankengang von denen? Mhm. Aber, ja, also mir hat der gefallen und das Witzige ist, witzig, weil als wir den heute gesehen haben, da die zweite Hälfte draus, das war, ne? Dann fand ich den umso witziger. Dann fand ich den, ich habe mich da fast totgelacht an manchen Sachen und so, weil diese kleinen Nuancen, diese Kleinigkeiten, wie immer, wie sie darstellt, immer wie alle da sitzen und immer in diesem Wartezimmer, wie oft wir Wartezimmer sehen mit Leuten, die einfach, weil das ja nicht dein Privatleben ist und alle sind ja da, alle haben ja das Privateste überhaupt, weil das ja ein Arzt ist, wo es darum geht, ein Kind zu kriegen, was sie nicht können. Aber alle sind da wie Roboter.
Ja, stimmt.
Und alles so, ne? Alles ist so kalt und so, ne? Dann sind da so andere Situationen, immer so diese Situationen sind da ganz oft und so, ne? Das fällt mir natürlich wieder nicht ein und so, ne? Worum es dann geht. Das hat schon gemacht und so in der Kombi.
Ja, auch so wie so bestimmte Sachen passieren, die du vorher nicht voraussehen konntest, weißt du? Du hast natürlich die Idee, das Naheliegendste, weißt du? Du verstehst dich mit deiner Ziehnichte, weißt du? Mhm. Und man ist dicke und die ist im näheren Umkreis, man weiß, wer das ist, weißt du? Und insofern ist das auch keine, die abhauen kann. Aber trotzdem sind so Momente, wo du nicht dran denkst, so, weißt du, dass sie halt irgendwie daten will und dann kriegt sie eine Ansage von ihr so von wegen so, ey, aber kein Sex, so, weißt du, weil ich brauche deine Eizellen, so. Und
das ist doppelt witzig, weil sie ist, als wäre es die Tochter, man sagt so, ey,
von wegen, pass auf, Tochter, ja, aber diesmal hat es egoistische Gründe,
genau,
so, weißt du, also nur nicht jetzt, so, weißt du, dann später von mir aus kannst du Sex haben, das ist mir egal. Sind halt auch so Momente, wo du denkst, ja gut, wenn du das planst,
auch, dass die Menschen
hast
halt, dass
das auf dem Schirm, so, weißt du?
Ausgenutzt werden, so geldmäßig, wie viel das kostet, dass sie eben, wie es einmal erwähnt wird, wie Vieh behandelt werden, so ein bisschen, ne?
Ja,
dass
ja,
es so eine Maschinerie ist, was auch schön dargestellt ist und so. Ne? Man will das Natürlichste des Menschen quasi haben, was es gibt. Und es ist, und dabei alles drumherum ist das Unnatürlichste quasi und so, ne? Und als wärst du hier in so einer Fabrik wirklich oder so, ne? Und das macht die feinfühlig, schön und so. Und wie eher, ich war jetzt auch nicht so, boah, das ist nicht der Mega-Film, aber gerade weil er wieder nicht so mega ist und das alles so gut macht, ist es eigentlich ein guter Film und so eigentlich.
Weil ja, das gut ist er. Und, aber ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil das ist einer von den Filmen, wo ich dem einerseits zugute halte, dass er so unaufgeregt ist, weißt du, und dass er nicht so das große Drama aufmacht und dass er nicht so überlustig oder albern ist an manchen Stellen. Auf der anderen Seite würde das wahrscheinlich für mehr Unterhaltung sorgen. Und dann wäre ich wahrscheinlich besser durchgekommen, wenn der mehr Drama hätte oder mehr Lacher oder sonst was oder so. So ist dann natürlich, einerseits finde ich es gut, andererseits finde ich es dann aber halt, am Ende als Fazit einfach nur nett.
Da war zum Beispiel seine Szene, ne? Der war so gut geschnitten und der Schnitt war witzig. Da spielen die Tennis, die beiden, nicht Tennis, hier dieses gegen die Wand schlagen, wie heißt das nochmal, Squash, ne? Und dann sagt er so, ich habe kein Problem damit, aber weißt du, meine Frau, die ist halt so. Und dann schlägt er volle Power. Und dann, während das so Bäm macht und man wartet zurückzuschlagen wieder, ne? Weil dieses Gefühl die ganze Zeit drin ist mit diesem Rhythmus. Ding, ding, ding. Und man will zurückschlagen und da schneidet der. Also wieder, dass man nicht mitspielen kann. Und dann auf sie, die Frau halt, so wie sie voll im Arsch ist und so, ne? Deswegen, das ist halt, das war mega schön. Das ist mir vorher nicht aufgefallen wie jetzt hier so. Beim zweiten Mal gucken so, ne? Weil das so richtig was ausgelöst hat und eine Kleinigkeit wieder war, die natürlich, ja, die aber gut funktioniert.
Also besser Schnitt als bei The Descent?
Wie gesagt, das war ja für mich nicht schlecht, aber da musst du Lee jetzt fragen. Das ist ja.
Lee, besserer Schnitt.
Ich mochte den Schnitt hier definitiv lieber, ja.
Okay.
Es wurde ja nichts, also auf jeden Fall nichts rausgeschnitten.
Falls ihr Interesse habt, übrigens, der Film läuft auf Netflix. Also, wenn ihr den sehen wollt, der ist frei zugänglich.
Ja, Regisseurin Tamara Jenkins, die haben wir noch gar nicht erwähnt, die hat das auch geschrieben. Die hat noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Die hat als Regisseurin 7 Credits, als Autorin 5, war aber schon Oscar nominiert für den Film, den sie davor gemacht hat. Tatsächlich war das 11 Jahre her, dass sie 2007 The Savages gemacht hat und dafür gab es eine Oscar-Nominierung damals.
Philipp Seymour Hoffmann.
Richtig. Mhm. Und sie ist die Ehefrau von Jim Taylor, ebenfalls Autor, wiederum, ich glaube schon dreifach Oscar-nominiert, aber auch einen gewonnen, nämlich für Sideways. Mhm. Wo wir auch wieder Paul Giamatti haben.
Schon mit dem, wie geil.
Ja. Der hat ein paar große Sachen geschoben. Election war auch von dem.
Ach krass.
Cool, Election, also der alte beide Election von, mit...
Beide, Entschuldigung. Ja, vor allem beide von Alexander Payne insofern. Mhm. Wahrscheinlich da eine Bubble.
Ach so, der, okay.
Sein Stamm.
Ja.
Geil. Und beide als Richard und Rachel. Das finde ich, das, da muss ich schon, na geil, das ist schon witzig. Also solche Kleinigkeiten. Tut mir leid. Ich weiß, das ist dumm, das Dümmste überhaupt, aber...
Nee, seid ihr ja gegönnt. Also
jetzt mal, sie wird ja meistens nur Rage genannt von ihm.
Aber es ist ja einmal
Rage. Auch geil, Rage, ey. Die ist ja eigentlich immer in Rage-Modus.
Against the Machine, ja, voll. Ja, und Kaylee Carter müssen wir noch erwähnen, die eben die Sadie spielt.
Mochte ich. Haben wir zuletzt, glaube ich, in Complete Unknown gesehen.
Da war die dabei?
Hm?
Okay. Ja, ich konnte mich an ihre Figur in Mrs. America erinnern. Das war so eine Miniseries.
Ja, die hast du immer gewartet.
Ja, bei Marvelous Mrs. Maisel hatte sie auch einen kleinen Auftritt.
Cool.
Ja, New Yorker Schauspielerin. Mhm. Und ansonsten halt eine Menge bekannter Gesichter.
Hat sie auch gut gemacht, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall.
Wirkt schon authentisch so ein bisschen, dieses quirlige, aber ein bisschen peinungslose. Aber.
Eine Szene fand ich fast witzig, also die war so sehr nett. Dieses Ding, wo die am, ich glaube, Frühstückstisch sitzen und so weiter und sie sagt halt so, we're like a commercial for assholes. Und darauf, oder ist das dann am nächsten Tag, als sie die mal so kurz runtermacht, als es um die künstlerischen Ambitionen ihrer Mitstudentinnen geht. Mhm. Und sie dann halt sagt so, ja, hey, hallo, mein Onkel, meine Tante und so, die sind super krass und so weiter und leben aber halt trotzdem noch irgendwie, was sagt sie, rent-controlled und das und jenes und so. Und denen geht es beim besten Willen nicht so gut. Also was erzählt ihr mir hier über irgendwelche Opfer, die ich für meine Kunst bringen muss und so. Und beschreibt deren Situation und disst sie aber halt gleichzeitig, ohne das zu wollen. Mit so einer Selbstverständlichkeit und die Blicke von den beiden dann zu ihr ist sensationell. So, das fand ich tatsächlich ganz witzig.
Ich mochte auch die Szene, wo Rage auch wieder so einen Rage-Modus hatte und dann irgendwie schimpft so, dass sie, wie war das nochmal, dass sie nicht weiß, ob das jetzt irgendwie aus ihr die Wut rauskommt oder ob sie die Wut hat, irgendwie empfängt und bla und hin und her. Und du hast ja Sadie die ganze Zeit irgendwie nicht im Bild gesehen. Mhm. Und dann schwenkt die Kamera irgendwie zu ihr, die da irgendwo im Hintergrund sitzt und die sie dann korrigiert. Meinte so, nee, es ist Ersteres und so weiter hin und her, weil du selber und so weiter.
Ach, weil es um Suppress oder Oppress ging.
Suppress oder Oppress, genau, das war das Thema und so. Und dann korrigiert sie diese von hinten, so, das fand ich auch ganz witzig.
Ja, weil die auch nicht zu sehen war, die ganze Zeit das mithört und dann so dieses Außenstehende, so, ne, als wären wir die Zuschauer, die das sagen würden, so ungefähr. Dann,
genau. Und ich glaube auch, dass Rachel in diesem Moment nicht korrigiert werden wollte, dass es darum nicht ging.
Das war gut, ja.
Ja.
Ja,
und dann kommt ja auch der Schnitt, so, weißt du, dann geht's weiter so. Also,
nee, der hat auf jeden Fall, hat er so sehr nette Momente, aber diese, den Riesenhype verstehe ich nicht so ganz.
Nee, bei Riesenhype bin ich auch nicht. Lesen wir die anderen Punkte vor.
Ich glaube, Punkte vorlesen. Ja, ich glaube, du bist ja am besten. Also klingt so, als hättest du den am besten gefunden.
Ja, ich glaube, ich denke auch, dass er besser ist als irgendjemand, aber ist ja auch egal.
Wir werden sehen. Eben, wir haben schon geraten. 7,2 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 83. Letterboxd 3,8.
Das ist viel alles, Alter.
Und ich bin bei 6.
Du bist bei einer 6. Ich bin bei einer 7.
Ich bin bei einer 7,5.
7,5 von Alessandro, tatsächlich. Der Good Cop bei diesem Auftragsfilm. Mhm. Aber ey, zwischen 6 und 7,5 ist doch okay.
Ja, ja, eben.
Aber klar, war weit entfernt von 83 Meter Score.
Mhm.
Ja. Alright, soll ich mal machen?
Mach.
Ich rede mal über eine Serie.
Ach, schön.
Und überraschenderweise eine Anthologieserie. Und wir können alle mitreden, deswegen fand ich das gut, in diesem Kreis hier darüber zu sprechen, weil hier hat Alessandro auch mitgeguckt. Und Lee hat, habe ich gerade nachgeschlagen, hat nämlich in Support-Episode 69, als die erste Staffel fertig war, hat er dann über die geredet. Aber da das, wie gesagt, eine Anthologieserie ist, die sich mit jeder Staffel auch unterscheidet, habe ich gesagt, ist es mir auch wert, die Staffeln einzeln zu zerlegen. Und auch wenn es da mittlerweile, auch wenn ich nicht auf dem aktuellen Stand bin, habe ich jetzt die zweite Staffel von The White Lotus gesehen, die ja passenderweise auf Palermo, nicht auf Palermo, aber auf Sizilien spielt, in Taormina. Und gestern mit Alessandro noch die letzte Folge beendet.
Können wir die Reste gucken, ne? Meinst du?
Ja. Ich fand auch, die vorletzte Folge habe ich tatsächlich in Palermo gesehen. Und da spielt ja auch ein Teil in Palermo. Insofern fand ich schon ganz witzig. Und jetzt würde ich mal ein paar Worte darüber verlieren.
Doch nicht in Palermo zu Ende geguckt, wie du behauptet
hast. Nee, war der Plan, aber zu Ende habe ich sie dann nicht geguckt, sondern ich habe tatsächlich nur die vorletzte Folge in Palermo gesehen. Also ihr könnt gerne in die Episode nochmal reinhören, wo Lee über The White Lotus spricht. Da war es noch nicht ersichtlich, wie die nächsten Staffeln ablaufen, aber im Grunde genommen geht es immer um ein Ressort dieser Luxuskette, The White Lotus, die auf der ganzen Welt hat irgendwie ihre Standorte haben. Und beim ersten Teil war es noch irgendwas so Hawaii-mäßiges, glaube ich.
Ja, war Hawaii. Richtung. Nicht irgendwas Hawaii-mäßiges, war in Hawaii.
War in Hawaii, okay. Also nichts Hawaii-mäßiges, sondern es war in Hawaii, auf Hawaii. Jetzt sind wir in Sizilien, in Taormina, und wir haben eine komplett neue Besetzung an Gästen, die dieses Hotel besuchen oder die da einchecken am Anfang.
Fast,
weil eine Dame kennen wir natürlich schon aus der ersten Staffel, und das ist Tanja, die gespielt wird von Jennifer Coolidge, die ja auch am meisten für Aussehen gesorgt hat, weil die hat, glaube ich, die meisten Preise kassiert für die erste Staffel. Und hat er gut.
Ja, auch
Karriere.
Für die zweite, glaube ich.
Für die zweite das auch. Ich, jedenfalls hat Stiff Last Mom da auf jeden Fall.
Ich glaube, SAG Award hat sie für die zweite bekommen.
Schon so ein bisschen zweiten Frühling gehabt durch die Serie.
Voll.
Voll gut. Aber trotzdem sehr namhafte Leute, weil wir haben F. Murray Abraham, ein waschechter Oscar-Preisträger für Amadeus und Co. Michael Imperioli kennen wir natürlich aus Sopranos, spielt hier den Sohn von ihm. Theo James ist dabei. Adam DiMarco, ein paar italienische, ein paar Leute aus dem italienischen Cast. Dann haben wir Haley Lou Richardson, die wir auch mittlerweile ein paar Filme gesehen haben. Will Sharp ist mittlerweile auch definitiv ein Name. Aubrey Plaza kennt man. Mhm. Und Megan Faye ist zum Beispiel die Dame, die Dennis hier in Drop vorgestellt hat.
Ja.
Da spielt sie die Hauptrolle und ist ja auch mittlerweile auch ganz gut beschäftigt.
Ja, ich glaube auch, wer so den größten Boost hatte seitdem, ist wahrscheinlich Leo Woodard. Das ist hier der blonde Junge, der sich an die Assistentin von Tanja ranmacht.
Ich habe gestern noch gesagt, als wir die Serie gesehen haben.
Ach ja, stimmt. Ja, da habe ich, ja genau, den kannte ich gar nicht, muss ich zugeben. Aber,
doch, den habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, weil das wird ein Star, Alter, ist so absehbar.
Krass, weil wir haben gestern so rumgescrollt und dann habe ich so ein Cover gesehen von so einer komischen britischen Agentenserie. Oder
ja,
was
die Apple-Serie, wo er die absolute Hauptrolle spielt.
Ja, genau, dachte ich so, Alter, war das der, den wir gerade gesehen haben?
Nee, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, genau das eben, dass der nach White Lotus halt eben jetzt irgendwie gefühlt nur noch Hauptrollen spielt.
Okay, cool.
Also ist natürlich nicht so, aber der hat auf jeden Fall eine gute Karriere vor sich, ja.
Okay. Die Rolle von Tanja, die ist verheiratet mit einem Greg, der wird gespielt von John Grease. Das ist gleichzeitig auch der einzige, glaube ich, der in den ersten drei Staffeln von White Lotus in sämtlichen Staffeln zu sehen ist. Also der ist auch einer von den beiden wiederkehrenden Personen, die wir aus der ersten Staffel schon kennen.
Wobei, warte mal, die Spa-Lady, die war in der zweiten nicht dabei.
Die war wiederum in der zweiten nicht dabei, okay. Die kommt ja auch zurück in der
dritten. Ich habe ja die dritte gesehen, aber ich spoilere jetzt nicht.
Ich habe die auch gesehen.
Ach so, okay.
Klar.
Du hast ja deine Rezension noch nicht gemacht. Kannst du die dritte White Lotus Staffel?
Ich kann jetzt gleich machen, genau.
Kannst du machen.
Ja, ich habe ja ein Casting gemacht für die dritte Staffel.
Ja,
tatsächlich.
Okay.
Ja.
Krass.
Ja.
Ach so, wer auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert ist, ist, warte mal, wie hieß er denn hier? Der immer den Bösewicht spielt in den ganzen Filmen, Alter.
Du meinst jetzt Luca Marinelli? Nein, weil er gestern sagte, einer die ganze Zeit sagt, das ist Luca Marinelli.
Ich dachte tatsächlich, dass der eine Luca Marinelli ist, aber es war er natürlich nicht. Nee, ich meine,
apropos, hast du seine Mussolini-Serie gesehen?
Habe ich noch nicht, ne.
Alter.
Geil.
Also, nee, ich habe erst eine Folge gesehen, es ist wahnsinnig artsy. Es ist wirklich nicht leicht zu konsumieren, sodass ich mir echt dachte, ey, wie krass, Alter. Was muss der Name Mussolini alleine in Italien immer noch für einen Stellenwert haben, dass die sowas durchkriegen? Weil das ist so sperrig, dass da in Deutschland hätten die nie im Leben hätten das Ding durchgewunken. Ey. Mhm. Also es ist wirklich eine Herausforderung, aber ja, klar, Luca schockt in dem Ding. Also Maske ist auch super krass und so.
Cool.
Ja.
Oh ja, das
so mit vierte Wand durchbrechen und allem, ne? Also ja, okay. Ist wirklich dann so Bilder von Anno dazumal und ganz weirder Look und ist super anspruchsvoll.
Geil. Das sieht gut an.
Ja. So.
Tom Hollander heißt der Herr, den ich noch erwähnen würde, was den Cast angeht. Den kennen wir natürlich aus der Flucht der Karibik-Reihe und spielt immer in etwas nicht so vertrauenswürdigen Typen in den meisten Filmen und Serien, wo er auftaucht. Und der ist ja auch in den letzten 3-4 Folgen maßgeblich beteiligt.
Mhm.
Und also dem Prinzip von White Lotus können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was so ein bisschen, weil das ist ja aus der ersten Staffel ist ja nicht ersichtlich, wie es weitergeht, dass es so eine lineare Handlung wird oder wie die das Ganze aufziehen. Aber im Grunde genommen geht es um Abgründe der Personen, die hier gezeigt werden, oder auch um Charakterentwicklung, oder es wird auch ein bisschen hinter die Fassade geblickt, weil wir haben natürlich immer eine sehr schöne Szenerie, weißt du, du hast ein richtig edles Hotel, du hast eine geile Landschaft, du hast Meer und weißt du, und das ist natürlich, Urlaubsfeeling sorgt natürlich erstmal für gute Laune, aber hier wird gezeigt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und schon die erste Folge steigt ja schon mit einem, mit dem Ende der Serie ein, weil wir sehen gleich am Anfang,
das ziehen sie durch. Das ist in,
war
in der ersten
Staffel. Das war in der ersten Staffel auch schon so? Okay, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern.
Weil doch, das steigt eigentlich immer mit einem Tod ein.
Ja, genau.
Und dann geht's, springen sie zurück und wir erfahren, wie wir da hingekommen sind.
Hier sehen wir quasi am Strand von dem Luxushotel, wie die Direktorin auch Bescheid kriegt, so, ja, die Polizei ist da und komm mal schnell zum Strand. Und dann sehen wir, wie irgendwelche Leichen aus dem Wasser da rausgefischt werden und ein Leichensack, der irgendwie abtransportiert wird. Panische Leute am Strand, die gucken, was da abgeht. Und wir wissen natürlich nicht, um wen es geht. Oder um wen es sich handelt, aber wir sehen, es wird irgendeine Leiche da angespült werden im Laufe der Serie oder beziehungsweise am Ende. Und dann erfahren wir auch, wer das ist und mit wem es sich da handelt. Mhm. Und dann sehen wir quasi die Tage davor, die Leute, die da einchecken und Personen, die sich auch so ein bisschen, wo sich die Wege so kreuzen. Ich weiß nicht, ob ihr auf die einzelnen Storylines angeht. Es geht auch um zwei italienische Damen, die ihr Geld damit verdienen, auch Leute abzuziehen, beziehungsweise auch so, auch so Escort-Ladies sind, weißt du, die eine hat aber auch andere Ambitionen, weil sie will natürlich als Sängerin arbeiten und sieht ihre Chance gekommen, als sie da sieht, dass in diesem Hotelrestaurant praktisch auch ein Klavier steht und wo man singen kann und will da natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Die Direktorin selbst agiert eher mit harter Hand über das Hotel und beschwert sich auch, wenn da irgendwas nicht funktioniert oder nicht läuft. Unterdrückt aber so ein bisschen ihre lesbischen Ambitionen, also ist für sich alleine und entdeckt dann so ein bisschen, dass es gar nicht so schlimm ist, aufs eigene Geschlecht zu stehen.
Ja, ich glaube, die ist primär einsam.
Die ist auf jeden Fall auch einsam. Ja. Und die wird ja so ein bisschen durch die erstmal am Anfang total gehassten beiden Escort-Ladies, wird ja dann auch so ein bisschen aus der Reserve gelockt und dann auch aufgetaut. Also die spielt das übrigens auch super.
Ja.
Sabrina Impacchiatore. Dieser hier auch erwähnt. Also auch
kein so, großer Name übrigens davor in Italien.
War kein großer Name.
Nee,
also aber hat dadurch sicher sich ein paar Türen geöffnet, oder?
Ja, ja, klar.
Kann ich mir vorstellen.
Aber das finde ich eh auch das Coole an dem Casting in The White Lotus, dass das so eine Kombination ist, auch aus völlig unbekannten Leuten und aber halt einfach guten Schauspielern, die zur Figur passen. Und natürlich wurde das hinten raus immer größer mit der Starbesetzung. Aber trotzdem hat er das durchgezogen. Also es sind schon immer noch auch Leute dabei, die quasi völlig neu sind. Und das ist schon echt geil.
Ja. Cool. Ja, du hast bei der italienischen Familie aus den drei Männern zumindest, also F. Murray Abraham ist praktisch der Großvater und sein Sohn ist Michael Imperioli und sein Sohn wiederum wird gespielt von Adam DiMarco. Das heißt, du hast drei Generationen von dieser Family, die da zusammen Urlaub machen. Mhm. Und alle haben so ein bisschen das Problem, dass die sehr auf das weibliche Geschlecht fixiert sind, egal wie jung die auch sein mögen. Und das hat auch familiär für einige Probleme gesorgt, weil Michael Imperioli nämlich nicht treu bleiben konnte und deswegen gerade von seiner Frau getrennt wurde. Und das von seinem Sohn auch immer wieder vorgehalten wird. Und der Großvater ist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, der tickt ähnlich. Also der ist auch so, dass er eigentlich von keiner Frau die Augen lassen kann und da auch so seine Sprüche macht und so. Die Storyline um Theo James, Megan Faye, Will Sharp und Aubrey Plaza, das sind zwei Pärchen, nämlich Will Sharp ist mit Aubrey Plaza verheiratet, Theo James wiederum mit Megan Faye, die beiden eher so locker, leger unterwegs und Partyleute und Will Sharp und Aubrey Plaza funktioniert im Bett nicht so richtig, also die haben so ein paar Meinungsverschiedenheiten und das spitzt sich auch so ein bisschen zu, also diese vier hängen halt immer zusammen, weil die halt die zusammen diesen Pärchen oder machen, Theo James und Will Sharp arbeiten auch zusammen im gleichen Unternehmen und kennen sich aber auch so seit College-Tagen. Und da kommen auch so ein paar vergangene Sachen hervor, die da so ein bisschen unter der Oberfläche brodeln. Und man muss jetzt nicht jede Storyline aufdröseln, aber es geht auf jeden Fall um dieses schönes Umfeld, schönes Hotel, aber ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Leute, die da absteigen, egal wie viel Kohle die haben, haben trotzdem ihre Last mitzutragen. Und das,
ja, ich glaube, um den Clash geht es, dass du eigentlich, du hast ja selber gesehen, was da eine Nacht kostet. Ne? Es ist schon immer, es ist nicht nur ein reiches, sondern ein superreiches Ambiente, was erzählt wird. Und dass eben vielleicht auch gerade die Superreichen halt die fiesesten Abgründe haben.
So, ja, ja.
Um diesen Clash geht es, glaube ich. Und das finde ich faszinierend bei White Lotus, weil ich bin der Meinung, das ist so ein bisschen das Traumschiff für jüngere Leute. oder zumindest für Leute, die sich jung geblieben fühlen, so, weil oberflächlich betrachtet, weil ich kenne auch wirklich viele Leute, die ziehen sich das einfach so quasi nebenher rein und finden es dann total geil, weil, boah, guck mal, was für ein Hotel, was für ein Ort, was für eine Landschaft, wie geil, Theo James, jeden Tag in einem anderen Gucci-Hemd, Hamas, alle sehen super aus, nur schöne Menschen und weißt du, so ein bisschen dieses Wohlfühl-Ding, ich bin so ein bisschen Urlaub auf der Couch und deswegen halt so das Traumschiff-Konzept und das, was ich total faszinierend finde, ist, dass vielen Leuten reicht das und übersehen dabei aber eigentlich komplett den Tiefgang, den die Serie hat, weil das so geil um diese Abgründe geht und sich da schon auch viel zwischen den Zeilen abspielt und die Entwicklung der Figuren da schon krass ist.
Man. Ja, eben, wenn die ein bisschen näher hingucken würden, würden die vielleicht nicht mehr alles so geil finden, wie sie es.
Aber geht euch das auch so? Also kennt ihr auch Leute, die das einfach wirklich so wie Traumschiff konsumieren?
Glaube ich, ja.
Ich kenne jetzt, Entschuldigung.
Ja. Ich finde den Vergleich mit Love Boat oder Traumschiff oder so finde ich jetzt nicht schlecht, weil das ja auch so ein verschiedene Cast von, also hier ist von Staffel zu Staffel, da war es von Folge zu Folge. Aber
nee, es gar ist nicht halt mal so, was das Konzept angeht, sondern nur das, was es für eine Wirkung erzielt bei den Leuten, die es konsumieren.
Ja, ich finde halt, also was das Konzept angeht, finde ich das halt ein zeitgemäßes Traumschiff, weil du hier halt wirklich Leichen und Abgründe hast und ja, das, was du da natürlich
nicht. Traumschiff nicht zeitgemäß, aber es ist ja trotzdem faszinierend, dass das halt für viele immer noch so das Ding ist. Ich gucke mir das an, weil dann habe ich so ein bisschen Urlaubsfeeling.
Naja, gut, okay. Weiß ich nicht.
Nein, 60 plus halt, ne?
Ich finde es halt interessant.
So weit ist es nicht mehr, Guess.
Nee, weit ist es nicht mehr von uns.
Fortgeschrittenes Alter.
Ja, fortgeschrittenes Alter. Ich wollte bei Captain wollte ich den Move machen, da habe ich nicht getraut. Ich habe gesagt, okay, ich werde mir das Genick brechen und das war die letzte Folge. Wir wollen die 500 noch machen.
Ja, müssen wir schaffen, bevor einer von uns den Level abgibt.
Ja. Alessandro hat was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, dass die White Lotus-Staffeln zieht sich halt, dass du irgendwie keine richtige Sympathiefigur hast. Du hast kaum irgendwie eine Figur, wo du sagst, Alter, okay. Ja. Wenig, wirklich. Die musst du
jetzt nimm doch zum Beispiel gerade die von mir angesprochene Lady, die im Spa arbeitet.
Ja, okay.
Die ist ein guter Mensch.
Ja.
Die hat Ambitionen, aber in einem realistisch bescheidenen Rahmen, weit entfernt von diesem superreichen Szenario.
Aber die musst du mit der Lupe suchen.
Die ist down to earth und so.
Die musst du mit der Lupe suchen. Jetzt nimm mir mal zum Beispiel.
Ich glaube, der Concierge in der ersten Staffel hat auch ein gutes Herz. Der hat halt Dämonen, ne? So.
Der hat einige Dämonen, ja.
Ja.
Und in der zweiten Staffel, wer würde dir da einfallen?
Der Junge aus dem Imperioli-Clan.
Ja, aber auch super naiv und leichtgläubig so. Also,
der kann er da was für. Also Naivität ist nicht gleichzusetzen mit keinem guten Herz. Ne? Also,
nee, aber Identifikationsfigur.
Und ja, gut.
Bei dem denkst du schon, Alter, wie dumm bist du eigentlich?
Ja, aber das meinst du ja. Also ich meine jetzt ja nicht, dass es keine sympathischen Figuren gibt oder so, aber keine, wo du jetzt sagst, okay, die finde ich jetzt so cool oder mit der bin ich dabei oder kann mich so hineinversetzen. Außer, das geht bei jeder sozusagen.
Eben, ich glaube, dass es schon auch bewusst so breit aufgestellt ist, dass du halt irgendwo immer irgendwo anknüpfen kannst.
Aber letztendlich sind alle irgendwie so am Ende dann nicht so dolle irgendwie, ne? Also, dass man sagt, so das Schicksal möchte ich auch jeweils nicht erleben.
Nee, klar.
Und ich meine, die erste Staffel jetzt, meinst du, die im Spa arbeitet, ne?
Ja,
genau. Ja, du wirst ja die dritte Staffel, wie es da weitergeht.
Naja, aber die hat einen moralischen Kompass, auf jeden Fall.
Aber findest du, ja, ich kann nicht mit dem
Kompass. Macht sie Scheiße, ja, baut sie Scheiße.
Reden, nein, also. der wird schon ein bisschen herausgefordert, aber ich finde, sie hat einen moralischen Kompass.
Okay,
auf jeden Fall.
Da bin ich auf jeden Fall
Aber bei der Wust von Charakteren sind das schon eher die Ausnahmen, das will ich damit sagen. Selbst so wie Hayley Lou Richardson, die Assistentin am Anfang spielt und die komplett drangsaliert wird, wo du denkst, oh, die arme Maus und so. Die dann aber super opportunistisch handelt in dem Moment, wo sie halt gelangweilt wird von ihrem Freund und sagt so, ja, nee, ich will lieber den Typen, wo ich sehe, der ist Red Flag oder so, weißt du, aber es ist halt mehr Fun, so, weißt du?
Voll.
Und bereut das dann ja auch am Ende im Laufe der Serie. Und ist super interessant, wie dann Charaktere, die vermeintlich sympathisch wirken, dann doch, wo du denkst, ja, ich würde nicht mit dem tauschen wollen.
Und dieses Traumschiff-Ding dachte ich eher so, weil es gibt ja keinen Ort, fällt mir jetzt nicht so direkt an, oder das ist am extremsten, wo dann halt auch diese Schichten da aufeinandertreffen. Wie in so einem Hotel oder so, ne? Wo du eben nur in Anführungsstrichen den Masseur hast oder die Putzkraft und den Superreichen und so. Ne?
Ja, deswegen so ein Triangle of Sadness.
Geile Idee, halt, ne? So. Ja, und da war es ja auch so, ne? Also das meine ich ja. Mit Traumschiff war richtig, dachte ich, meinst du mit dem Aspekt, dass da die Leute auf dem Schiff, die arbeiten,
nein,
zusammen sind
überhaupt
mit denen.
Nicht.
Du meinst jetzt wirklich dieses Fluchtding, ne?
Genau, um den Konsum, man konsumiert das, damit man dieses Urlaubsfeeling hat,
weil
und eben diese Flucht.
Weil ich die Serie jetzt nicht mehr, ich habe die auch mal so als Kind gesehen, so ein bisschen, wenn die lief, aber ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt Sache war. Ey,
Dialoge aus der Hölle,
ja,
wirklich.
Das ist nur Soapy,
das hat nicht mal was Soapy, sondern es ist einfach alles, du glaubst keine Figur in diesem Szenario.
Wenn es damals eine KI gäbe, dann hätte die wahrscheinlich die Dialoge
geschrieben. Ja, stimmt, so gut.
Aber es ist halt an den geilsten Orten gedreht und so. Und du siehst halt, dass die echt dort sind, weißt du? So, und deswegen ist wie bei so einer Doku, du kriegst zwangsläufig, denkst du dir, oh, es ist schön dort. Oh, Alter, Strand, Sonne, oh, geil.
Ja, und jetzt, wo ich die dritte Staffel gesehen habe, halt, ne, habe ich dir gestern auch gesagt, habe ich dann gedacht, okay, jede Staffel hat so das eigene Thema. So, ne? Klar sind immer irgendwie alle drin und so, ne? Es ist ja eben auch trotzdem Soap, ne? Und so Menschen, Abgründe, dies, das und so passieren Sachen. Und bei der zweiten halt, ne, um jetzt zu sagen, war ja für mich gerade auch, weil es immer passt zu dem, wo sie sind, war es halt Liebe in jeder Form. Und so, ne? Und das in jeder Form, jede Art von Liebe, da, ja, ist das nun mal so das Klischee, halt, ne? Wie jetzt im
Dritten. Ich bin mal gespannt, was er mit Thailand sagt.
Mit Thailand? Soll ich das sagen, was ich denke?
Naja, was ist für dich das Kernthema?
Hat er schon gesagt. Also mir hat das gesagt, aber ich weiß auch nicht. Erzähl.
Für mich so ein bisschen so, ja, ich kann das wieder so schlecht erklären, ne? Weil das wieder so lange her ist und jetzt komme ich nicht auf den Punkt.
Du hast Buddhismus tatsächlich.
Ja, gesagt. Nein, ich habe nicht Buddhismus gesagt, um mich ein bisschen so irre zu, also Sinn des Lebens so ein bisschen, so die Erfüllung und so dieses Ding, ne? Ja. Ich beschreibe das jetzt wieder falsch, aber du weißt bestimmt, was ich
voll.
Meine. Okay, dann
klar. Passt zu jeder Figur. Ja, so, die sind alle auf der Suche nach
Bestimmung und so und was ist und die Erlösung und so. Das ist halt, und das finde ich halt schön interessant. Und dann dachte ich, okay, die hat noch, White Lotus ist nicht nur die Ebenen, die schon da sind, sondern da ist noch mehr noch drin. Also dass sie eine Struktur haben.
Und die erste Staffel?
Da ist so, die ist zu lange her.
Ja, ist bei mir auch so.
Und da könnte ich das jetzt nicht sagen, oder? Dass man da irgendwie, ich könnte auch sagen, dass man da so ein bisschen, weil mir der Junge ja am ehesten, da will ich zum Beispiel als positive Figur, auch wenn das der Loser ist, den Jungen, der immer da.
Guck mal, was morgen, der für eine Karriere hatte.
Weiß ich weiß gar nicht mehr, welcher Schauspieler das ist. Ganz krass.
Heiding, wie mir, heißt er? Der hat bei Gladiator 2 war einer der Könige.
Ach, die sind das, dieser. Der jetzt gerade da, einer von dem macht ja Crane, hat er gemacht, den Bösewicht, den Bruder.
Genau, da war er.
Das ist der, das ist der jetzt von den beiden. Ja,
das ist der aus White Lotus.
Zwei habe ich gerade erst gesehen, ne?
Deswegen, das ist ein so Sprungbrett, gemacht, Alter. White Lotus ist ein Sprungbrett, wie zurzeit keine andere Serie.
Ja, weil die natürlich gute krass. Leute suchen, ne? Da wissen das schon.
Also das und Succession vielleicht noch, aber das ist wirklich so krass. Also deswegen auch bei Leo Vodal, Alter, das war so klar, dass der Typ ein Star wird, Mann. Naja, nee, ist geil.
Ja, auch wahnsinnig kurzweilig, wie ich finde, irgendwie. Also die Episode geht teilweise eine Stunde, aber das vergeht irgendwie im Flug. Ich gucke das echt gut weg und das ist irgendwie faszinierend.
Hattest du für die erste Staffel Punkte nachgereicht?
Ich habe irgendwann mal Punkte nachgereicht, richtig.
Wo warst du da?
Die war bei 8,5. Und die erste Staffel hat natürlich folgenden Vorteil, ich glaube allen gegenüber, weil die sagen alle irgendwie, dass die zweite Staffel nicht ganz an die erste rankommt.
Ach echt?
Es ist natürlich schon ein bisschen was Neues gewesen, so, weißt du? Ja. Du hast sowas wie White Lotus hast du nicht gesehen und bei der ersten Staffel, wo du gesehen hast, okay, richtig Dreck am Stecken, die Charaktere und Leichen und das Personal hat auch irgendwie, ist auch nicht so nett, wie es scheint, weißt du? Du weißt ein bisschen, was ich dann in der Serie erwarte. Okay. Wenn du dann die zweite Staffel siehst, auch wenn du eine neue Besetzung hast, du hast schon mal den Vibe von White Lotus gespürt, weißt du? Deswegen ist es nicht mehr ganz so überraschend und dieses, Alter, was macht der jetzt, wie beim ersten Mal. Aber es ist natürlich immer noch gut und unterhaltsam, aber ich glaube, so ein bisschen so dieser Aha-Effekt ist ein bisschen verpufft.
Ja, das Ding ist auch, genau, dieser Haarfekt, das ist so, ne? Man hat mehr erwartet, wieder ist immer so ein Problem, ne? Wenn jetzt so Leute, die willig Anspruch haben, oder wie du sagst, ne, das ist halt auf der anderen Seite und deswegen ist so bekannt, auch kommerziell einfach funktioniert klar. Als so Nebending und so, was ja dann auch schön ist, ne? Ja. Wenn es beides hergibt. Besser als gar nicht dann. Und was wollte ich sagen? Ach ja, ich hatte dann extra nachgeguckt, war ein Freund, der hat jetzt angefangen, immer nach Thailand zu düsen und liebt das da so sehr. Und der hat sich dann, habe ich gesagt, guck White Lotus. So, da hat er sich jetzt alle drei hintereinander durchgezogen, erste, zweite, dritte Staffel, und er findet natürlich die Thailand am besten. Und habe ich mal und dann sagt er so,
das ist für mich mit Abstand die schlechteste.
Für mich auch. Und dann gut, zum Beispiel das. Dann gucke ich, sagt er so, ich sag's echt und so, bla bla. Und dann sagt er, ja, ich habe auch geguckt. Jetzt, ich sag eine Seite hier, ne, Filmstarts guckt er immer, hat die dritte Staffel und Filmstarts ist ja Deutschland die beste Bewertung.
Ja, das liegt aber am Erfolg.
Ja, das liegt auch daran, dass Moment, aber ich gucke dann bei IMDb, sage ich, gucke ich, das ist international, da gucke ich nach. Welche Staffel, glaubt ihr, hat da die beste Bewertung?
Ja, wahrscheinlich auch die dritte, aber das... Nee,
Italien natürlich.
Ach, wirklich?
Da dachte ich, was Italien, so komischerweise so, ne, so. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe die erste und zweite hintereinander weggeguckt, mehr oder weniger, ne? Weil mir einer sagte, mal gucken live, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dass das Intro schon, also erstmal, dass es in Italien spielt und dann, dass das Intro so geil ist.
Hammer.
Und das ist so cool. Und
das
ist
war der größte Fehler, den sie mit der dritten Staffel gemacht haben, Alter, dass die Intro-Mucke ausgetauscht haben.
Ach, das ist ein anderer Song.
Da kommt das manchmal in der irgendeiner Folge, kommt es mal ganz leicht.
Ja, genau.
Ganz selten.
Das
also komplett
verändert. Das Hauptthema, ja.
Das
Hauptthema, richtig. Komplett anderes Hauptthema. Das ursprüngliche Hauptthema ist nur noch, also vereinzelt angedeutet, wie er gerade meinte.
Shit.
Ja, und das ist,
größter Fehler, Alter.
Und deswegen war ich dann auch erst so ein bisschen bei der zweiten Staffel, so gut wie die erste ist jetzt nicht, ne? Weil ich auch so, aber dann ist sie zu Ende gewesen, da dachte ich, doch, irgendwie hat die wieder das, weil am Ende immer was schafft, ganz unaufgeregt auch so ein Klatscher.
Also vor allem das Ende von der zweiten ist halt ein Brett, ne?
Ja, das, so, ist, ja, ja. Das ist
schon.
Wobei mir jetzt bei der zweiten Staffel auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob sich das auch durch die dritte durchzieht, aber wir haben es, glaube ich, auch nicht erwähnt, dass wer die letztendlich gemacht hat, oder? Also
Mike White?
Genau, weil Mike White, ich weiß nicht, ob das generell, ich habe natürlich nicht alles von ihm gesehen, aber er scheint so homosexuelle Charaktere, da ist ja keiner normal von denen, die er bis jetzt irgendwie so in Szene gesetzt hat. Also du hast ja bei den ersten und zweiten Teil, die haben ja alle irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken oder sind extrem.
Aber das beschreibt auch nichts mit ihrer Sexualität zu tun.
Flamboyant, naja, gerade die, ich rede ja von den homosexuellen Charakteren.
Aber alle
da ist ja keiner von denen irgendwie subtil oder normal, sondern die sind ja alle total, haben ja alle irgendwie so Dämonen im Schrank.
Aber es hat ja jede Figur da, deswegen ist es ja dann obsolet, weißt du? Also, weil
manche
da alle.
Manche mehr, manche weniger.
Also, ich finde jetzt gerade mal, wenn du den Concierge der ersten Staffel nimmst,
ja,
der ist vorne raus natürlich das, das ist gerade ein normal verwendeter Begriff, finde ich irgendwie schwierig in so einem Kontext, aber der ist super höflich in seiner Funktion, perfekt und macht alles, was er machen muss. Das eskaliert dann hinten raus ein bisschen, aber das hat, also.
Aber die Truppe um Tom Hollander und die Crew, mit der da rumhängt.
Ja, die sind wild, ja.
Die sind auf jeden Fall ein bisschen.
Aber die sind ja nicht weniger wild als sie, die da voll mitmacht.
Das war so witzig, die
letzte Folge. Also sie geht ja deswegen auch da so auf, weil sie sich da irgendwie voll gesehen und gehört fühlt, so, weil das so ein bisschen ihre People sind. Aber ich weiß nicht, was das mit der Homosexualität, also da hätte ich nie auf die Idee gekommen, da irgendwo einen Zusammenhang zu sehen.
Kam mir wild vor, aber gut.
Okay.
War jetzt nur mein Eindruck.
Ja, aber wird es für dich auch zu den anderen passen von Sachen von Mike White passen?
Was hat er sonst gemacht?
Der hatte, ich kenne ihn doch auch, der hat extra nachgeguckt, damals, weil ich den ja auch gebracht habe, dann die Staffel. Die
ja, oh, also gut geschrieben hat er natürlich wirklich die wildesten Sachen, ne? So Despicable Me 4 war von ihm, School of Rock damals war er.
Ja, da hat er auch mitgespielt, ne? Genau, da diese Nebenrolle, er ist ja der Lehrer. Er
das
ist selber
kann
der
gut
Lehrer,
sein, ja.
Der anstatt ihn.
Und irgendein Pitch Perfect Teil hat er, glaube ich, auch geschrieben. Also hier, okay. Enlightened, die Serie war von ihm mit Laura Dern.
Ach, die war von ihm, ja. Die hast du ja auch gehabt, glaube ich.
Nacho Libre zum Beispiel.
Ah ja, auch genau, die habe ich gebracht.
Ach, das ist Mike White.
Film.
Ja, okay.
Ja. Das Ding, und guck, ich habe Daniela, ne, die deutsche Daniela, DD, die hat die dritte Staffel mit mir geguckt.
Mhm.
Und das war ihre erste Staffel.
Okay.
Weil ich dachte so, ne, ich gucke jetzt, willst du hier mitgucken und so, dann machen wir das, ne, weil sie kennt die anderen, das ist jetzt auch nicht so wichtig und so da, ne, die Kleinigkeiten da, die dann dazu führen. Und die fand ich halt auch nur so okay. Und manche Strang und so. Ich sag so, die anderen sind besser und will die jetzt auch
gerade bei der
gucken.
Dritten brauchst du wahrscheinlich die Infos von den ersten beiden.
Aber so wichtig fand ich auch nicht, weil, weißt
nein,
du, wieso?
Nicht um die Zusammenhänge herzustellen, sondern eher um den ganzen Vibe so ein bisschen zu blicken auch, also, weiß ich nicht.
Ja, aber dieser, ich meine, ich wusste auch nichts mehr. Ich habe alles vergessen. Was? Das war richtig. Wer war das nochmal, als ich die eine Person? Das war richtig krass.
Ich weiß noch, Steve Zahn fand ich sensationell in der ersten Staffel. Ey. Der war, ja, hat er für mich schauspielerisch cool. Echt richtig was geboten.
Die Family und alles, was da reingeht, auch auf jeden Fall.
Ja, dieses Teil.
Übrigens, Orange County war auch noch von Mike White. Damit ging das, glaube ich, so ein bisschen los. Der hat am Anfang auch von Freaks und Geeks ein paar Episoden inszeniert.
Aus der Ecke.
Und geschrieben, ja.
Cool.
Ja, umtriebiger Typ, ey. Also er macht schon geile Sachen.
Was war das Schönste an der Staffel? Irgendwie, dass du sagst, Moment oder Folge oder irgendwie so, den richtig geil fandst? Also jetzt ausgenommen von Enden irgendwie am Ende oder so, sondern mittendrin. Gab's da was?
Also ich fand natürlich
die Musik, ne? Die Musik.
Die Musik fand ich großartig. Mochte den Soundtrack und hab den auch gehört tatsächlich, wo ich mit Mietwagen quer durch Sizilien gefahren bin. War natürlich toll. Aber genauso wie ich zum Beispiel LA-Filme mag und dann da auch noch die Ecken besucht habe und wusste, wie die Stadt so vibet, fand ich es natürlich auch mega, dass ich ganz frisch so diese Staffel gesehen habe und auf Sizilien unterwegs war.
Und die Staffel auch nicht lang her war. So,
und die Staffel nicht lang her war und ich vor dem Hotel stand. Weißt du, sind natürlich alles Momente, die ja noch reinspielen.
Überlegen wir, wo dumm das eigentlich ist, ne? Aber es ist trotzdem was einen auslöst, ne? Man steht einfach vor so einem Gebäude, wo das gemacht wird, aber es ist trotzdem.
Du siehst am Anfang, du stehst vor dem Tor, wo die am Anfang halt praktisch da durchlaufen, weißt du, das ist geil. Also.
Völlig bekloppt, aber geil, ja.
Ja. Also es ist schon eine wirklich, wirklich gute Serie. Ich habe jetzt die dritte Staffel noch nicht gesehen, wo ihr sagt, das ist die schwächste, aber
ja, aber jetzt bist du schon mal nicht so gehypt. Ne, jetzt kannst du besser.
Wurde ich schon mal geerdet, ja. Oh. Also die zweite fand ich schon auch sehr gut, aber wahrscheinlich, wenn ich picken würde, wäre es die erste immer noch an erster Stelle.
Mhm.
Knapp vorne. Ja, so viel zu White Lotus.
Okay.
Und ich weiß nicht, bei IMDb war es ja nicht so, dass man die Staffeln irgendwie einzeln bewerten konnte, oder? Es ist immer nur eine Gesamtbewertung.
Nee, das haben sie bei Rotten Tomatoes, glaube ich,
da
gemacht.
Da gab es das, ja, genau.
Das wäre mal ein Blick wert.
Ja, weil insgesamt hat White Lotus natürlich immer noch die 8, mit der 8,0 eine sehr gute Bewertung.
Ach, das hatte ich,
Entschuldigung. Ist das Top-TV irgendwas?
Das hatte ich auch geguckt, nämlich, dass die beste Folge, die es je gab, die bewertet wurde, war bei der zweiten Staffel. Ich weiß nicht mehr, welche.
Ach, echt?
Insgesamt bei IMDb von allen.
Okay. Nee, hier steht noch, dass die 15 Primetime Emmys gewonnen hat.
Alter, 15 Emmys.
73 Gewinne von 174 diversen Nominierungen auf diverse Fernsehpreise.
Alter, 174 Nominierungen auf 3 Staffeln.
Das ist schon krass.
Wow.
Das ist schon sehr ordentlich.
Was sind das, 10 Folgen? Wie viel waren das immer?
10? Nee, es sind 6 Folgen tatsächlich nur.
Nur 6 Folgen, ja, ja, ne? So kurz sind die, ne?
Ja. Was, wirklich?
Ja. Nee, 7, Entschuldigung.
Das haut doch nicht hin.
7 Episoden sind es. Ja.
Ja, die dritte ist, glaube ich, echt nur 8, ne?
Die zweite hat 7 und
die erste hat auch nicht so viel.
Die dritte hat 8.
Das fühlt sich so an wie so ein Dings, ne? Aber ja, es
sind 22 Episoden insgesamt, steht hier.
Krass. Darf das noch heftiger eigentlich, was die alles reinquetschen?
Die erste waren 6, zweite 7, dritte 8.
Ja.
Okay.
Immer eine mehr.
So, jetzt gucke ich mal auf Rotten Tomatoes. Also die erste ist bei 90%, zweite bei 94% und die dritte bei 86%.
Wie wir gesagt haben, ne? Wie bei IMDb ungefähr, so eine zweite.
Aber das ist ja Publikum, ne?
Aber darum geht es ja letztendlich, ne?
Ja, logisch. Ja. Okay.
Hattest du die erste bewertet, Guess? Punktemäßig hier?
Nee, es war übrigens nicht Publikum, war die Kritik.
Ja. Habe ich irgendwann mal nachgereicht. Lee hat die dann rezensiert und ich habe, willst du wissen, wie viel?
Ich weiß nicht, weiß Lee das noch? Sonst lassen wir es beide. Wenn wir es beide nicht wissen, ist ja egal.
Nee, ich weiß auch nicht mehr, wo ich da war. Aber
ja, dann lassen wir einfach.
Nein, nicht wo du warst, sondern wo ich war.
Das weiß ich auch nicht.
Ja gut, dann könnt ihr hier
Bild raten.
Könnt ihr hier neutral rangehen. Ich habe jetzt nochmal bei Metacritic geguckt, wie die da abschneidet. Da hat die eine 80.
Naja, stark.
Von 100. Also User-Score 7,5.
Okay.
Schon ordentlich.
Ja,
hier sind die Season einzeln aufgezählt. Okay, geil.
Bei Metacritic?
Ja, bei Metacritic tatsächlich.
Und?
Season 1, 82. Season 2, jetzt steht hier 81, okay. Season 3, 77. Ach so, weil es den Gesamtdurchschnitt ist.
Ja.
Okay. Season 3, 77, geht ein bisschen bergab.
Aber das heißt, 81 zu 80 mit zweite Staffel zu erster? Ist richtig verstanden?
Nee, 82 zu 81.
Ach, 82 zu 81, okay. Ja, gut, das ist aber alles jammern auf sehr
hohem. Das ist alles im hohen Bereich, ja.
Ja. Ich habe eine leise Vorstellung, oder... Eine genaue Vorstellung, wo du sein könntest?
Schieß los.
Ich sage 8.
Ich sage 8,5.
Alessandro liegt richtig mit der 8,5.
Das liegt nur daran, weil wir gebadet haben zusammen.
Das ist sein. Es, ja. Ja.
Und hat sich auch nichts getan zur ersten Staffel. Da habe ich nämlich auch eine 8,5 gegeben. Lee ist ja bei der 8. Steht ja mit der 8 noch in der Tabelle.
Ach echt?
Was würdest du denn jetzt
mittlerweile geben? Schon, also in der Summe würde ich wahrscheinlich sogar 9 sagen. Auch wenn ich jetzt die dritte Staffel schlechter fand, aber
ja, jetzt
das ist schon eine fette Serie.
Jetzt haben wir ja die Staffeln, also jetzt würde die zweite Staffel praktisch nochmal einzeln dazukommen. Insofern hast du die Möglichkeit, die natürlich auch separat zu bewerten. Aber wir können die erste natürlich ändern, also.
Ja, ich würde eher so eine Gesamtwertung vergeben.
Okay.
Und die Gesamtwertung von, wer dann bei?
9.
Okay, dann trage ich dich jetzt bei White Lotus in der Tabelle mit einer 9 ein. Und wenn ich die zweite, dann schreibe ich da auch eine 9 dazu. Ist das richtig? Ich wollte das nochmal verifizieren.
Keine Ahnung, Alter. Das kann nächste Woche auch schon wieder anders aussehen.
Dann ändert du das doch jede Woche neu, Alter.
Aber jetzt redet ihr so darüber, dann wäre ja alle obsolet, ja alle Punkte.
Naja, die Leute hören da in Folge 69 rein und denken so, ah, Lee, 8 Punkte, okay. Da gucken die Tabelle und sagen, hä? Wie 9 Punkte?
Also wenn das einer macht, dann bitte
melden. Und dann bin ich wieder derjenige, der den Fehler gemacht
hat. Also wenn jemand damit ein Problem hat, dann meldet euch bitte.
Wer überhaupt das macht, muss ich nachgucken.
Meldet euch bitte, ja. Meldet euch bei Problemen bitte an... papierkorb@bewegtmitbanausen.de schreiben. Und unsere Abteilung kümmert sich dann drum.
Wenn du hast keine Gefühle, dann ich kann auch nichts machen.
Hat die Italiener gesampelt auf jeden Fall.
Oh boy.
Consider yourself cancelled.
Mann, Mann, Mann.
Okay. So.
So, haben wir noch was.
On to the next one. Ja, Alessandro hat noch sein Projekt und wir haben noch einen Auftragsfilm. Und da ich jetzt mehr Redeanteil habe, kannst du ja mal den Auftragsfilm durchs Programm führen und zusammenfassen. Denn der heißt George Washington.
Ach ja.
Und ist kein Biopic von einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, sondern ist der Auftragsfilm von Tintifax. Und das ist der George Washington, um jetzt mal wirklich allen Eventualitäten vorzubeugen, aus dem Jahr 2000.
Ja. Yeah. Dann müssen wir erstmal Punkte raten.
Ja. Yep.
So, sollen wir mal gucken, wer vorne liegt? Alessandro liegt vorne, Alter.
Oh,
halt dich fest, ey.
Aber richtig heftig vorne oder nur so, yeah, so hallo, ich bin.
Willst du es genau wissen?
Nee, lass einfach stecken, dann höre ich mich auf.
Ja, also wenn es nach dem Reglement geht, dann dürftest du jetzt vorliegen.
Okay, punktemäßig.
Ja.
Oh mein Gott. Ich sag, bei Lee sage ich, oh, ist so schwierig, weil das so wieder so ein Film ist, der so verfickt ist. Warte mal.
So wieder so ein Film ist, der so verfickt ist.
Oh, okay. Ich hätte das vorher überlegen sollen. Also Lee sage ich, fang mit Guess an. Guess sage ich, Guess okay. Sage ich 7. Aber das ist 7. So. Und so. Dann sage ich bei Lee, sage ich, einfach sicherheitshalber, jetzt poker ich einfach 7,5.
So nah warst du dem Sieg noch nie.
Ja, das ist so.
Ist es soweit?
Okay. 7,5 und 7 habe ich notiert.
Ja, danke.
Ich sag bei euch beiden 7, oder?
Ja, das ist.
Das ist wirklich nicht einfach bei dem Film, ja. Aber ich. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Guess das so wirklich geil fand. Aber ich sag trotzdem mal 7.
Okay.
YOLO.
Ich sag die eine 8 und Alessandro 7,5.
Mhm. Oh
ja, Gott. Grüße an Tintifax.
Das wird lustig.
Für diesen Film ist ja schon jemand,
der Regisseur,
der einem schon mal über den Weg gelaufen also, sein könnte.
Der hat das Meisterwerk Johannes zu verantworten.
Ach, der ist auch noch von ihm, ja. Ich kenne ihn tatsächlich aus dem Horrorbereich eher, weil der hat doch die Halloween-Sequels und so gemacht.
Ja, aber davor hat die ganzen Comedians die gemacht, einer der geilsten, mit Kiffer-Comedian, Ananas Express mit.
Ja, Pineapple Express war auch von ihm, aber Stoner-Comedian, kommt okay. Natürlich nicht an Johannes ran, Alter.
Johannes hat nochmal eine ganz andere Ebene.
Also, ey, aber hallo.
Das war ja ein Abhängfilm so, das macht er gut. Freundschaftsabhängfilm, Pineapple Express.
Aber auch sowas.
Und Johannes ist einfach so richtig Spaßding und so, ne? Also wirklich.
Ja gut, würde ich beides so in die gleiche Richtung Stoner-Film schieben. Aber
Joe ist von ihm.
Mhm.
Mit Nicolas Cage.
Ja, der hat eh die wildeste Vita überhaupt, David Gordon Green, weil das war sein Debüt, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja.
Und das ist ja eher von der dramatischen Sorte. Also ist wirklich krass, ja, dass der 10 Jahre später Johannes gemacht hat.
Wie krass dieser Film auch für mich so Ryan Cooglers Frühwerke irgendwie gearbeitet haben. So, weißt du, Fruitvale Station und da habe ich gedacht, okay, das ist einer aus der Schublade.
Ja, der ist ja noch geschrieben hier, muss man dazu sagen. Also wirklich so ein Autorenfilm ist, ne? Nicht irgendwie was. Also das heißt schon.
Und dann auf einmal Pineapple Express, Bad Sitter.
Oh, dann Halloween Remake, dritte Reboot Hölle, so.
Aber stimmt schon. Also Ryan Coogler oder vielleicht auch Barry Jenkins.
Ja, ja, genau, so die Schiene. Auf jeden Fall.
Total.
Auf jeden Fall, genau.
Ja.
Ja, dann erzähl mal, worum geht's hier?
Ich soll das erzählen.
Machen wir ja.
Das ist ja wieder mal einer der Filme, die. Die weniger Story an sich. Fokus auf Story legen, als auf sehr viel auf Stimmung.
Da hast du recht.
Und auf Charaktere, also wäre gut gewesen, aber das sind Filme, die das so machen, machen das normalerweise so, dass die dann eben den Fokus eher halt auf Stimmung und Charaktere legen, weil es nicht wirklich einen Plot gibt. Und das ist hier ähnlich. Also wir folgen einer Gruppe von Kindern, die unterschiedlich alt sind, an die meisten von denen ziemlich auf sich allein gestellt. Und deswegen hängen die eigentlich auch den ganzen Tag nur ab in der ziemlich beschissenen Gegend, wo sie leben, weil sich niemand groß für sie verantwortlich fühlt. Und das sind so 3, 4 Freunde. Und einer davon heißt eben George. Und George ist aber mit dem Helm unterwegs, weil sein Kopf ziemlich labil ist. Also das ist wortwörtlich gemeint. So, der hat wie war das? Wie wurde das erklärt? Die Knochen haben sich nicht richtig ausgebaut.
Ist noch so weich wie so bei so einem Baby. So
genau, die Haut ist halt so dünn. Bei Babys muss ja auch immer den Kopf
und
schützen.
Deswegen ist das sehr gefährlich mit seinem Kopf. Und er soll eigentlich auch nicht ins Wasser und so, weil es da schon mal einen Vorfall gab. Und er muss halt ein bisschen auf sich aufpassen. Und in dieser Truppe sind noch Vernon, Buddy. Und am Anfang gibt es auch noch Nasia. Das ist eine der Freundinnen. Und Sonja gibt es noch. Eine der wenigen, die weiß ist in dem Trupp. Ansonsten sind hier eigentlich alle Beteiligten schwarz und die Gegend, die erzählt wird, ist eben jetzt auch wirklich nicht die beste. Das ist ja jetzt noch nicht so Gammo-Szenario, aber schon auf jeden Fall.
Geht in die Richtung, ja.
Eine recht ärmliche Gegend. Und am Anfang, als so etabliert wird, dass das jetzt der Sommer ist und diese Gruppe an Freunden etabliert wird, hätte man fast denken können, es wird hier ein viel dramatischeres Stand by Me erzählt. Aber wie gesagt, es gibt da nicht wirklich eine Handlung, bis auf den einen Umstand, dass diese Freunde beim Nichtstun und dann halt zwangsläufig so ein bisschen Scheiß machen beim Abhängen. Einmal in einer öffentlichen Toilette dann sich anfangen, gegenseitig rumzuschubsen und dabei wird der eine Junge so verletzt, dass er daraufhin stirbt. Hm. Ja, dann hat George noch ein Erlebnis. Also ist nicht so, dass das groß Konsequenzen hat, weil die bunkern die Leiche halt irgendwo, wo sie eh niemand findet. Und es ist dann schon so, dass sich die Leute irgendwann fragen, hey, wann habt denn ihr das letzte Mal Buddy gesehen? Oder? Das war
naja, Buddy, es werden schon, ja, genau, aber es werden schon Zettel aufgehangen, so von wegen, dass ein Junge vermisst wird und so.
Ja. Aber es ist nicht so, dass das für unsere Figuren große Konsequenzen hat oder so. Oder dann plötzlich die Handlung sich darum dreht, wird das jemals aufgedeckt und so.
Nee, äußerlich nicht sozusagen.
Nee. Es geht eher um die Haltung unserer Protagonisten und was dieser Tod dann mit deren Haltung macht, beziehungsweise ob überhaupt und so, weil das halt leider so ein bisschen bezeichnend ist dafür, dass sich eben niemand für diese Kinder verantwortlich fühlt. Und deswegen geht es hier sehr viel mehr um Stimmung und das Ganze wird sehr stark unterstrichen von einem Score. Guess, du bist ja unser Musikexperte. Wie würdest du diese Klänge genremäßig eintakten?
Sehr klassisch, wie ich finde.
Aber das war auch keine klassische Musik. Das ist noch eher so sphärische, flächige
nicht.
Sounds.
Ja, ja, nicht. Ja,
klassischer Score meinst du, Soundtrack meinst du?
Ja, genau. Ich meine
ich meinte jetzt den Score.
Ja, ja, nee. Er weiß, was ich meine. Also ich meine jetzt nicht klassisch von der Musik her, sondern ich meine,
ach so,
dass der Score schon also in manchen Teilen total klassisch, aber ich weiß, was du meinst. Er hat natürlich auch so Momente, wo er so auf so einem Keyboard halt so einen Ton halt die ganze Zeit anstimmt und der sich dann irgendwie
minutenlang zieht. Aber halt wirklich minutenlang durch mehrere Szenen zieht sich das dann durch, dass du eben so wie so einen Akkord hast, der sich aber halt durch das ganze Ding
so sphärisch
und halt so,
genau,
so einen Klangteppich,
ja, genau,
erzeugt. Würdest du auch als sphärische Klänge bezeichnen?
Ich würde es auch als sphärisch bezeichnen. Aber an anderen Stellen ist er wieder schon sehr Filmmusik. Klassisch, weißt du, ohne jetzt große Experimente zu
machen. Ja, aber macht davon, finde ich, immer sehr, sehr viel. Mhm. Also es ist immer, man kriegt schon immer über die Musik sehr genau vermittelt, was das jetzt mit einem machen soll. Und das war mir viel zu viel, Alter. Das ist so auf die 12. Mhm. Hat mir nicht gefallen.
Na guck, das wusste man halt nicht, ob du jetzt, so, weil das sehr Terrence Malick-mäßig auch ist, ne, ob du das jetzt mega geil findest da, irgendwie so Connection-mäßig oder... Wir haben ja vergessen zu sagen, dass es aus einer Perspektive noch so eine Off-Stimme die ganze Zeit gibt.
Ah ja.
Ne, so eine Erzählerstimme, so von dem Mädchen, dabei ist, aber gar nicht so richtig involviert ist und so und das alles so kommentiert und so ein bisschen wie so eine Kindergeschichte und so.
Und das ist aber leider genau das Problem, was ich mit dem Film habe. Ich habe auch nur bestenfalls diese Erzählerperspektive einnehmen können oder diese Beobachterperspektive und das war, ich habe mir das immer aus der Distanz angeguckt. Mhm. Und ich weiß nicht, warum der Film es nicht geschafft hat, mich da reinzuziehen. Ey. Weil also ich habe so ein paar Faktoren auf der handwerklichen Seite, die mich da halt einfach, die das verhindert haben. Weil ich eben zum einen diese Score, ich finde den wahnsinnig aufdringlich. Dann, Digga, ich bin so vom Glauben abgefallen, dass so viele Leute diesen Film so schön und poetisch finden und so weiter. Weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Color Grading gesehen habe, das ich so beschissen fand wie hier. Weil die haben es wirklich, der Film sieht aus wie ein Instagram-Filter, ey. Das ist so krass. Die haben es hier wirklich viel zu gut gemeint mit den Gelb- und Goldtönen, so, weil das immer so alles so in Sepia getaucht wirkt. Und ja, so, ich verstehe es, ne, es unterstützt so ein bisschen die Gegend und das Ambiente, aber es ist so weit übers Ziel hinaus, dass ich den wirklich hässlich finde, optisch.
Okay, ist abgefahren. Heute sind wir auf jeden Fall auf verschiedenen Schiffen unterwegs. Weil,
ich weiß, dass ich habe, nachdem ich gelesen habe, wie der so ankommt, habe ich mich wahnsinnig allein gefühlt mit meiner Auffassung des Films.
Okay.
Ich muss ja mal bedenken, gedacht, dass viele den ja sehen, die daran interessiert sind und den dann gesehen haben, so künstlerisch gesehen übertrieben. Ne?
Also ich wusste gar nicht, worum es geht.
Naja, also, ist ja nicht so, als wäre ich uninteressiert gewesen an dem Film.
Nee, aber ich glaube auch schon viele, dass dann die Richtung Fans sind, weil auch dieses oft nicht mit dem Soundtrack, ne? Hier stört dich das jetzt voll mit, weil da andere Sachen nicht passen und so, aber das ist ja sonst auch, Terrence Malick ist ja auch voll auf die 12, auch mit der Musik oft und so, ne? Mhm. Und dass man das da, was andere ja dann wieder auch nicht mögen und so, deswegen kann ja alles immer mitspielen, aber egal.
Aber so kommt mir der Film halt auch vor, dass der eben so sagt, ich finde das geil, was Terrence Malick gemacht hat. Und ich meine, es ist auch okay, wir haben immer wieder, gerade bei so Erstwerken, sehen wir die Einflüsse von anderen Leuten und so, ist fein. Aber ich finde, das ist dann eben so ein bisschen Terrence Malick, so ein bisschen Larry Clark, so ein bisschen das und jenes. Und ich finde auch, das ist wie eine ganz beschissene Version von Moonlight. Und deswegen, ich glaube sofort auch, dass Barry Jenkins den gesehen hat und dachte, okay, geil, ich mache das Ganze mal gut. Oder dass der dadurch halt in irgendeiner Form inspiriert war. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Barry Jenkins der Meinung, also dass der vom Glauben abgefallen ist, als der erfahren hat, dass David Gordon Green halt weiß ist. Ne? Weil das für ihn, dieser Film, irgendwie eine sehr schwarze Seele hat.
Das fand ich halt interessant, ne? Weil es ist ein Debütfilm und dann, ne, so einen schwarzen Film erzählt.
Aber da fühlt sich's auch irgendwie, vielleicht kam da für mich auch die Distanz her, ich weiß nicht, irgendwie fühlte sich das nicht nach seiner Geschichte an und irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass das der persönliche Film ist, der es wahrscheinlich sein müsste, damit ich das fühle. Ich kann nur mutmaßen, also bei mir hat das null connected. Ich fand es auch schauspielerisch nicht, also bestenfalls solide. Ich finde, es gab wahnsinnig viele Szenen, wo die Schauspielenden, weil es halt Kinder sind, keine Profis, alles Laien, die waren an vielen Stellen wirklich überfordert mit dem, was da hätte zu spielen gegeben. Zu spielen hätte gegeben. Ist das Deutsch? Keine Ahnung. Jedenfalls.
Italiener und Serbe vor dir, also ist scheißegal.
Aber wir haben es verstanden. Das ist das Wichtige, ne?
Ja, und deswegen, also in der Summe fand ich das dann unterm Strich ganz schön dünn.
Krass, hätte ich nicht gedacht.
Das andere Extrem.
Ich auch nicht. Ich war auch wirklich überrascht, aber ich habe mich irgendwie, nee, das fand das alles irgendwie lame.
Okay, ja, 3,5. Was ist, jetzt bist du bei Guess auch so Dings?
Nee, also pass auf, alles, was du jetzt gerade negativ ausgelegt hast, hast du gesagt, das ist ein bisschen von das und ein bisschen Kids. Das fand ich das Faszinierende an dem Film. Da er eben so ein bisschen diese verträumte Note hat von Stand By Me und von Coming-of-Age-Filmen, so, die ich halt total mag, aber verbindet das Ganze mit so einer Sozialstudie. Jetzt hast du Moonlight genannt, den ich überhaupt nicht leiden kann, aber es passt gut ins Muster. Oder Kids jetzt, um mal die extrem asoziale Variante zu wählen. Also so das Szenario und die Ortschaft und die Location und die Kinder, um die es hier geht, ist alles andere als Stand By Me wohlbehütet oder so hin und her. Gut, da hatten wir auch gewalttätige Väter und so. Aber jetzt nimm mal auch so Coming-of-Age-Filme, wo du halt so, weißt du, die aus gutem Haus kommen, die Kinder. Und der hat so eine ähnliche Inszenierung verträumt, hat so ein bisschen dieses Terrence Malick, dieses Weichzeichner-Ding. Aber in einer Umwelt, die halt total bodenständig ist und die halt schon hart ist. Und dann kommt noch eine Leiche dazu und so, weißt du. Und das hat mich irgendwie fasziniert, diese Mischung aus beiden. Und konnte verstehen, dass der von vielen gemocht wird und warum der so hoch in der Kritik ist. Und ich habe das gesehen. Ich fand das gut. Und durch diese Laiendarsteller und dadurch, dass du keine großen Namen hast und kein großer Cast, wo du jetzt sagst, so, ach, den habe ich schon tausendmal gesehen, den Film, war der für mich auch irgendwie sehr authentisch und fühlte sich irgendwie echt an.
Oh, echt?
Ja.
Echt, echt?
Echt, echt.
Echt, echt. Krass.
Alessandro, wie ging's dir?
Ja, ich habe dann auch hinterher ein bisschen mal geguckt und so, ne? Das war so witzig, dass er sagte, weil ich sagte, okay, das ist so Terrence Malick und so, ne? Dann sagt er, dass er so Dokumentarfilm von der Sesamstraße, dass ihn das so inspiriert hat, unter anderem zum Beispiel, ne? Okay. Weil die Kinder da so, in diese Sesamstraße wurden so Kinder befragt und dass das so rüberkam und so auf diese Art, so ein bisschen real und so, ne? Ich habe die nicht gefunden, ich hätte die mal gerne gesehen und auch aus dem Off da jemand spricht und so. Mhm. Natürlich auch Terrence Malick dann inspiriert und so, ne? Dann habe ich dann bisschen gesucht, weil ja fast nichts gibt zu dem Film. Ne? Da wollte ich nur so ein Interview von ihm sehen, aber da gab es auch nichts Dolles. Immer diese neuen Quatsch. Und dann habe ich hier, wie heißt der nochmal von Dark Green Knight? Gordon Lowe? Wie heißt der? Gordon Lowe Green? Nee, David Gordon Green heißt er.
Ach so, aber ist von der hier, ja,
Green
stimmt.
Knight. Gordon Lowe ist irgendwie so der Regisseur. Wisst ihr, Ghost.
Wie heißt der nochmal?
Ghost, ne? Boah. Green Knight.
Ja.
Der Typ und so, ne? Da muss auch mal wieder, ne? Was kommen und so. Da fehlt ja was von den neuen Regisseuren. Das war eine Inspiration für ihn zum Beispiel, dieser Film und so. Und er kannte halt vorher noch nicht Terrence Malick. Und den hat er gesehen und fand den halt mega und so. Ne? Und hat auch, das ist Inspiration genommen zum Beispiel für Filme für Green Knight sogar witzigerweise und so. hinterher. Also was sie natürlich dann so, so das nur so nebenbei so als die Hintergrundinfo, weil mehr habe ich jetzt auch nicht rausgesucht oder so.
Ah, ich bin vorbei, der ist ein Vibe. Also es, das ist nicht die Story und die Handlung, die hier irgendwie groß. Und wenn du den nicht spürst, dann,
ja, das ist wie bei,
aber dann rauscht der Film an dir vorbei.
Ja, und ja, ich war und da vor allem drin. Ich finde halt, wenn du so ein Vibe aufmachst, dann müssen die Figuren halt auch irgendwie echt und greifbar werden. Und ich finde, die kommen hier viel zu kurz dafür, dass auf Plot quasi verzichtet wird, kommt die Charaktertiefe viel zu kurz. Und vielleicht aber hat es bei mir auch einfach wirklich mit dem Schauspiel zu tun, dass ich halt viel, wahnsinnig vieles einfach nicht glaube. Ich finde es auch irgendwo bezeichnend, dass der Einzige, der wirklich daraus eine Karriere gemacht hat, Paul Schneider war. Weil, also wie kann das sein, dass keine von den Hauptfiguren hier irgendeine Karriere gemacht hat im Schauspiel?
Keine Ahnung, wer es mitspielt, aber weiß ich nicht.
Er meint von den Jungs
halt. Was, ja, ich weiß, aber weil das ja so Laien waren, die waren ja nicht mal, glaube ich, ambitioniert Schauspieler, oder? Die hat ja so ein bisschen von der Straße gecastet und
ja,
dann,
ja, du liebst ja auch City of God, also von denen hat ja auch jetzt keiner großen
Karriere. Gibt ja vor vielen
und so. Also. Aber hallo, klar gibt es ja Leute, die eine Karriere daraus gemacht haben.
Unser Shining-Junge hat auch keine Karriere gemacht.
Okay.
Nein, aber man kann ja nicht alles, das würde ich jetzt da, also das ist mir jetzt.
Ich finde es nur auffällig, dass du hier den kompletten Hauptcast hast und nicht einer hat da irgendwas gerissen im Nachgang so.
Ja, gut, wie du sagst, ist jetzt vielleicht
also, das ich Best. Weiß, dass das eine schwierige Branche ist, aber weißt du, der Film wird ja von allen gefeiert, so dass wir hätte auf jeden Fall funktionieren können. Aber gut, wie auch immer.
Ist wahrscheinlich hättest du das Argument nicht gezogen, wenn du den Film gemocht hättest, so, weil es gibt wahrscheinlich andere Filme, die du liebst, so da wäre es dir egal, ob der eine Karriere gemacht hat, da würdest du es vielleicht erwähnen, aber.
Ja, das Ding ist auch,
jetzt ist halt so ein Argument.
Film hundertprozentig jetzt auch im Nachgang, also natürlich.
Nee, weil ich finde auch, wird, ne? Fand die halt wirklich überfordert an vielen Stellen.
Ja, ja, klar, gut.
Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, weil ich fand die halt voll sozusagen authentisch. Ne? Oh. So, ich fand das schon oh. So. Und ich habe die halt so wie bei den Terrence Malick-Filmen, jetzt den neueren, ne? Die ja immer Larifari werden, und ich lieb die ja, ne? Aber ich sage das jetzt nur so, Larifari werden, da sind ja auch Charaktere, da ist ja gar nichts eigentlich so. Und die labern auch immer so, ne? Da ist ja auch nicht so viel, sondern nur dieses Reinversetzen. Wenn es nicht klappt, wie bei Tenzin Monique, dann hast du verloren. Das ist der Film für den Arsch und so, ne? Funktioniert's, wie jetzt hier für mich, auch, weil die haben echt so geil Stimmen, wie das da immer so aus dem Offensive erzählen, auch hier unser Großer, wie heißt denn der Große nochmal, der dabei ist, wenn der Unfall passiert, ne? Auf Vernon. Jeden Fall der Große, Vernon, ne?
Ja.
Der Kräftige, so, der eigentlich am stärksten ist.
Ja.
Am traurigsten ist und damit zu kämpfen hat, so gefühlt und so. Und weil sich ja alle dieser Punkte.
Ja, der ist halt auch der Älteste. Ne?
Weil sich das ja so umkehrt. Ja, das ist natürlich, das heißt auch immer, es kann heißen, dass er super gut mit umgeht oder super schlecht, auch mit Jungen. Das kann sein, die verkraften es eher oder verkraften es gar nicht. Das ist immer die Frage und so, ne? Aber er denkt vielleicht drüber nach.
Er macht sich halt mehr Gedanken auch über die Konsequenzen.
Aber dieses Erwachsenwerden halt, er ist und so, ne? Das ist ja so ein Punkt, der im Leben kommt. Und er ist der eigentlich größte, stärkste, aber ist nachher der Schwächste und so. Jeder ändert sich dadurch. Der eine, der am spielhaftesten ist, am nettesten und so, dem passiert das. Steht für die Kindheit für mich da und so, was ich interessant finde, ne? Der wird halt gekillt. Der so eigentlich der Larifarigste ist, so, ne? Dass die Kindheit weg ist und sowas im Vollen ist, ne? Und der am schwächsten ist, oberflächlich gesehen, der mit dem Helm, ne? Weil er halt kein Dings hat, unser Buddy hieß der, George? Nee, George ist er natürlich, mein Gott. George? Ach, das wollte ich noch sagen, ne? Mit meinem Gehirn ist es gekommen. Ich habe nicht nachgeguckt oder so. Das ist so krass.
Ja,
ne?
Ja, alles gut.
Pierre Paolo Pasolini. Natürlich wird er Pasolini, aber wegen diesem Paolo, mit dem zweiten Vornamen, ist in meinem Gehirn die ganze Zeit so. Und ich dachte aber selber irgendwann, das geht eigentlich keinen Sinn, aber so ist es.
Pasolini. Ich habe jetzt geglaubt, dass er so geschrieben wird.
Habe ich auch gedacht, ja.
Aber deswegen verbessere ich das doch. Und letztendlich, ne?
Sehr beständig.
Ja, jetzt haben alle schon in den Kommentaren getippt, währenddessen so, Alter, was den Huren sollen. Jetzt den löschen
das sie wahrscheinlich gedacht, wieder. Hat sich
wahrscheinlich. Jetzt machen sie ein Sternchen dran und dann, so. Und der ist dann der Stärkste, so, hinterher. Witzigerweise und so, ne? Jeder macht dieses, ach egal, das fand ich auf jeden Fall schön. Ich fand die Bilder geil. So richtig billig die Bilder auch, wenn der da an Schienen lang geht, der Erwachsene, dieser eine Typ und so. Und dann geht das so in Zeit mit der Sonne und so, ne? Fand ich cool. Fand ich alles gut. Die Musik und so, der ist richtig kurz. Mochte ich, habe ich zweimal geguckt auch, ne?
Wie kam der so ewig vor schon wieder?
Nee, echt, das war halt, weil ich dafür musst du auch wieder in der Stimmung sein, dass ja noch dazu,
halt
ne?
Zeit. Ja,
ich musste den halt gucken und so, ne? Weil wenn du da nicht in der Stimmung bist,
er nimmt sich Zeit, um halt nichts zu erzählen und dann noch das Ganze aber noch ohne Charaktertiefgang. Ich weiß halt nicht mehr wirklich, was mich dann noch an dem Film irgendwie unterhalten soll. Also, ich muss auch sagen, ich habe bei weitem nicht alle Terrence Malick-Filme gesehen, mir fehlen da noch einige. Aber ich habe noch keinen Terrence Malick-Film gesehen, wo so wenig über Figuren oder Handlungen erzählt wird. wie hier.
Und wir müssen ja immer dran denken, das ist immer noch sein Debüt jetzt da, ne? Ich glaube nicht, dass er toll war und so weiter alles, ne? Also
ja, er hat geübt für Johannes und Pineapple Express. Ja.
Nee, weil danach hat er nur solche Filme gedreht, die habe ich noch nicht gesehen, ne? Joe war dann wieder so ein Hiding schon eher, ne? Mit Nicolas Cage und hier wäre es immer der Junge, der dann auch bekannt war in jedem Film. Aber dazwischen waren auch noch so ein paar Filme, wo war ich dann möchte mehr gesehen, so. Ja, das kann nicht sein.
Das könnte sein. Aber er hat ja zum Beispiel auch diesen Mangold gemacht mit Al Pacino, wo er diesen Schlüsseltypen spielt. Das war auch ein ganz leises Drama.
Das war der Junge von Matt mit Matthew McConaughey. Wer ist das nochmal? Der auch Matt ist da, wo Matthew McConaughey.
Matt habe ich nicht gesehen.
Ach so. Egal, Entschuldigung, was hast du gesagt?
Nee, ich habe gesagt, dass er auch diesen Mangold gemacht hat mit Al Pacino, wo er diesen Schlüsseltypen spielt. Das ist auch ein ganz leises Drama. Also da ist auch alles andere als ein
Lautfilm. Das denke ich die ganze Zeit James Mangold. Nee, den kenne ich
nicht. Nee, der Film heißt. Oder Mangelhorn oder so.
Der Mangelhorn oder so
heißt Mangelhorn heißt der, nicht Mangold.
Aber den kenne ich auch nicht.
Also hat schon verschiedene Genres.
Ty Sheridan war der Junge.
Ja, genau.
Ty Sheridan war es, stimmt, ja, aus hier, aus
Ready Der hat Player ja dann 1000 Filme danach gemacht und so, ne? Also ist eine, Matt ist übrigens auch so ein bisschen die Richtung und so.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Echt? Okay.
Der war bei dir, den kenne ich nicht.
Cooler Film. Ob in Auftragsdingsbums.
Ja, du, ich hätte das natürlich sehr gerne viel besser gefunden.
Ja, ist doch gut, dass wir hier mal drei Meinungen haben, hier bei diversen Filmen. Da waren wir bei Private Life, glaube ich, von den drei Auftragsfilmen noch so am nächsten dran.
Ja.
Und hier scheinen wir ähnlich weit auseinander zu driften wie bei The Descent.
Wäre The Descent heute nicht da gewesen, alter Falter, hier ist ja nur Drama, Alter, was los?
Ja, und für mich
Drama,
alles nicht,
Drama, Drama.
Nicht so prall, leider. Ja. Nicht so eine gute Episode dahingehend.
Naja, kommt ja Alessandro, da machen wir nicht so eine gute Episode dahingehend.
Dahingehend, also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den
Mistikack! Mistikack!
Mistikack! Hast du das Wort Mistikack benutzt in deiner Jugend?
Nee, ich weiß es nicht. In der Jugend, was man alles gesagt hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich Teenie gesagt hat. Das weiß man nicht mehr so, wenn man spricht.
Kannst du nicht
keine
erinnern,
Ahnung,
okay.
Also ich vergesse das ja, was ich vorhin gesagt habe.
Noch hast du Zeit für weitere
Korrekturen?
Weitere Korrekturen hier.
Banausi!
Du bist ja erstaunlich gut informiert.
So, dann haut mal Punkte raus hier.
Warte.
Hast du Sodbrennen? Du siehst so sauer aus.
Punkte.
7,5.
Das waren jetzt deine.
Ja, Entschuldigung.
Ach so,
ja.
Okay.
Oder nicht?
Ach so, er meint die IMDb-Punkte und so. Ich
ach so, Entschuldigung.
Ich habe mein Laptop jetzt schon zugeklappt.
Ja, Entschuldigung. Man kann es raussuchen. Ich habe es.
7,2 auf IMDb. Metascore ist bei 82.
Und unverständliches.
Letterbox 3,8.
Unverständlicher Tonfall von Lee auf jeden Fall.
Ja, finde ich auf jeden Fall wild, ey.
Okay. Du bist bei der Letterbox wahrscheinlich auch nicht mit der 3,8, gehst du auch nicht konform, oder?
Nee. Guess, wo bist du gelandet?
8.
Krass.
Du warst?
7,5.
7,5, okay. Und Lee?
Bei 4.
Ey, ey,
ey, ja, okay, da reicht Hater, natürlich Alter. Dann immer raus. Wenn er keine Filme mag, was soll man da machen? Ja, was soll man machen, weißt du? Wie kannst du das hier aushalten? Wie geht das?
Ich wenn er keine Filme mag.
Ich bin ja immer noch für den Reisepodcast, weil mit den
Alessandro,
Filmen komme ich nicht so gut.
Das Schöne ist, wir haben eine Statistik, die sehr gut belegt, dass ich Filme sogar lieber mag als Guess, weil ich deutlich öfter bei der 10 bin als
Das war vor zwei Jahren so. Jetzt
das
mag der gar
immer
keine
noch
Filme
mit
mehr.
Abstand, Digga. Und deswegen, wir hatten neulich erst wieder eine Episode, da hatte ich, glaube ich, irgendwie 2 10-Punkte und ein 9-Punkte-Ding so. Also und jetzt ausgerechnet heute ist dann halt viel Schwund dabei. Aber nee, in der Summe ist tatsächlich, bin ich immer noch positiver unterwegs
dann
als
nehme
Guest.
Ich das zurück.
Ja.
Du magst auch Filme. Gut.
Hin und wieder.
Sie übertreiben ihre Rücksichtnahme gegenüber Leuten von geringem Rang.
Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht.
So, ich rechne jetzt mal hier.
Ja, die rechnet. Mensch, Alessandro, kommst du in den Lostopf? Aber selbst wenn, wirst du wahrscheinlich nicht gezogen.
Ach so, jetzt müsst ihr ja nur noch mich raten, ne?
Guck mal, du schmeißt seit einem halben Jahr den gleichen Film rein. Alvin schmeißt seit einem halben Jahr den gleichen Film rein. Wen haben wir gezogen? Alvins Los. Du hast einfach kein Glück bei Losziehung.
Das ist krass. Das ist wirklich...
Aber trotzdem gönne ich dir die Chance.
Absicht.
Die Chance auf den Lostopf.
Chancenlos.
Chancenlos. Loschance.
Loschance, los. Ich mach mir in die Hose.
Ignore him.
Yeah, everybody else does.
Ja, besser ist es. Sicher, dass du heute noch ins Kino willst, Alessandro?
Ja klar, da werde ich erst. Ich werde nicht gleich.
Dann wirst du erst Mutter? Ja, ich habe ihn gefragt, wie viel von den Filmen er verschlafen wird. Die
können
ja
mal
beim Fantasy Filmfest.
Ich kann ja mal. Ich habe meine Uhr vergessen, meine Smartwatch. Ich
mach mal eine Statistik.
Wie viel ich schlafe.
Mach mal eine Statistik auf jeden Fall. Das interessiert mich.
Dum.
Ja, heute bin ich nicht dabei, aber flächendeckend mit Erik und mit Dave werden wir einige Filme auf jeden Fall hier im Fantasy Filmfest Special besprechen.
Mhm. Ich denke schon, ne?
Alright.
Läuft.
Okay, ich glaube, ich habe einen Endstand.
Schieß los.
Guess ist das Schlusslicht schon mit wieder. 10,5.
Mann, ey. Läuft nicht. 10,5, ey.
Alessandro hat es jetzt durch die letzte Runde noch auf 9 miese gebracht.
Fing so gut an.
Ja.
Ja, das war halt so, ne? 50-50.
Und Lee hat mit seinem Hass auf Filme hatte natürlich wieder den Sieg geholt.
Ja, das war jetzt, ja klar, wenn ihr da so daneben liegt, dann bin ich vorne mit 6,5.
Glückwunsch zu diesem Mafia-Sieg. Mafia-Methoden. Ja, das dürfte dir gefallen, oder? Als Italiener. Ja, das ist so eine Mafia-Methode, die an den Tag liegt.
Burn, Facial, suck it!
Also echt. Haben wir mal gar keinen Alessandro-Sample hier drauf, ne? Hatten wir doch sonst immer.
Hattet ihr mal eins?
Ey, auf jeden Fall.
Das war Alessandro hier.
The Fog.
Nicht ganz.
Nee?
Nee.
Ich bin ja da, da brauchen wir ja keine.
Umpa, Umpa!
Haben wir dich schon mal gesampelt?
Ich hoffe nicht.
Doch. Alessandro haben wir.
Nein, Mann, der würde uns verklagen, wenn wir uns
sampelt. Ach so, dürfen wir das jetzt nicht öffentlich erzählen?
Tantiem.
Tantiem, Money, Money, Baby. Ja, guck mal hier.
Ganze Supporter-Code zu
mir. Der Sparfuchs will Tantiem, Alter. Das bringt ihm mehr als eine Klage.
Ah, nee, ich habe keinen Alessandro-Sample mehr da. Schade.
Alessandro holt im Supermarkt so abgepackte Salate, weil er da kein Trinkgeld geben muss. Fun Fact.
So wird man geschämt hier.
Fun Fact.
Ja, hat sich jetzt schon gelohnt, dass du mal vorbeigekommen bist.
Dem positiven Aspekt, dass ich ja immer Trinkgeld gebe.
Eben.
Ne?
Eben, ja.
Wenn ich irgendwie gehe. Also.
Apropos, wir gehen jetzt noch was essen, wahrscheinlich, hoffe ich, weil sonst überlebe ich das auch nicht im Kino.
Sehr gut. Ja, euch wünsche ich viel Spaß heute beim Öffnungsfilm. Und beim zweiten Film bist du nicht mehr da, oder? Das,
nee.
Da lässt du Alessandro alleine.
Ja.
Ja, und ich mache mein eigenes Ding heute. Und dann sehen wir uns morgen im Kino.
Ja, ja, jetzt die nächsten Tage immer wieder.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Jetzt haben wir erstmal die regulären Episoden im Kasten und das nächste, worauf wir uns konzentrieren, ist dann das Fantasy Filmfest Gedöns.
Yes.
Alessandro, danke für deine Besuche hier vor dem Mikrofone.
Jetzt mach dieses Knopfding, da drückt das Auto, los, drück.
Drück Outro?
Ja, danke, war schön, war richtig geil.
Supporto. Patrione, Stadione, Patriote, ja, Supporto.
Oh mein Gott.
Buongiorno.
Bewegt Bild Banausen.